Vorhang auf für Filmografien, dem Podcast, der komplette Filmografien bespricht. Wir hätten ihn gerne, das ist scheiß viel Arbeit genannt, aber mehrere Menschen, denen wir vertrauen, haben uns davon abgeraten. In dieser ersten Staffel geht es um Steven Spielberg. Synonym für das große Hollywood-Blockbuster-Kino, aber auch erklärter Erzfeind von all denen, für die ein Kinobesuch ohne eine Flasche Rotwein-Intus undenkbar geworden ist. Dabei bieten sich seine Filme für ein genaues Hinsehen mehr als an. Immerhin ist seine Filmografie von vielen Hits, aber auch Flops, Stilwechseln und Pirouetten geprägt. Wir sprechen über alle. Wir, das sind der Filmregisseur und Serienautor Till Kleinert und ich, Memo Jeftic, ein einfacher Vater, der versucht, über die Runden zu kommen. Wir wünschen Filmografie Vergnügen. Till, weißt du, als wir haben ja zusammen Regie studiert, 2004, und als ich an die DFB gekommen bin, hatte ich, wie viele andere auch, eher so ein edgy Verständnis von Film. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ne, man mochte eher so die Arthouse-Classics, Antonioni, Fellini, Bergman, die Erwachsenenfilme.
Habe ich nie gemocht.
Hast du nicht gemocht und nie gemocht. Aber ich kann mich erinnern, du warst dann der Erste und der Einzige, der seine unbändige und nicht in Frage gestellte Liebe zu Steven Spielberg.
Ja.
Ne, du hast ihm Ausdruck verliehen. Ja. Und das hat mich damals echt beeindruckt, weil Steven Spielberg war so ziemlich der Letzte, den man, wenn man an eine Filmakademie kommt, als eines seiner Vorbilder.
Ist das so?
Ja, schon. Oder? Wieso? Was hat dich damals so an Steven Spielberg begeistert?
Ich weiß gar nicht, ob er mich damals noch so stark begeistert hat, aber er hat mich sehr, glaube ich, in meiner Kindheit, ich bin ja ein ostdeutsches Kind, und ich habe zum Beispiel E.T. war der erste Film von Steven Spielberg, den ich gesehen habe, mit 6, also 1986 kam der erst bei uns in die Kinos. Und ich weiß noch, wie meine Mutter hinterher sich aufgeregt hat über diesen Film und über diesen Filmemacher, weil sie es unfassbar fand, dass ohne Vorwarnung ein Film sozusagen eine ganze Horde von Kindern so emotional quasi manipulieren kann, dass sie in Tränen ausbrechen, irgendwie glauben, die Welt bricht zusammen. Und sie hatte solche Angst während des Films, dass sie das dann alles irgendwie ausgleichen muss als Elternteil am Ende. Zum Glück ist er ja dann wieder auferstanden und so. Aber sie fand das trotzdem irgendwie mega bedenklich. Und auf mich hat das natürlich einfach eine wahnsinnige, also ich hatte, glaube ich, keine Vorstellung davon vorher, dass Kinofilme einen so dermaßen emotional mitreißen können. Und es gab dann auch nochmal später an meinem 14. Geburtstag, glaube ich, oder 13. Geburtstag, lief gerade Jurassic Park an. Den habe ich dann mit meinen Freunden und meiner Mutter dann wieder geguckt. Und wieder hinterher war sie wieder völlig entgeistert davon, wie wir, sie meinte, es war, als hätten wir uns selber in so Dinosaurier verwandelt. Also heißt, sie hatte so Angst vor so einer komischen aufgepumpten Aggressivität, die wir hatten, so eine, so dieses Adrenalin irgendwie. Und ja, irgendwie hat ihr das immer super viel Angst gemacht. Ja. Und mich hat das, glaube ich, aber immer so richtig.
Und das in einer Zeit, wo man eh voll mit Adrenalin ist.
Ja, ja. Also ja, und irgendwas. Na, und zur Filmschule, ich finde halt schon, dass Steven Spielberg was so grundlegend oft Meisterliches hat, einfach in der Art und Weise, wie er so filmischen Raum erzählt oder so Bewegung im filmischen Raum. Es ist alles so sehr, es wirkt, als ob er einfach diese Sprache so wahnsinnig fließend spricht, also als ob er sie er ist halt Muttersprachler. Ich habe immer das Gefühl, es gibt keine Übersetzung so richtig in seinen Filmen. Also nicht so, ich als Filmemacher setze mich jetzt hin, ich habe hier mein Buch, ich habe hier meine Geschichte, aber verdammt nochmal, wie setze ich die jetzt um in Bilder und so weiter. Und bei Spielberg habe ich immer das Gefühl, dass die Bilder so eine Art von Eigenwert an sich haben, als ob die so direkt aus dem Nukleus, dem Schöpfungsbrain, so direkt irgendwie ohne große Übersetzung fließen. Und das,
er hat ja als Kind auch an Dyslexie gelitten, also der Unfähigkeit, soweit ich weiß, zu lesen und zu schreiben, und hatte wohl auch ein Problem mit dem Sprechen. Also, er wurde wohl gemobbt deswegen. Ja, okay. Und es gibt noch einen anderen Filmemacher, von dem ich gehört habe, dass er ein ähnliches Problem hatte. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er dann vielleicht eine andere Art zu sprechen vielleicht erlernt oder sich das verlagert wie bei Blinden, die dann plötzlich sehr, sehr gut und lecker schmecken können.
Ja, vielleicht.
Und vielleicht deswegen auch diese Hingabe, also genau dieses Fluide, diese absolute Beherrschtheit einer visuellen Sprache ist halt sehr, sehr auffällig. Und ich glaube, das kann Spielberg so gut wie wenige andere Filmemacher, wo du auch das Gefühl hast, jede Einstellung sitzt, jede passt.
Und aber keine wirkt da, bei keiner wirkt es so anders als bei Kubrick zum Beispiel, wo ich oft das Gefühl habe, da sitzt auch jede Einstellung. Aber sie sitzt, weil irgendjemand wirklich eine wahnsinnige Konzentrationsleistung erbracht hat. Und irgendwie wirklich so kondensiert hat, irgendwie die Idee auf ihren Kern. Und bei Spielberg ist es mehr so ein unbändiges Sprechen. Mhm. Also wie so ein Kind, das einfach drauf losplappert, das aber nicht anders kann, als irgendwie die Wahrheit über sich kundzutun dabei. Ja. Und und das finde ich schon sehr bestechend.
Ja. Was ging dir durch den Kopf, als ich dir gesagt habe, hier, wir machen einen Podcast, in dem wir komplette Filmografien durchsprechen und uns erwarten knapp 30 Filme von Steven Spielberg? Hast du dich darauf gefreut oder dachtest du dir, oh Gott, ich bin schon weiter als das?
Nee, ich habe mich schon drauf gefreut. Ich meine, es ist halt so viele Filme am Stück zu gucken und dann auch in der richtigen Reihenfolge. Also ich habe ja dann auch versucht, die Filmografie mir wirklich von Anfang durchzugucken. Erstens gab es die Gelegenheit, natürlich auch Filme zu sehen, die ich noch nicht kannte, denn obwohl ich ein großer, Fan klingt immer so doof, also ein großer Bewunderer von Spielbergs Kunst und Schaffen bin, waren mir einige Sachen noch, Sugarland Express zum Beispiel, hatte ich irgendwie nie gesehen, war so ein blinder Fleck. Es ist natürlich interessant, die dann so zu sehen und auch einordnen zu können in der Entwicklung. Und natürlich auch die Fehler, es gibt ja keine Fehler im Filmemachen, aber sozusagen auch all die Dinge, Spielberg ist ja ein sehr umstrittener Filmemacher durchaus auch. Er kriegt ja und vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht, kriegt er ja auch so ideologische Kritik oft ab. Mhm. So. Und ich finde so, wenn man so in Gänze das Werk sieht, dann merkt man vielleicht auch eher, wo das herkommt und was vielleicht Spielberg auch über sich persönlich sozusagen offenbart in seinem Schaffen, das ihn nicht immer im besten Licht darstellen lässt.
Ich bin sehr gespannt, welchen Stellenwert Spielberg noch hat. Also gerade in Reaktion auf diesen Podcast, weil für unsere Generation war Steven Spielberg ein Synonym für das Hollywood-Kino oder das Kino generell, das Unterhaltungskino unserer Kindheit und Jugendzeit. Und ich habe unseren Assistenten Jeko mal auf die Straße rausgeschickt, dass er einfach mal rumfragt, was assoziieren Sie mit Steven Spielberg? Hören wir doch mal rein.
Was ist deine erste Assoziation zu Steven Spielberg?
Ja, also meine erste Assoziation sind graue Haare, irgendwie so ein Bücherwurm, Bücherratte. Ja, und ich glaube, es ist aber auch ein sehr großzügiger Mensch.
Meine erste Assoziation ist die Assoziation, die ich als letztes hatte, als ich gerade im Urlaub war. Wir sind nach Japan gereist und wir sind gerade auf Yakushima, einer Regenwald- oder einer naturbelassenen Insel angekommen. Und die bewachsenen Berge haben mich so an Jurassic Park und die Landschaft dort erinnert, dass ich sofort jetzt auch die erste Assoziation an Steven Spielberg hatte.
Eigentlich alle meine Lieblingsfilme tatsächlich, weil Steven Spielberg einfach ein Genie ist. Also ob es jetzt E.T. war oder Jurassic Park, wie schon genannt, oder Catch Me If You Can, was ein bisschen neuer war, hat er eigentlich überall mitgewirkt oder war als Regisseur einfach am Start. Und deswegen ist er für mich der beste Regisseur, den ich kenne.
Erstmal muss ich irgendwie schon daran denken, dass ich gefühlt nie weiß, welchen Film er gemacht hat und welchen er nun produziert hat. Das ist so eine riesen Bandbreite, was der Kerl alles geschaffen hat.
Da verbinde ich doch als erstes E.T. damit. Und zwar, weil ich damals, als ich klein war, mit meinen Eltern in Amerika in den Filmstudios war und diese Filmszene mit dem fliegenden Fahrrad am Vollmond entlang ein Element in diesem Park war. Und ich fand diese Szene schon total cool, obwohl ich den Film damals noch gar nicht kannte.
Das ist ganz klar meine Mama. Früher Filme mit meiner Mama angucken und dadurch habe ich die auch mit ihr zusammen angeschaut. Ist aber schon sehr lange her und ich glaube, ich war damals so 5, 6. Aber hat Spaß gemacht, waren gute Erlebnisse.
Gute Mann mit Erlebnisse. Grauen Haaren und großzügig.
Ja.
Stell mal vor, du hast irgendwann 30 Filme gemacht mit die erfolgreichsten der Welt. Und was übrig bleibt von dir, ist die Assoziation, ein Mann mit grauen Haaren und Großzügigkeit.
Aber Memo, das ist, was am Ende von einem Kleinen übrig bleibt.
Aber vielleicht bleibt das übrig, das ist viel. Über wie viele Menschen kann man heute schon sagen, dass sie großzügig sind?
Ja, die grauen Haare wahrscheinlich schon eher.
Ja, aber du siehst viel auch mit der Kindheit. Das geht mir auch so. Also ich kann mich auch erinnern, dass Steven Spielbergs Filme waren, die ich von meinen Eltern nahegelegt bekommen habe. E.T. war etwas, was mir von meinem Vater auf Video aus der Videothek mitgebracht wurde, auf VHS, den ich damals verschlungen habe, genauso wie Indiana Jones.
Interessant. Weil wie gesagt, bei mir, das elterliche Verhältnis zu den Spielberg-Filmen war bei mir immer etwas angespannter. Also meine Mutter hat die immer als etwas tendenziell Gefährliches fürs Kind
gesehen. Die arme Frau wollte ihre Ruhe haben und plötzlich hat sie halt 20 Kinder hysterisch weinen und schreien, als wäre ihr bester Freund gestorben.
Ja, aber das ging auch weiter. Selbst als wir dann zum Beispiel Schindlers Liste geschaut haben gemeinsam, weil das war ja dann auch so ein bisschen der Film, wo es quasi auch eine Bürgerpflicht so ein bisschen war, den zu schauen, dann als er rauskam mit 92, 93, was war das?
Ja, es war Bürgerpflicht, ja.
Und der ja auch auf eine nochmal ganz andere Weise erschreckend ist, als jetzt so die eher Horrorfilme von Steven Spielberg sind. Und auch das fand sie dann wieder unglaublich krass.
Dazu habe ich eine Geschichte. Wir sollten damals Schindlers Liste im Rahmen eines Schulausflugs schauen, hier in Mainz. Und dann hieß es, okay, alle Kinder, wir waren 12, 13 Jahre alt, treffen sich vor dem Kino, die Lehrerin war schon da, wir wurden von unseren Eltern gebracht und dann hat uns die Lehrerin eröffnet, dass wir den Film nicht sehen dürfen, weil die Mutter einer Mitschülerin gesagt hat, ihre Tochter wäre noch nicht so weit, sie wäre menschlich noch nicht so weit, sich mit dem Holocaust auseinanderzusetzen. Und dann war es gestorben, wir sind dann stattdessen in Jumanji gegangen.
Naja, ich muss sagen, an der Stelle, ich finde schon, also das eine ist, sich mit dem Holocaust auseinanderzusetzen und ich glaube, es gibt angemessene Wege, wie man sich auch schon in jungem Alter irgendwie mit der Realität dieses Schreckens auseinandersetzen kann. Ich bin tatsächlich nicht ganz sicher, ob für 12-jährige Schindlers Liste der richtige Weg ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ich meine, das ist ein Film, der zum Beispiel, wir werden vielleicht auch manchmal noch über Altersfreigaben sprechen, es wurde ja für einen Spielberg-Film wurde ja eine neue Altersfreigabe erfunden.
Ja, dazu kommen wir noch.
Und der Film war ja durchaus nicht zu Unrecht in den USA R-rated. Das heißt, eigentlich ab 17 Jahren freigegeben, in Deutschland ab 12. Und die Begründung natürlich, glaube ich, dass gerade wir als Deutsche uns natürlich irgendwie nochmal anders und umfassender zu stellen haben, sozusagen der mächtigen Schuld des Holocaust. Ich bin aber trotzdem nicht sicher, ob 12-Jährige wirklich gut damit umgehen können.
Das ist aber eine gewagte These.
Das war meine Mutter.
Ja. Mal ganz ehrlich, also ich meine, mir ist das auch lebhaft in Erinnerung, wie da dem einen Mann in den Kopf geschossen wird und dann liegt er da am Boden und irgendwie Blut und Gehirnmasse treten da aus und versickern im Schnee. Ich bin tatsächlich nicht.
Ja, natürlich, aber ich denke mir, lieber zu früh mit dem Holocaust auseinandergesetzt, als wenn man 25 ist und einen Twitter-Account hat.
Wie gesagt, ich habe ja nicht gesagt, dass wir uns nicht mit dem Holocaust auseinandersetzen sollten. Ich habe mich gefragt, ob quasi, ich meine, weil Uwe Boll hat auch einen Film gemacht über den Holocaust,
ja.
Der auch sozusagen als so Verkettung von Schrecklichkeiten wahrscheinlich gut funktioniert, aber...
Ja. Zu Steven Spielberg werden wir in wenigen Stunden, ich schätze mal 8 Stunden, sind wir bei Schindlers Liste angelangt. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an mit der Filmografie. Paar kleine Facts zu Steven Spielberg. Steven Spielberg wurde geboren 1946, aufgewachsen in Phoenix, Arizona, also einer Gegend mit sehr, sehr viel Fläche. Brachfläche, viele Weizenfelder, viele Highways, Freeways. Sein Vater war Elektroingenieur, seine Mutter Hausfrau. Und bereits in der Kindheit hat er viele Filme auf 8mm gedreht. Unter anderem auch einen Langfilm, der dann für einen späteren Blockbuster-Klassiker Vorbild sein sollte. Und Steven Spielberg wurde abgelehnt. Er wollte dann sehr, sehr früh, war klar, er will Filme machen. Er wurde aber abgelehnt an der Filmakademie und hat sich für ein Literaturstudium entschieden. Das stand ihm aber nicht im Wege, trotzdem in der Nähe der Filmstudios rumzulungern, zum Beispiel Universal, wo er einfach reinspaziert ist und gesagt hat, hier, ich will Filmemacher werden. Und die Stimmung damals, das war New Hollywood, war ja eh aufgeheizt, man war ja eh auf der Suche nach den jungen, coolen Talenten, die wie Querschläger die alten Strukturen aufbrechen. Und dann hat man gesagt, hier, pass auf, du hast noch keinen richtigen Film gemacht, du studierst nicht Film, du gehörst noch nicht zu irgendeiner Clique, keiner empfiehlt dich. Aber wir geben dir die Möglichkeit, mein Lieber, einen Kurzfilm zu machen, wie eine kleine Talentprobe, was eben ja auch heute noch, sage ich mal, der Standard ist für viele Filmemacher, durch Kurzfilmpreise dann irgendwie zum Langfilm zu kommen. Und in derselben Situation war eben Steven Spielberg. Und er hat dann 1968 seinen ersten Kurzfilm gedreht, also im Grunde seine erste industrielle Regiearbeit mit dem Titel Amblin. Amblin kennen ein paar von euch, das ist das Logo, das üblicherweise vor Steven Spielbergs Film erscheint. Das ist nämlich auch der Name seiner Produktionsfirma, die 1982 anlässlich von E.T. gegründet wurde. Und wie gesagt, es war der erste Regiearbeit. Und Till, worum geht's in Amblin?
Oh, ich darf jetzt die Synopsis machen.
Das ja, ist ganz die undankbarste. Es geht um zwei Tramps, ein Mann, eine Frau.
Oh, Tramper.
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 Ah, Tramp, was ist der Unterschied?
Ein Tramp ist, glaube ich, sowas wie ein Penner. Also, Penner. Oder auch The Lady, The Tramps und so ein bisschen so ein Flittchen. Ja, uff.
Nee, mit Flittchen haben wir es hier nicht zu tun.
Anhalter.
Anhalter, genau. Anhalter. Es sind zwei Anhalter. Ein Mann, eine Frau sind Anhalter, begegnen sich zufällig auf der Straße. Und zwischen den beiden entwickelt sich eine Art Beziehung,
ja,
die vor allem in kindlichen Spielchen Ausdruck findet. Zum Beispiel einem,
was Spucken, ist ja, das? Kerne,
ja, versuchen bei einem Kernspuck-Wettbewerb die Überholspur,
ja,
auf der Straße zu treffen.
Ja. Und ja, man kann sagen, diese ganze Beziehung ist so ein bisschen wie so doomed, weil es offensichtlich dann doch trotz aller Annäherung sowas wie eine Art unüberbrückbare Distanz zwischen den beiden gibt, sagen wir mal. Was viel vielleicht mit unterschiedlichen Erwartungen aneinander, an das Leben und so weiter zu tun hat.
Ja, wie würdest du die beschreiben, die Erwartungen? Was erwartet sie?
Naja, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Sie erwartet auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwie ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Reife als vielleicht dieser Mann an den Tag legt. Ich finde es ganz interessant, der Film wirkt auf mich insgesamt eh wie ein bisschen wie so ein Nouvelle Vague-Film, wo aber der Macher sich irgendwie schon im Klaren darüber ist, dass er eigentlich nicht cool genug ist, um irgendwie Teil dieses Clubs zu sein. Und so ein bisschen fühlt sich auch die Geschichte, die da erzählt wird, so für mich an. Also dieser junge Mann, der so ein bisschen, also scheinen beide ja so Mitglieder dieser Hippie-Generation zu sein, die sind so irgendwie so die Love Children irgendwie unterwegs zum Meer, durch Kalifornien, was auch immer. Und er achtet auch immer ganz genau, er hat so einen Gitarrenkoffer dabei, ne, irgendwie so, und diese Insignien. Und es scheint also eine Erwartung an das Leben und aneinander zu geben, an so eine Art von Freiheit auch, so ein ungezwungenes Leben, das er aber schon mal gar nicht erfüllt, oft so richtig. Also zum Beispiel, sie werden dann irgendwann mal mitgenommen von so einem Bus, voller, ja, anderer, weiß nicht, entweder Hippies oder Mexikaner, man weiß es nicht so recht. Der Film legt aber wahnsinnig viel Wert darauf, dann das Unwohlsein, das er darin empfindet, der Anhalter, der männliche Anhalter, dass diese Hände ständig versuchen, ihn anzufassen, irgendwas von ihm wegzunehmen und so weiter. Wo man schon das Gefühl bekommt, er hat sowas sehr Zwanghaftes, auch ein bisschen Spießiges, was er irgendwie offensichtlich nicht ablegen kann, was dann am Ende auch, glaube ich, dazu führt, dass es nicht so richtig klappt zwischen den beiden.
Ich meine, der Film, er hat sowas sehr Amateurhaftes, das muss man ihm lassen. Das ist so ein typischer Übungsfilm eigentlich, wie er jährlich zigfach an Filmakademien entsteht. Aber er ist zugleich auch so eine fast schon, wie du sagst, so eine unbewusste Selbstentblößung. Mhm. Weil Steven Spielberg hat angefangen, Filme zu machen in einer Zeit, wo es eine sehr starke Counterculture gab. So ein bisschen auf, was ich vorhin erzählt habe, mit wenn du heute an eine Filmakademie kommst, der letzte, den du als Vorbild nennen willst, ist Steven Spielberg. Und ich glaube, schon damals war es nicht groß anders.
Nee, er wusste heimlich, glaube ich, schon immer, dass er so ein bisschen so der Doofus und der Nerd ist.
Ja.
Und so ein bisschen mit seinen unbeholfenen und auch seinen komischen Nerd-Interessen. So ein bisschen was Unreifes vielleicht auch. Sowas irgendwie nicht. Also am Ende stellt sie ja dann eben auch fest, dass keineswegs eine Gitarre in diesem Gitarrenkoffer drin ist, ne?
Und, sondern Science-Fiction-Literatur.
Ja. Geek. Also tatsächlich ist es wirklich eine ziemliche Selbstentblößung.
Ja.
Naja, ich finde auch interessant, wie die Frau gezeichnet ist wiederum, weil über die weiß Spielberg selber offensichtlich auch nicht so wahnsinnig viel.
Sie, ich glaube, das interessiert ihn auch nicht.
Sie bleibt immer so ein bisschen so eine Chiffre, so ein Mysterium. Also sie hat so eine Traurigkeit im Blick. Also dass man irgendwie auch das Gefühl hat, sie hat sowas wie Geschichte, eine Art von Sehnsucht, die Spielberg aber auch nicht ergründet oder nicht verstehen kann. Er ist da seinem Protagonisten ganz ähnlich, der irgendwie eigentlich nur versuchen kann, in so kindlichem Waldspucken eben sie zu besiegen und so weiter. Ja, ganz interessant. Es gibt aber auch in dem Film, weil du das Amateurhafte beschreibst, es gibt auf jeden Fall aber eine, für mich war das so der Moment, wo man erkennt, ah, hier ist das rohe Talent, hier ist das. Es gibt so eine Sequenz eher gegen Ende des Films, wo die beiden eben auch wieder den Daumen rausstrecken und in verschiedensten Konstellationen versuchen, Leute dazu zu bringen, anzuhalten, und alle fahren immer nur an ihnen vorbei. Das heißt, wir sind immer in der Perspektive des Autos, die Kamera befindet sich immer in der Perspektive des vorbeifahrenden Autos, und wir sehen, wie sie am Straßenrand stehen und irgendwie verzweifelt irgendwas versuchen, Aufmerksamkeit auf sie zu lenken, und wir fahren aber immer wieder dran vorbei. Und dann schließlich fahren wir wieder vorbei an einem einzelnen Tramper und merken erst rückblickend, Moment, das sind die ja gar nicht, das ist jemand anders. Und im gleichen Moment schwenkt die Kamera um auf die Rückbank des Autos, in dem wir gerade sitzen, und wir sehen, sie sitzen da. Sie haben final endlich jemanden gefunden, der sie mitnimmt. Und diese Art von in einem Schnitt sozusagen dieses, und jetzt werden sie mitgenommen, also man baut auf so eine Art Erwartung, die dann gebrochen wird, auf so eine schöne, überraschende Weise.
Und sehr elegant gelöst.
Super elegant. Das, finde ich, ist so ein ganz genuin filmischer Erzählkniff, auf den man halt auch erstmal kommen muss.
Mhm. Es wäre interessant zu wissen, Steven Spielberg hat danach einen Seven-Picture-Deal bekommen. Für 7 Fernsehfilme. Fuck. Für Universal.
Für Amblin.
Ja, für Amblin. Ja. Das war das Produkt des Ganzen. Und vielleicht war es dieser eine Schnitt. Also es wird sicherlich nicht, glaube ich, die Inszenierung gewesen sein, weil der Film ja auch ohne Dialog auskommt. Mhm. Also es wird überhaupt nicht klar, ob er zum Beispiel mit Schauspielern umgehen kann. Aber es wird trotzdem klar, da ist jemand, der kleine Ideen hat, die besonders sind. Und es ist ja auch eine Zeit, wo man noch nicht alles gesehen hatte, wo durchaus auch Raum für neue Ideen, egal wie simpel sie sein mögen, glaube ich, sehr, sehr offen und weit war. Und in dieser Zeit bei Universal, wo er eben dann 7 Fernsehfilme produziert hat, beziehungsweise Regie geführt hat, ist unter anderem auch sein erster Langfilm entstanden. Ursprünglich geplant als Fernsehfilm, wurde dann für den europäischen Markt angereichert mit 9 Szenen, um auf 90 Minuten zu kommen. Und dieser Film trägt den Titel Duell. Mhm. In Fachkreisen auch Duel genannt.
Ich lache jetzt nicht.
Das ist aber eine gewagte These.
Till, Duel, erzähl mir, worum geht's in Duel? Ist sehr einfach erzählt. Ich weiß, du magst es nicht, Synopsen zusammenfassen, aber das kriegst du in 2 Sätzen hin.
Also ein Mann, ein einfacher Geschäftsmann, Handelsreisender, bricht morgens auf aus seiner Garage mit dem Auto, um, ich weiß nicht, ob er Versicherungen verkauft oder weiß der Geier, auf jeden Fall sich mit einem Kunden irgendwo zu treffen, verlässt die Stadt, fährt über den Highway in so immer dünner besiedeltes Gebiet und trifft dort auf einen großen, rostigen LKW, der vor ihm fährt, überholt den, und mit diesem Überholen setzt sich plötzlich das titelgebende Duell in Gang, unverhofft und ohne dass unser Everyman irgendwie damit gerechnet hat oder es gewollt hätte, überholt ihn dann nämlich wiederum dieser Truck erneut, und dann setzt sich so eine immer weiter eskalierende Jagd, kann man sagen, setzt ein, in der dieser Truck, dessen Fahrer wir nie zu Gesicht bekommen, oder zumindest dessen Gesicht wir nie sehen, ihn immer weiter quält, jagt, irgendwie zurückwirft auf seine, wie soll man sagen, auf seine niedersten Überlebensinstinkte. Es handelt also eigentlich von so einem modernen Mann, der zurückgeworfen wird darauf, wieder in so einen Kampf, in so einen urwüchsigen Kampf, Mann gegen Monstrum.
Eigentlich ein Westernfilm.
Ja, schon. Ja. Und natürlich auch ein Horrorfilm. Also ja. Es ist ganz klar irgendwie so ein die Maschine wird auch, also ganz toll inszeniert wird dieser Truck eben immer als dieses fast lebende Ungetüm, auch die Geräusche, die er macht und irgendwie wie diese weitwinklige Kamera mal ganz dicht an den Reifen dran ist und an diesem Grill vorne, an dem auch eben so ganz unterschiedliche License Plates kleben, die offensichtlich von Autos aus allen möglichen Bundesstaaten sind, also als hätte dieses Monstrum bereits einige Kleinwagen erlegt und als Beute, so wie wenn man sich die Zähne seiner Opfer irgendwie in so einer Stammeskultur umhängt, nur noch so die Nummernschilder vorne dran. Das ist schon wirklich toll.
Auch dieser Film verzichtet ja weitestgehend auf Dialog. Mhm. Ich glaube, ich habe gelesen, 35 bis 40 Zeilen Dialog, zu denen Steven Spielberg auch vom Produzenten überredet werden muss. Er hätte den Film am liebsten komplett ohne Dialog gemacht.
Und es hätte auch super funktioniert.
Hätte funktioniert, weil der Film ist wirklich so pure Cinema, wenn wir sagen. Es ist eine hervorragende Kombination aus Bild und Ton. Mhm. Und in diesen beiden Maßgaben entwirft er eben eine durch und durch aufgeladene Spannungsdramaturgie, die tatsächlich auch 90 Minuten lang funktioniert. Ich habe ein bisschen das Problem, ich habe hier aufgeschrieben, ich habe parallel einen Artikel über Final Fantasy gelesen.
Okay.
Während der Film lief.
Bin ich gespannt, ja.
Weil ich hatte dann oft das Gefühl, mein Problem mit dem Film ist, dass mir diese Hauptfigur, dieser Everyday Man, der auch nie benannt wird, eigentlich ziemlich egal ist.
Moment, er wird benannt.
Wird er benannt?
Ja, und er heißt David Mann. Also natürlich ist auch dieser Name eine absolute Chiffre. Also er ist David und er ist Man. Er ist schon natürlich klar. Nee, er hat schon einen Namen. Nein, es gibt ein bisschen Backstory. Also er ruft ja auch mal bei seiner Frau.
Genau, ruft mal an, aber was ich meine ist, der Eindruck, der entsteht, ist da jemanden vor sich zu haben, der einem nicht wirklich, ich finde es auch nicht gut gespielt. Also er funktioniert für mich gar nicht. Ich überlege, wenn man, der Film wurde ja auch geremaked. Mhm. Wie wär dieser Film, wenn ich wirklich mitfiebern würde? Ich fieber nämlich mit auf so einem, sag ich mal, auf einem filmischen Niveau, dass ich eben das Ganze durchaus als Film begreife und weiß, wo jetzt die Spannungsgeladenheit innerhalb dieses Films liegt, aber es überträgt sich auf mich nie emotional wie seine späteren Filme.
Okay, das finde ich interessant. Bei mir geht es ein bisschen anders. Mhm. Ich glaube aber, dass man schon hier was beobachten kann, was auch in einigen seiner späteren Filme dann noch stärker zum Tragen tritt. Dass natürlich die Figur, die Hauptfigur, nur eine Chiffre und eine Ersatzfigur für uns, das Publikum ist.
Ja.
Die wird also mit gerade so vielen Eigenschaften aufgeladen, wie nötig ist, dass wir in die Identifikation treten können mit der Figur. Nicht aber in die Identifikation mit irgendeiner Geschichte, die diese Figur tatsächlich hat oder irgendwas. Sie ist keine spezielle, spezifische Figur, sie ist wir alle. Und der Film ist eher konzipiert wie so eine Art von Thrill-Ride, kann man fast sagen, in den du einfach Platz nimmst, so wir werden jetzt dieser Mann, wir setzen uns mit ihm in diesen Sitz, wir sehen uns selbst im Rückspiegel und jetzt erfahren wir das alles selber. Wie, als ob wir in so einem Achterbahn-Sitz sitzen. Und es ist, damit das funktioniert, habe ich immer das Gefühl, ist es eben gerade nötig, die Figur nicht zu stark aufzuladen mit so einer eigenen Geschichte, um diese physische Erfahrbarkeit quasi irgendwie nicht zu beeinträchtigen. So ein bisschen so Videogame-Cinema nenne ich das auch manchmal irgendwie. Und da hat er ja später auch ein paar Beispiele noch zu gemacht. Also wie gesagt, ich spüre den Thrill schon sehr unmittelbar und körperlich auch in dem Film. Aber es stimmt schon, die Figur selber nimmt mich nicht ein für sich. Es ist eher so, dass ich durch sie die Gefährdung spüre und sie dann für mich selber wahrnehme. Mhm. Aber ja, die Figur ist ein bisschen egal.
Der Film ist wirklich eine unglaubliche Talentprobe, finde ich auch. Mhm. Er ist stellenweise so unglaublich gut inszeniert und auch überlegt inszeniert. Er ist auch nie überladen, was vielleicht auch an dem mickrigen Budget liegt. Ich meine, Steven Spielberg hat diesen Film in 13 Tagen gemacht und ich glaube, er wurde in 10 Tagen geschnitten oder so.
Das ist also der absolute Wahnsinn.
Unglaublich. Also es ist heute unvorstellbar, überhaupt einen Film unter diesen Bedingungen zu machen. Selbst wenn du sagst, ich habe einen Film, wo einfach nur zwei Leute in einem Café miteinander reden, würdest du mit dieser Zeit wahrscheinlich schwer hinkommen.
Naja, weil jede einzelne Einstellung hat eine Haltung, hat einen Standpunkt, ist sozusagen überlegt, ist aus einem Grund da, nichts da ist einfach abgekurbelt oder so irgendwie, oh Gott, wir müssen es irgendwie durchcovern oder weiß der Geier, obwohl es ja, also die Umstände müssen so gewesen sein, es wurde auch zum Teil bei diesen Verfolgungsjagden so mit 5 Kameras gleichzeitig gedreht und nichtsdestotrotz, kein Bild ist verschwendet, nichts ist irgendwie, also es steckt eine unglaublich geschlossene Idee dahinter, irgendwie wie man das erzählt. Es gibt ja diese, und was ich auch mag bei Spielberg ist, dass oft, finde ich, gibt es so eine Bravura in den Sequenzen, die sich aber eigentlich gar nicht ausstellt. Mhm. Also wie oft haben wir schon die Plansequenz gesehen, ne? Ja. Die irgendwie, wo du merkst nach 30 Sekunden, oh, hier wird ja gar nicht geschnitten und jetzt achten wir genau drauf, wie hier so David Fincher-mäßig, so ganz elegant. Und hier gibt es diese ganz tolle Sequenz, wo er nach dieser, irgendwann nach dieser ersten schlimmen Begegnung, so völlig erschüttert mit so einem Schleudertrauma, da kommt er in so ein Diner. Und muss erstmal auf die Toilette vorbei an diesen ganzen Menschen, die nicht wissen, was mit ihm los ist, versucht irgendwie wieder zu sich zu kommen, irgendwie sieht sich im Spiegel, wir hören so ein bisschen inneren Monolog, den man hätte weglassen können, ja, und er läuft dann wieder raus, glaubt, er hat sich wieder gefangen und sieht dann plötzlich durchs Fenster, da steht der Truck. Fuck. Ja. Und er ist jetzt auch da und einer der Menschen, die hier drin sind, ist der Fahrer. Und das alles passiert ohne einen einzigen Schnitt. Und das passiert aber eben, also, und wir sind dadurch so dermaßen wieder, so dermaßen on rails mit ihm gemeinsam in dieser Situation. Und das wirkt auch. Aber es wirkt eben nicht wie so ein, guck mal, wie geil ich bin irgendwie. Ich muss hier gar nicht schneiden. Guck mal wie. Und es wird nicht leicht gewesen sein, auch das lichtmäßig umzusetzen, dass man mit ihm durch die verschiedenen Räume geht. Und also sozusagen, da ist ein filmischer Aufwand dahinter, der sich aber gar nicht so stark in den Vordergrund drängt. Es geht mehr um die Wirkung, die das erzielt. Mhm. Und ich finde das meisterlich.
Mhm. Ich mag auch den Anfang des Films sehr. Das hat sowas. Erinnerst du dich, diese erste Einstellung, wo sie eine Kamera vorne auf den Wagen, auf seinen Wagen vom Everyday Man montiert haben und es beginnt in der Garage von diesem typischen Mittelschichtshaus, einem Haus, in dem wahrscheinlich auch Steven Spielberg oder einem ähnlichen Haus aufgewachsen ist. Und ich mag das total gern, wie er dann rausfährt und wie er immer weiter in diese wilde Welt außerhalb der Städte, der Vorstädte dann eindringen, wo ganz andere Regeln herrschen als das, was man selbst für sich so etabliert.
Wie auch der Grusel und dieses Unheimliche schon reinkommt, immer wenn wir in so einen Tunnel fahren, weil plötzlich ändert sich die Tongestaltung. Plötzlich wird es so dumm und Und in diesen Dunkelphasen in den Tunnel kommen auch die Titel. Ja. Und immer wenn man rauskommt, hält es wieder so auf und dann wieder. Also das ist ganz toll. Und
vor allem vertraut er diesem Sound auch. Ja. Das erste Mal kommt, das habe ich mir sogar notiert, in der 24. Minute kommt erstes Mal komponierte Musik vor. Ja. Bis dahin sind wir nur in der Soundgestaltung eben der natürlichen Umgebung, in der der Film spielt.
Das wollte ich noch sagen, weil es ist für mich ein Beleg fast für meine These, dass es sich mehr um einen Achterbahnfilm handelt, dass wir eben diese ersten 5 Minuten sehen wir nicht unseren Helden, sondern wir sind in der Perspektive unseres Helden, der dieses Auto fährt. Wir sind in der Ego, wir sind in der quasi Ego-Shooter-Perspektive, kann man sagen. Und das ist für mich ja wie so, ja, du wirst auf diesen Stuhl gesetzt vom Regisseur, mach dich vertraut mit sozusagen mit deiner Umgebung, mit der Reise, genau. Und dann geht's tatsächlich los erst. Ja. Ja.
Was ich auch interessant finde an dem Film ist, und ich finde, das ist so eine Frage, mit der wir auch immer wieder konfrontiert sind, ist, wie lange soll eigentlich eine Szene gehen? Wann habe ich meinen Punkt gemacht? Und ich habe das Gefühl, dass Steven Spielberg hier schon zeigt, dass er so ein Meister im Ausreizen des Potenzials einer Szene sein wird. Mhm. Alleine wenn du schaust, die erste Begegnung mit dem Truck, dieses, okay, ich überhole ihn, dann werde ich überholt, dann überhole ich ihn wieder. Das nimmt schon eine gewisse Zeit in Anspruch, aber du hast das Gefühl, es ist nicht wirklich zu viel. Es
baut sich permanent was auf. Ja. Also es gibt permanent Bewegungen da drin. In der Anspannung, aber natürlich kannst du sie nicht gleich zum Überlaufen bringen. Du musst halt immer irgendwie erstmal dieses langsame Hochkochen. Das macht er ganz toll, finde ich. Ich finde schon, dass man zum Beispiel diesen Szenen, die noch nachträglich gedreht wurden oder nachträglich, ist ja diese Nummer
mit dem Schulbus
und so, die sind anders, finde ich. Ja. Ich finde, man merkt das auch. Mhm. Und ich würde gern mal den Film ohne diese Szenen sehen, weil ich glaube, er wäre noch auf eine Art noch quasi reiner oder sauberer, weil in dieser Schulbus-Situation werden auch dann so ein bisschen Contrivances, wie man so sagt, also wenn dann da er hängen bleibt unter dem Schulbus und so weiter mit seinem komischen Stoßdämpfer und so, das wird dann so ein bisschen...
Ja, Slapstick.
Ja, so ein bisschen, das wirkt dann so ein bisschen ausgedacht. Wir müssen uns jetzt noch so ein paar Komplikationen überlegen, um hier mehr... Es macht den Film überhaupt nicht schlecht, aber ich finde schon, so die puren Momente des Films sind so die erste halbe Stunde und die letzte halbe Stunde. Und aber, also apropos pur, also gerade das Ende, wenn so diese letzte Begegnung, dieses Finale, wenn auch klar ist irgendwann, okay, dieser Truck wird mich nicht gehen lassen, der will mich töten irgendwie, ne? Und er sich auch diesem Schicksal irgendwie fügt, hat man das Gefühl, und sich auf diesen Kampf einlässt und ihn dann da wirklich lockt, ja quasi in diese Falle. Und wenn dieser Truck dann da runterstürzt in den Abgrund irgendwie, in dieser genialen Zeitlupe-Aufnahme, in diesem im Staub da versinkt, und das ist irre. Und das findet sich auch, das wird sich immer wieder, also ich habe bei Spielberg-Filmen eh das Gefühl, wie so ein Bilderreservoir wird aufgebaut. An so Momenten oder Motiven, die auch dann immer wieder in Variationen immer wiederkehren. Das ist ein solches. Weil auch nachdem, wir kommen noch zu Jaws, der weiße Hai, aber nachdem dieser besiegt ist, gibt es eine ganz ähnliche Einstellung, wie dieses Versinken im Staub, dieses Ungetüms, dieses Monstrums. Hat mich auch erinnert, lustigerweise, und der Film Duell ist ja älter.
Duel
ist ja älter. Wie dann da dieser Mann da so zurückgeworfen, quasi beraubt seines Autos, so sämtlichen Insignien der Zivilisation irgendwie, diese Frau, mit der er noch telefoniert hat am Anfang, die scheint ja gar nicht mehr, die existiert ja fast nicht mehr in dieser Welt. Also er ist ja wie so neu geboren und mit diesem Sonnenuntergang hinter ihm und so, das hat mich, also ich musste an Texas Chainsaw Massacre denken.
Total.
Ich musste total denken an diese letzte Einstellung mit Leatherface, der da...
Das Ende der Zivilisation.
Genau.
Was bleibt noch übrig?
Und das ist interessant, weil Duell ist ja sozusagen Vorläufer von Texas Chainsaw Massacre um fast 3 Jahre, glaube ich.
Ja.
Wer weiß, ob nicht Toby...
Ja, ich glaube, Tobi, es gibt ja genug Inspiration. Ja. Dieses ganze Thema Zivilisation, wie weit sind wir, was lauert da draußen in den Wäldern eigentlich, was macht uns zu einer westlichen zivilisierten Gesellschaft, wo fängt das an, wo hört es auf? Das ist ja also ein Topoi, das sich durch ganz New Hollywood
eigentlich zieht. Und ein Topos von wegen so der Charakterisierung des Mannes, was es trotzdem gibt, auch hier, es handelt sich um einen Mann, der potenziell lächerlich ist oder das Gefühl hat, lächerlich zu sein, weil er vielleicht nicht Mann genug ist oder weil er nicht, das ist schon da und das scheint auch da wieder, es scheint ein Thema zu sein, das Spielberg durchaus beschäftigt.
Ja.
Also wir merken es einerseits an, es gibt diese Show, die er am Anfang hört im Radio, die ein bisschen kommentiert, seine erste Begegnung mit dem Truck, wo ja ein Mann in einer Call-In-Show anruft, und der Moderatorin sein Leid klagt,
ja,
dass er immer nicht, dass er hat so einen Fragebogen von irgendeinem Amt und er soll da notieren oder ankreuzen, wer der Head of the Household ist. Und das Problem ist, dass seine Frau arbeitet und er den Haushalt zu Hause macht. Und er weiß nicht, was er ankreuzen soll, weil er fühlt sich so minderwertig dadurch. Und er hat auch so eine gewisse Aggression kommt mit dem, wenn er damit hier. Und das fand ich wirklich nicht uninteressant irgendwie. Auch wenn er dann anruft bei seiner Frau irgendwann später. Und die merken, irgendwas ist letzte Nacht passiert. Offensichtlich waren sie bei einer Party und irgendein Typ hat sie irgendwie angemacht. Sie meint, he practically raped me in front of everyone and you did nothing. Also das sozusagen schon diese Unzulänglichkeit,
ja, ja,
des Mannes, der irgendwie sich nicht seinen Mann stehen kann. Ja, oder das, ja, verlernt hat.
Lass dir mal Eier wachsen.
Verlernt hat, seinen Mann zu stehen.
Ja, ja.
Und der jetzt irgendwie sozusagen...
Na, der in dem Film ja zumindest den Mumm aufbringt, solange er in diesem fahrenden Metallkäfig drin ist, wo ihm keiner, das ist ja die Rechnung, die er ohne diesen Truckfahrer macht, das ist ja im Grunde eine Banalität, die zu diesem ganzen Fiasko und zu diesem, ne, zu dieser Verfolgungsjagd führt, ist ja einfach nur ein Überholen, wer ist der King of the Road? Und klar ist es dann einfach zu sagen, okay, ja, ich überhole mal, aber was, wenn der andere eben erkrankt ist an akuter Toxic Masculinity und sich denkt, okay, du hast nichts weniger verdient als den Tod dafür.
Der Film ist schon wahnsinnig. Ich finde den Film ziemlich
cool. Ja, ist merkwürdig cool. Aktuell eigentlich. Ja, ja.
Ich finde ihn schon ziemlich stark.
Cooler Film.
Ja, auf jeden Fall.
Kam ja wahnsinnig gut in Europa an. Mhm. Wurde sehr gefeiert. Steven Spielberg wurde als neues Talent gefeiert. Seine Friends, die er zu dem Zeitpunkt dann schon hatte, bestehend aus Brian De Palma und Martin Scorsese und Coppola, haben so ein bisschen abfällig über den Film gesprochen. So, naja, so jetzt die große Nummer war es jetzt auch nicht.
Neid.
Ja, wirklich Neid, ja. Ah, ja, klar, ich meine, guck mal, dass der Jüngste in der Gruppe ist, nicht politisch interessiert, er kann nicht mit den Frauen, er ist nicht cool und legt dann so einen Fernsehfilm hin, der auch gefeiert wird als der beste Fernsehfilm aller Zeiten tatsächlich. Meine Fernsehfilme davor waren so typische Heimdramen um irgendwelche banalen Geschichten und plötzlich hast du einen kinoreifen Thriller, Road-Thriller vor dir.
Der hat auch, finde ich, auch heute sieht kaum ein Fernsehfilm so aus.
Ja.
Hat ja nicht mal stilprägend gewirkt dahingehend. Er bleibt so ein Unikat, er bleibt so ein singulärer Monolith.
Ja. Und dieser Film wird eben gefeiert und ermöglicht Steven Spielberg, seinen ersten richtigen Kinofilm zu drehen. Mhm. Und dieser Film hat den Titel Sugarland Express aus dem Jahr 1974. Sugarland Express. Was ich interessant finde an Sugarland Express ist, das ist so ein Film, der vergessen wird. Normalerweise sind wir immer so sehr hinterher bei den ersten Filmen. Was ist der erste Kinofilm? Den muss ich sehen. Und selbst große Steven Spielberg-Fans, habe ich das Gefühl, haben Sugarland Express nie gesehen. Und ich habe eine Theorie, warum das so ist.
Lass hören.
Pass auf. Moment.
Das ist aber eine gewagte These.
Der Film hat keine Identität. Ich habe das Gefühl, der Film weiß nicht, was er sein will, sondern ist wie ein Versuch in diesem Kreis aus Fellow Filmmakers, die alle sehr relevante Gesellschaftsporträts gedreht haben, versucht haben, eine Stimmung im Land zu erzählen, es ihnen gleich zu tun.
Möglich.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Sugarland Express ist ja ein Roadmovie. Eigentlich ein Lovers on the Run oder ein Chase-Film, wie auch immer wir ihn nennen wollen. Es geht um Goldie Hawn, spielt eine junge Frau, der das Sorgerecht entzogen wurde. Ihr Kind ist bei Adoptiveltern untergekommen und sie besucht ihren Partner, ihren Mann, der gerade im Gefängnis einsitzt.
Na, beziehungsweise jetzt in so einer Art von Nachvollzug
oder, ist. Ja, so wahrscheinlich Besserungsanstalt, was auch immer. Auf jeden Fall, sie besucht ihn dort und ermöglicht ihm die Flucht, damit sie gemeinsam ihr Kind aus den Händen dieser Adoptiveltern befreien, um die Familie wiederherzustellen.
Was für ein dämlicher Plan. Man weiß von Anfang an, dass es so nicht funktionieren kann.
Es ist ein Scheitern-Vorurteil. Aber die beiden werden auch so ein bisschen inszeniert als Freewheeling-Hippies oder Freigeister. Oder beziehungsweise Karikaturen.
So Holy Fools.
Oder ja, Holy Fools oder so einfache Leute, genau, die sich jetzt eben gegen, sag ich mal, die autoritären,
genau,
Institutionen wie Polizei setzen und dafür auch in der Bevölkerung gefeiert werden. Also aus dieser Flucht, das wird dann natürlich auch ein großes Medienereignis in dem Land und sie haben dann fast schon so eine Art Fang-Gefolgschaft, was sich dann in einer Massenszene Ausdruck bahnt, ja, wo sie eben mit Geschenken überhäuft werden und Komplimenten und Durchhalteparolen.
Naja, vor allen Dingen werden sie ja sozusagen permanent der sogenannte Sugarland Express, also sie müssen nach Sugarland, wo die Adoptiveltern wohnen, sie werden ja von der Polizei konstant verfolgt, respektive es ist irgendwann keine Verfolgungsjagd mehr, sondern wie Begleitschutz, weil relativ frühzeitig müssen sie das Fahrzeug wechseln und landen dann in so einem Polizeiauto
mit einem
jungen Polizisten in ihrem Alter etwa, der aber eben auf der anderen Seite des Gesetzes steht, für den die Dinge etwas anders gelaufen sind, aber der möglicherweise doch mehr mit ihnen zu tun hat, als sozusagen allen am Anfang bewusst ist. Und den nehmen sie quasi als Geisel und fahren dann mit ihm und werden dann von so einem riesigen Tross von Polizeiautos, die hinter ihnen herfahren, immer begleitet, was dann eben diese gewählten Landstraßen, was so zu dem Kernimage, sage ich mal, zum Kennbild des Films geworden ist, dieser ewige Tross. Ich glaube auch wahrscheinlich so das Bild, das Steven Spielberg dazu bewegt hat, diesen Film zu machen, überhaupt grundsätzlich.
Aber dieses ganze Thema steht ja auch so ein bisschen in der Tradition von einem Film wie Easy Rider, der ja wirklich als der Startschuss vom New Hollywood Kino gilt. Und vorher gab es ja auch Badlands von Terrence Malick, der eigentlich fast schon so ein Metafilm von Easy Rider war, aber eben mit jungen Leuten, die da irgendwie ihre Unschuld verlieren auf dieser Flucht, nachdem Martin Sheen jemanden erschossen hat.
Mein Gefühl ist bei den beiden, die beiden sind halt einfachere Leute in gewisser Weise. Die beiden sind halt auch keine Renegaten oder Outlaws eigentlich. Das sind eigentlich, sie erinnern mich fast so ein bisschen an so Raising Arizona von den Coen-Brüdern.
Ja.
Ich finde, das ist ein ganz ähnliches Paar. Okay, sie ist da ja auch eigentlich Polizistin, aber so merkwürdige Gauner, die es aber eigentlich gar nicht sein wollen, die eigentlich ganz normal partizipieren wollen am amerikanischen Traum. Aus irgendwelchen Gründen wurde es ihnen aber nicht erlaubt, die aber deswegen diesen Traum nicht in Frage stellen. Vielmehr umso schlimmer, die ja weiter eigentlich versuchen, diesen Traum zu leben und so die heile Familie zu sein mit dem Kind irgendwie, dieses Nicht-Heile nicht akzeptieren können daran und damit in die Katastrophe fahren.
Eigentlich. Warum sitzt er eigentlich ein? Das weiß ich gar nicht.
Es wird nur irgendwann klar, dass es eben nichts Schlimmes ist. Weil
wichtig.
Es gibt ja diesen quasi fast väterlichen Polizei-Officer, der irgendwie versucht, das Ganze immer sozusagen so davor zu bewahren, zu eskalieren und tatsächlich in Gewalt zu münden, der eigentlich möchte, dass es ihnen gut geht, der eigentlich möchte, dass ihnen nichts passiert. Und der fragt irgendwann mal nach, wofür hat er denn eigentlich irgendwas so, bewaffneter Raubüberfall, irgendwas dabei, nee, nichts. Also es gab nicht, also es war wahrscheinlich
Süßigkeiten
wahrscheinlich, geklaut. Also vom Gefühl hat er Süßigkeiten für den Kleinen gekauft.
Milchpulver.
Genau. Und das macht es natürlich umso tragischer.
Ja.
Gleichzeitig gibt es natürlich auch was in diesen Helden, also gerade Goldie Hawn, die auch sowas durchaus Manipulatives hat, in der Art und Weise, wie sie es schafft, eben sozusagen auch die Leute und Männer um sich herum dazu zu bringen, ihrem unbedingten Willen, ihr Kind zurückzubekommen, zu folgen, der irgendwie einnehmend ist. Aber wie gesagt, wir als Zuschauer, wir erkennen, dass es zum Scheitern verurteilt ist eigentlich von Anfang an und wünschen uns trotzdem, träumen mit dieser Öffentlichkeit, die sich zu einer Fangemeinde von ihm macht, so ein bisschen mit, aber könnte es nicht so eine Art märchenhafter Möglichkeit geben?
Der Film legt es ja auch so ein bisschen an, gerade in der Kameraarbeit. Verpflichtet wurde damals Wilmer Schigmund, der ein Spezialist war in diesem magischen, so ein Filter, der genutzt wurde, um allen so einen leicht verschwommenen Glow zu geben. Man kann das auch sehen in McCabe und Mrs. Miller oder auch in Deliverance tatsächlich. Das hat alles so eine Weichheit, so etwas leicht Überhöhtes.
Ja.
Also er legt es auch gar nicht darauf an, das irgendwie jetzt in der Realität zu verhaften, meiner Meinung nach. Klar, in der Inszenierung von den normalen Leuten schon, aber trotzdem gibt es ein Bewusstsein dafür, okay, wir sind jetzt in so einer Art leichten Hyperrealität.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Die im Kontrast steht zum New Hollywood Kino fast schon.
So, wir reden über New Hollywood. Ich rede jetzt nochmal so ein bisschen auch so über Nouvelle Vague oder irgendwas. Mhm. Ist da jetzt, Ich habe mir an irgendeiner Stelle habe ich so gedacht, als es plötzlich auch um die Annäherung zwischen dem Polizisten, der Geisel und den beiden ging und auch Goldie Hawn, aber auch dem Mann, dass ich irgendwie gedacht habe, mein Gott, was für eine tolle Ménage à trois hätte man eigentlich hier auch erzählen können.
Ja.
Wenn man irgendeine Art von Interesse oder Sensorium oder Gespür hätte. Und die könnte man ja auch unterschwellig erzählen.
Ja.
Aber dass natürlich auch sowas wie Begehrlichkeiten, so eine gemeinsame Fantasie irgendwie entwickelt wird, die vielleicht auch über dieses rein unschuldige, ich helfe euch jetzt euer Kind zu bekommen, hinausgeht, wäre eigentlich eine tolle Möglichkeit gewesen. Ich habe das Gefühl, die Schauspieler wären auch Game gewesen dafür.
Ja, ja, aber vielleicht hatte Steven keinen Zugang zu einer Ménage à trois.
Offensichtlich nicht.
Selbst wenn sie nur im Geiste sein sollte.
Offensichtlich nicht. Schade.
Eigentlich schade, ja. Mhm. Aber gibt es, würdest du sagen, gibt es einen Grund, diesen Film heute zu schauen?
Ist ein bisschen schwer zu sagen. Er fühlt sich tatsächlich etwas unsubstanziell an. So, er hat mich schon am Ende sozusagen dann doch betroffen gemacht, weil ich diese in dieser Härte dann quasi nicht erwartet habe, dieses Zerschlagen des Traumes am Ende. Das ist auch sehr untypisch, vielleicht auch, weil man eben, also damals war es sicherlich nicht so stark, weil man noch keine Erwartung daran hatte, was ein Spielberg-Film ist. Aber wenn man die hat, dann erscheint es einem doch fast sehr kaltschnäuzig und irgendwie, wie einem da dann am Ende sozusagen diesen Traum der Boden, der Teppich unter den Füßen weggezogen wird. Ich weiß nicht, ob ich spoilern darf.
Ja, natürlich.
Nee, also,
es ist ein alter Film.
Ich meine, es ist so, dass sozusagen die Eltern, das Haus, wo sie hinfahren, wo diese Adoptiveltern leben, die Eltern und das Kind sind schon längst nicht mehr da drin. Die sind sozusagen, die werden in die Innenstadt gebracht, in so ein Hotel. Gleichzeitig werden unsere Helden von der Polizei weiterhin gerailroadet dorthin, zu diesem Haus, wo aber Scharfschützen statt des Kindes, das eigentlich erwartet wird, drin sitzen. Und tatsächlich geht am Ende eben, es wird dann auch ein bisschen gespielt mit diesem Unwohlsein, vielleicht fahren wir doch nicht dahin, und wir wissen aber schon, da sind die Scharfschützen, also diese merkwürdige Suspense, oh Gott, fahrt nicht hin. Und dann geht eben ihr Freund auch an die Tür und bekommt da halt einen Bauchschuss verpasst und verblutet, verreckt elendig da irgendwie dann auf der Rückbank. Und das ist schon irgendwie...
Und es ist tatsächlich ein Ende, das wir den Produzenten bzw. Geldgebern zu verdanken haben. Steven Spielberg hat darauf gedrängt, ein Happy End. Er wollte, dass die beiden gewinnen.
Ich auch.
Dass sie am Ende ihr Kind wieder in den Arm halten können. Und die Fanbase ist so groß, dass sie eine Petition auf Change.org starten können. Let them be a family. Yeah. Und sie haben es verhindert. Also sie haben gesagt, nee, wir wollen kein Happy End haben. Wir leben in edgy Times. Alle erwarten, dass es irgendwie am Ende kracht. Und Steven Spielberg hat seine Steven Spielberg Magic noch nicht bekommen.
Verstehe. Sehr interessant, wirklich sehr interessant. Ich meine, die Anzeichen sind ja auch vorher da. Es gibt so diesen einen Mega-Shootout in so einem Gebrauchtwagen-Laden quasi Park, der schon irre ist und der auch bedrohlich wirkt. Also es gibt letztendlich so eine Miliz, also letztendlich ausgelöst wird er durch so eine dämliche Bürgerwehrmiliz. Also so ein paar alte Männer, die so ihren Sohn so einstecken, so einen kleinen Jungen, so kommt, wir nehmen jetzt unsere Gewehre und wir werden, das kann ja nicht angehen hier, wir machen die jetzt fertig, so. Und ballern die da zusammen, Gottlob, sind sie zu blöd zum Schießen irgendwie, ballern da aber den ganzen Parkplatz zusammen. Und das ist sehr bedrohlich irgendwie. Ja. Man sieht auch so die Perspektive dann dieses Sohnes, dieses Kindes von dieser Bürgerwehr, der dann irgendwie merkt, oh Gott, mit Schrecken, das ist too much, das wollte ich nicht irgendwie. Und dann gibt es auch diese irre Szene, wo sie eben von den Fans irgendwie so in dieser einen Kleinstadt irgendwie umringt werden.
Die ist super, die Szene.
Und die sie auch fragen, ob sie irgendwas wollen. Und Goldie Hawn natürlich dann auch irgendwie nicht locklassen kann. Das meine ich, ihr Traum reicht auch nicht über diesen amerikanischen konsumeristischen Traum hinaus. Sie will dann halt irgendwie so Produkte haben letztendlich, so Lebensmittel und so weiter. Und bekommt den Hals dann aber auch nicht voll, will immer mehr. Und dann gibt es so, dann wird ihr so ein Schwein in die Hand gedrückt, so ein kleines Ferkel.
Schreckelchen, ja.
Dann wird ihr so ein kleines Ferkel in die Hand gedrückt, das sie hält und sie freut sich und dann pullert das Ferkel sie an und sie sagt, oh, he's peed on me. Und das hat rückwirkend so eine kaltschnäuzige Härte auch wieder, weil das ist das einzige Baby sozusagen, das sie innerhalb dieses ganzen Films in die Hand bekommt. Also sozusagen so wie so diese grobe Karikatur letztendlich dieses Traums. Sie glauben, sie sind so Eltern, die wie so shoppen gehen irgendwie, weil sie gleich ihr kleines Kind wiedersehen. Aber in Wirklichkeit ist die ganze Szene wahnsinnig grotesk und überzeichnet.
Lass uns einen Film machen, Till.
Ja.
Wir machen einen Film, das spielt in einer Welt, wo Menschen, deren Kind verstirbt, unter tragischen Umständen ein Ersatzschwein bekommen, staatlich gefördert. Here's your pig.
Aber ohne Scheiß, das ist letztendlich, was diese Szene ist. Und das macht die Szene eben.
Glaubst du, Steven Spielberg war sich das bewusst? Weil ich habe fast schon den Verdacht, für den war es einfach nur so ein Gag, so Schweinchen, das pinkelt sie dann voll. Ich glaube nicht, dass er so diese gesellschaftskritische Perspektive hat.
Aber der Film hat sie. Also ob Steven jetzt bewusst, ob Spielberg das bewusst war oder nicht. Und ich glaube auch, man sollte nicht den Fehler machen, Steven Spielberg für dumm zu halten.
Nee, das nicht.
Ich glaube, er hat auch ein Bewusstsein für eine bestimmte Art von Zynismus oder sozusagen satirischen Edge, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, er versucht den eher. Er versucht auch, ob das ein Tonfall ist, den er haben kann. Kann er so sprechen? Weil natürlich, gegenüber seinen Freunden, wie du schon gesagt hast, und in dieser Welt, wäre es nicht schlecht, vielleicht auch so cool und abgeklärt zu sein und sozusagen zu wissen, dass es eigentlich alles. Aber er kann es halt nicht richtig durchziehen. Es gibt ja später nochmal einen Film, über den wir noch sprechen werden, in dem er nochmal versucht hat, für mein Gefühl, oder in dem es schon mal nochmal so eine Reibung gab zwischen einem Stoff, der eigentlich vielleicht einen etwas doppelbödigeren, so zynischeren, abgeklärteren Zugang gebraucht hätte, um zu funktionieren.
Ja.
Naja, und ich habe schon das Gefühl, dass er ein Bewusstsein dafür hat, für diese Setzung. Er ist halt nur nicht mit ganzem Herzen dabei.
Ja, es kommt noch. Das ganze Herz.
Ja.
Was ich auch super finde an dem Film ist, wie sich hier eine ganz bestimmte Qualität in der Inszenierung von Steven Spielberg zeigt. Wir haben eben darüber kurz gesprochen, aber das ist der lange Tracking-Shot. Mhm. Also eben eine lange Einstellung ohne Schnitt, die aber gar nicht jetzt, sage ich mal, durch die Kunstfertigkeit der Kamera lebt, sondern das Blocking innerhalb der Szene. Mhm. Blocking wende mich kurz an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Blocking nennt man beim Film, wenn man jetzt eine Szene hat, muss man ja bestimmen, wo die Schauspieler stehen. Das kennt man mit den Markierungen, die dann am Boden gemacht werden, sieht man manchmal im Making-ofs. Und vor allem, wie sie sich im Laufe dieser Szene bewegen. Mhm. Weil niemand bleibt ja verwurzelt irgendwie an einer Stelle stehen oder sitzen, sondern man bewegt sich in der Regel durch den Raum. Und in der Regel wird das in mehrere Einstellungen aufgelöst. Steven Spielberg macht oft das Gegenteil. Er löst es nicht auf, sondern er verbindet diese Einstellung durch Kamerabewegung und führt die Schauspieler durch den Raum. Das wird sich später noch zu einer Meisterschaft, finde ich, emporschwingen. Ja. Aber hier sieht man erste Ansätze davon. Schon in der ersten Szene, wenn sie ihn draußen auf dem Hof von dieser Besserungsanstalt trifft und sie durch ein Teleobjektiv gefilmt, umgeben von all diesen Leuten, die nichts davon mitbekommen, ihr eigenes Ding machen, eben diesen Plan aushecken. Ja. Das ist super.
Das ist auch wirklich, glaube ich, diese Meisterschaft, von der du sprichst, ist auch die sich eben immer weiterentwickelt, die sich immer weiter raffiniert in Spielbergs weiterem Schaffen und die auch für mich so, wenn man die Filme heute sieht, dann denkt man, Wahnsinn, wann hat man eigentlich aufgehört, Filme und filmischen Raum so zu denken?
Ja.
Ich finde selbst große Blockbuster, wenn wir an die Marvel-Filme denken,
Marvel. Zum Beispiel
die Marvel-Filme, die ja die erfolgreichsten Filme momentan oder aller Zeiten sind, die sind auf beängstigende Weise, finde ich, so einer Fernsehästhetik verhaftet, wenn es darum geht, auch eben so szenisch aufzulösen, irgendwie Begegnungen zwischen Figuren etc. pp., wo man wirklich vermisst so eine Art von einfachem so Blick und einem Händchen für den filmischen Raum.
Jede Aktion ein Shot.
Ja, ja.
Was ja natürlich sehr viele Freiheiten im Schnitt überlässt und ein auf Nummer sicher Konzept ist. Du weißt am Ende, ich kann das Tempo im Schnitt bestimmen, es ist alles da, es sind im Grunde Puzzleteile, die ich zusammenführen muss.
Ja, aber es ist alles da, ist, finde ich, so das Schlimmste,
ja,
was man über irgendein Kunstwerk sagen kann. Naja, immerhin ist alles da, so wie man seine Unterlagen zusammensucht, wenn man irgendwie beim Amt irgendeine Bestätigung für irgendwas haben möchte. Haben Sie auch die hier Quittung XY mitgebracht.
Aber das ist ja der Vorwurf, der in den Filmen auch immer gemacht wird, dass man sagt, ja, Story, Figuren reißen einen irgendwie mit, aber in den normalen Standardszenen, wo Leute sich begegnen, wo Konflikte in Dialogen ausgetragen werden, sind diese Filme einfach unglaublich langweilig gedreht. Und Steven Spielberg zeigt hier schon in seinem ersten Film, der jetzt, sag ich mal, keine Riesennummer ist, zeigt er aber ein Talent dafür, mit Blocking, mit der Mise-en-Scène, dem Inszenieren innerhalb einer Szene und auch in die Tiefe zu arbeiten.
Weil es geht ja auch in jeder Szene um irgendwas. Das ist ja das Ding. Auch wenn zwei Leute eben nur, du hast es ja gerade schön beschrieben mit diesem Anfang. Und warum es Sinn macht, dem auch eine Bildebene zu geben, dieser Situation. Dieses eben unter all diesen anderen Leuten und trotzdem allein, trotzdem isoliert in ihrem eigenen Ding, in ihrem eigenen Plan. Und da denke ich mir, könnten sich viele Leute noch heute eine Scheibe vom guten alten Spielberg abschneiden. Ja.
Und der Film kam auch genauso an. Also er wurde von der Kritik sehr gefeiert, hat sehr gute Reviews bekommen. Er war kein Hit an der Kinokasse, aber was ich umso ungewöhnlicher fand, ist, dass er in Cannes für den besten Film nominiert wurde. Was echt abgefahren ist.
Aber es ist vielleicht so ein bisschen auch noch von Duell, so der Goodwill.
Kann natürlich sein, aber er wurde fürs beste Drehbuch nominiert, das er auch gewonnen hat. Was ich sehr, sehr ungewöhnlich finde.
Vor allem hat Spielberg, das hat er mitgeschrieben, naja, die Story.
Die Story ist basiert ja auch auf einem wahren Fall, der natürlich komplett anders ablief, aber diese Grundidee hat so in der Realität auch stattgefunden und wurde nominiert eben für den besten Film, was natürlich für einen Debütfilm, für einen Debütanten wie Steven Spielberg eine Riesennummer ist und ihm auch das Vertrauen gegeben hat in einem System, das jetzt, sage ich mal, durchaus Filme machen wollte, auch die in Cannes gut ankommen. Tür und Tor geöffnet hat für seinen nächsten Film, seinen nächsten Spielfilm, den heute, glaube ich, jeder kennt und in irgendeiner Form mit Kino assoziiert, nämlich Der Weiße Hai im Originaltitel Jaws. In der Weiße Hai.
Ja, also
was ein schöner Übergang.
Es geht um einen. Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Es geht um einen Mann, der versucht, seine Gemeinde zu schützen vor einer schrecklichen Bedrohung, einem Weißen Hai. Oder vielmehr geht es dann irgendwann auch um drei Männer, die sich zusammentun, um diese Bedrohung zu besiegen.
Ja. Das ist es.
Ja.
Es ist eine Synopsis. Der Film ist ja unglaublich erfolgreich gewesen. Und ich frage mich, ob Blockbuster, und er gilt ja als der erste Blockbuster, also ein Film, dessen Kinowarteschlange einmal um den Block führt, so viele Leute wollen ein Ticket für diesen Film kaufen, ob es das braucht. Braucht es diese eine Prämisse, diesen einen einfachen Satz, der Leute ins Kino lockt, wo man sagt, hier können wir sehen, wie jemand versucht, seine Gemeinde oder wie drei Männer versuchen, einen riesigen weißen Hai, der eine Gemeinde terrorisiert, umzubringen.
Ja. Ja und nein, weil mit dieser gleichen Prämisse sind unglaublich beschissene Filme gemacht worden. Und ich glaube, auch vor diesem Film sind schon gute wie schlechte Filme mit ähnlichen Prämissen entstanden. Und deswegen glaube ich, dass es eben nicht nur das Konzept, das High Concept, High Five.
Ich habe keinen.
Das ist aber eine gewagte These.
Das ist eben nicht nur das High Concept hier ist, sondern eben tatsächlich auch ganz primär die Umsetzung, wie Spielberg es geschafft hat. Einerseits.
Ganz kurz, hold your breath. Ja. Ich war vor ein paar Tagen mit meinem lieben Freund Sebastian Nuss, ZDF-Redakteur von Plan B. Wir waren saufen. Wir haben so manchmal alle paar Monate Binge-Drinking. Es tut mir auch leid, aber man muss gucken, wo man bleibt. Und wir waren in einer Kneipe und Sebastian war im Vollsuff und ich habe ihn gefragt nach seiner Meinung, ich habe ihm erzählt, hier, ich mache mit Till einen Podcast zu dem Thema, was ist eigentlich dein Verhältnis zu Steven Spielberg? Und wir sitzen in der Kneipe, entschuldige die Nebengeräusche, man hört Geschrei im Hintergrund. Und Sebastian hat Folgendes zu erzählen gehabt. Es ist ein bisschen länger, aber take a listen.
Also pass auf, als ich 10 oder 11 Jahre alt war, habe ich meinem Vater offenbart, dass ich später gerne mal Regisseur werden möchte. Und ich hatte viele Filme gesehen, also ne, in den 80ern die Filme, die man sich da ausleihen durfte in der Videothek, maximal das grüne Märkchen und nicht das gelbe. Das grüne hast du auch nur bekommen, weil ich auf dem Dorf aufgewachsen bin und dann kriegt man auch mal einen 12er-Film, wenn man erst 10 ist. Und ich hatte mir die Indiana Jones Filme mehrfach ausgeliehen und ich war bei E.T. sogar seinerzeit im Kino und ich war ein ganz großer Fan des Regisseurs Steven Spielberg. So. Und Steven Spielberg war auch so jemand, ich habe mir dann mal sagen lassen, oder man hat sich dann, man kriegt das ja mit als Kind irgendwie, Steven Spielberg ist ein Regisseur und er macht ganz tolle Filme und so weiter, also wollte ich auch Regisseur werden. So. Mein Vater hingegen ist so jemand, der so ein bisschen, wie will ich sagen, nicht diesen Drang gebremst hat, aber der das doch versucht hat, in so ein bisschen konkrete Bahnen zu lenken. Und ich kann mich erinnern, ich war mit ihm auf einem Bücherflohmarkt und dann sind wir da so alle Bücher durchgegangen und da gab es Bücher über Star Trek und ganz tolle Sachen und ich wusste gar nicht, wofür ich mein Taschengeld ausgeben soll. Und ich hatte, glaube ich, 10 Mark Taschengeld. Und es gab zwei Bücher, wo mein Vater hinter mir gestanden hat und hat gesagt, pass mal auf, du willst doch Regisseur werden. Dann musst du diese beiden Bücher dir mal durchlesen. Das erste war, und ich muss dazu sagen, dass mein Vater mit Filmen überhaupt nichts zu tun hat, das erste Buch war von Sid Field, dieses fucking Drehbuchschreibbuch, das ich 1000 Mal gelesen habe und immer noch kein Drehbuchautor bin, vermutlich. Und das zweite Buch war eins, das hat er mir vor die Nase gehalten und ich sah nur ein Foto von Steven Spielberg, ne, der junge Steven Spielberg in den 80ern, etwa die E.T.-Zeit, und da stand Steven Spielberg drauf. Und dann habe ich gesagt, warum? Warum? Und dann sagt er, du willst doch Regisseur werden, du musst was Ernsthaftes lesen über deinen Lieblingsregisseur. Und dann habe ich das Buch durchgeblättert und ich kann mich noch an eine Grafik erinnern, weil ich muss jetzt von direkt spoilern, ich habe es nie gelesen. Ich habe es noch, aber ich habe es nie gelesen. Ich kann mich noch an eine Sache erinnern, da war eine Grafik drin über, das war quasi eine Spannungskurve des weißen Hai. Und offensichtlich scheint der weiße Hai irgendwie eine Spannungskurve zu haben, die prädestiniert ist oder die sozusagen eine Spielberg-hafte Spannungskurve ist, die er in allen anderen Filmen oder in den meisten seiner Filme irgendwie nochmal umgesetzt hat. Ich weiß nur, dass sich immer wieder diese Kurve aufgeschlagen hat, die total zackig war und mit ganz kurz sozusagen ganz kurze Episoden und dann ist es ein bisschen flach und dann steigt es plötzlich wieder an, dann kommt der Hai und beißt raus und so weiter und es war nur eine Kurve und es hat mich damals fasziniert. Aber wie gesagt, ich habe es leider gespoilert, ich habe das Buch nie gelesen und ich glaube, ich muss meinem Vater wirklich recht geben, ich hätte mal ein ernsthaftes Buch über Filme lesen müssen. Und dann glaube ich, könnte ich ein besseres Zeugnis darüber abliefern, was mich an Steven Spielberg wirklich fasziniert und warum seine Filme bis heute immer noch irgendwie die geilsten sind.
Das ist aber eine gewagte These.
Till, hat der weiße Hai die perfekte Spannungskurve?
Oh Gott, ich weiß nicht, ich fertige normalerweise keine Diagramme an.
Yeah.
Weder beim noch nach dem Schauen eines Films. Halte das auch tatsächlich für, natürlich könnte man jetzt auch, das ist ja dann eher auch eine Drehbuchfrage, könnte man sicherlich das Drehbuch des Weißen Hais, das ja glaube ich auch einen Oscar gewonnen hat, oder zumindest, ja, oder nominiert, ich weiß es nicht.
Ich habe ja zwei Oscars gewonnen, aber ja, ist es mir egal.
Es basiert ja auch auf einem Erfolgsroman der Peter Benchley oder wie er heißt, der Romanautor hat ja auch das Drehbuch mitverfasst, zumindest. Also wo da jetzt sozusagen, also die Mechanik sozusagen, wieso die errechenbare Mechanik der Spannung da drin, finde ich jetzt, also es ist klar, es ist super effektiv, aber ob das jetzt das Geheimnis ist, wieso, wir haben die Weltformel gefunden, so Save the Cat-Style irgendwie, wir wissen jetzt, wie man irgendwie den Blockbuster macht. Ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, was den Film...
Ich habe den Film jetzt vor kurzem wieder geschaut für diesen Podcast nach, und ich weiß nicht, wann ich ihn davor das letzte Mal gesehen habe. Es ist wirklich lange her. Es ist ja einer dieser Filme, die irgendwie so im kollektiven Bewusstsein drin sind, dass man auch jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis verspürt, immer wieder der weiße Hai zu sehen.
Nee.
Aber ich war sehr begeistert von dem Film, muss ich sagen. Es ist meiner Meinung nach der erste Film, wo Steven Spielberg zu Steven Spielberg wird. Findest du nicht?
Vielleicht.
Ich kann ja sagen, was mich begeistert hat. Das erste ist, Punkt Nummer 1, die Musik von John Williams.
Mhm.
John Williams, mit dem hat er schon bei Sugarland Express zusammengearbeitet, aber hier hat John Williams sein erstes Theme neben Star Wars wahrscheinlich geschaffen, das wirklich auch zu so einer Form, zu so einer Art Teil des kollektiven Bewusstseins, das, und zwar übers Kino hinaus. Es ist eine Musik, selbst wenn du jetzt total schnöde wissenschaftliche Beiträge siehst über Haie, kannst du davon mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit ausgehen, genau, dass dieses Theme in irgendeiner Form benutzt wird.
Ja.
Das zweite, was mich begeistert hat, ist, wie schön Steven Spielberg Family Life inszeniert. Mhm. Mit welcher Natürlichkeit, also das Familienleben von Roy Scheider, der Hauptfigur, diesem Coast Guard, der sich dann auf die Jagd nach dem Heim
macht. Er ist ja der Sheriff eigentlich.
Oder der Sheriff, ja.
Brody, der Angst vom Wasser hat.
Wirklich schnell skizziert das Verhältnis mit den Kindern, mit seiner Frau, so ein typisches Mittelschichtsleben eigentlich sehr, sehr schnell zeigt. Und man fühlt sich sofort heimisch, man fühlt sich sofort als Teil dieser Familie. Mhm. Und das Dritte, was mich begeistert hat, ist, wie meisterhaft Steven Spielberg hier mit Spannung umgeht und wirklich weiß, das absolute Maximum aus einzelnen Szenen herauszuholen. Ja. Nicht immer, darauf kommen wir bestimmt noch zu sprechen, gerade im letzten Akt zerfasert das Ganze so ein bisschen, also im großen Finale ausgerechnet. Aber es gibt eine Szene, in der Roy Scheider, er weiß schon, dass da ein Hai sein Unwesen treibt und wird vom Bürgermeister, der so ein bisschen der Antagonist ist, gezwungen, trotzdem den Strand zu öffnen, weil, hallo, Sommerbusiness, ja, Ferien, weißt du, I want that money. Ja. Und ganz nervös eben am Rand vom Strand sitzt und das Geschehen beobachtet in sehr, sehr vielen kleinen Details. Mhm. Und wir eigentlich nur noch darauf warten, wann schnappt der Hai zu, wann wird der Hai auftauchen. Und das ist so unfassbar gut inszeniert. Ich war wirklich, wirklich begeistert. Ich glaube, selbst heute gibt es wenige Filmemacher, die es so gut hinbekommen könnten, wie Spielberg 1975 Jaws.
Auf jeden Fall. Und was aber hier, das ist einer der Filme, sozusagen, wo das zutrifft, warum das auch so gut funktioniert, ist eben, das eine ist die technische Meisterschaft, mit den Erwartungen des Zuschauers auch zu arbeiten dabei. Dieses, wie er sozusagen, wie sein Blick immer irgendwie über diese ganzen Menschen, die ihn auch ansprechen, weil jeder hat so seine kleinen Probleme und der Sheriff, weißt du, so.
Alle kommen auf ihn zuständig, so.
Weil er der Einzige auch ist, der es weiß. Der weiß, dass da diese Mädchenleiche gefunden wurde. Ja. Das ist ganz toll, aber es funktioniert eben auch über Charakter.
Ja.
Es ist eben nicht nur ein Setpiece. Es ist nicht nur ein filmisches Setpiece, das irgendwie nur auf sich selbst verweist und das du so für sich genommen betrachten könntest und es hätte die genau gleiche Wirkung, sondern es basiert eben auch auf dieser Schuld, die er empfindet darüber, dass er nicht in der Lage ist, irgendwie wirklich durchzusetzen, dass der Strand geschlossen wird und so weiter. Das ist ganz toll. Ja. Ich finde, es ist wirklich genial. Und dann
ganz kurz, du spürst vor allem in dieser Szene eben dieses, es gibt ja als Filmemacher, gibt es ja dieses ganz spezifische Denken, worum geht's in der Szene und wie erzähle ich, worum es hier geht. Und gerade so eine Szene, ich meine, es ist eine Massenszene, es ist sehr, sehr schwer, so etwas zu konzipieren. Wie viele Details erzähle ich, wann erzähle ich, dass jemand ihn irgendwie ablenkt, wie erzähle ich diese Kenntnis von seiner Seite, okay, da lauert etwas im Wasser, aber zugleich habe ich den Strand nicht zugemacht, weil ich erpresst wurde von jemandem, der in der hierarchischen Dorfleiter über mir steht. Und das kommt eben alles zusammen in einer Szene. Ja. Also die Szene muss auch sehr, sehr viel leisten in diesem Moment. Und er fährt da auch filmische Mittel auf, wie zum Beispiel die geteilte Linse, die es ihm möglich macht, Vordergrund und Hintergrund scharf durchzuzeichnen. Es gibt diesen einen tollen Moment, wo ihm jemand die Sicht auf den Strand versperrt. Genau. Und er muss so versuchen, ohne zu unhöflich zu sein, weil auch der Dorf, er will ja keine Panik.
Natürlich.
Ne? Er will ja eigentlich vermeiden, dass die Leute ihn fragen, hey, was ist denn los? Du siehst aber, wieso schwitzt du denn? Ja, so ist doch ein schöner Tag am Strand. Ja. Und das erzählt er super durch diese geteilte Linse, weil die Schärfe quasi, der Hintergrund ist dann nicht unscharf, sondern halt scharf durchgezeichnet. Ja. Und er sieht diese Kinder, die hinten im Wasser planschen. Ja. Und wir als Zuschauer wissen ja auch nie, wann es passiert. Ja. Die Szene geht ja auch sehr, sehr lang.
Ja. Oh Mann, ja, die Kinder, die im Wasser planschen, die Kinder, die sterben. Was ja auch wiederum ihn als Vater auch natürlich nochmal auf eine andere Weise beschäftigt da drin. Ich finde unglaublich krass, dass dieser Film diese Freigabe Parental Guidance PG erhalten hat. Die sicherlich auch Teil dafür war, dass er so ein großer Erfolg war.
Ja.
Auch da hat sich, glaube ich, viel verändert. Ich glaube, also ich meine, es gibt ja diesen wunderschönen Anfang, wo wir auch wieder einen langen Tracking-Shot haben, in dem Spielberg so eine Feier am Strand von jungen Leuten irgendwie so verfolgt und wir sehen, wie sie sich küssen, wie sie mit der Gitarre singen und das ist wunderschön. Ja. Und wir enden auf diesem Mann, der zur Seite schaut und dann gibt es den ersten Schnitt und wir sehen das Mädchen, auf das er schaut, das da am Rand sitzt. Das ist, finde ich, sehr schön erzählt. Dann laufen sie eben zum Strand, betrunken, wie sie sind, wollen schwimmen, aber er schafft es nicht mehr, aus den Klamotten zu kommen. Sie springt vor ihm ins Meer. Und dann, während sie da schwimmt, im Mondlicht reißt plötzlich von unten irgendwas an ihr. Und es ist so krass, wie da plötzlich irgendwie sozusagen dieser Überlebenskampf losgeht, wie sie da wirklich so unbarmherzig in diesem Wasser. Und sie sagt, I don't wanna die, God please help.
Ja,
das ist wirklich furchtbar, ja. Das ist wirklich schlimm. Das ist sozusagen auch die Realität dessen, ich sterbe hier gerade. Das ist eben kein Actionfilm-Effekt oder sowas hier. Ja. Wir müssen jetzt halt mal so ein bisschen, einer muss ja jetzt am Anfang sterben, damit wir irgendwie eine Fallhöhe haben.
Ja.
Nein, dieses Mädchen ist sich bewusst darüber, dass sie jetzt gleich sterben wird und sie will es nicht. Sie will alles nur nicht sterben. Sie ist jung, sie ist am Anfang des Lebens. Und dass der Film dem so Raum gibt und dass diese Schrecklichkeit in diesem Moment sozusagen auch der Raum gibt, das finde ich so unglaublich beklemmt.
Es ist sehr beklemmt. Du bist aber ab dem Moment auch sofort drin.
Ja.
Du kannst davon ausgehen, wenn du heute Pre-Credit-Sequenz hättest, eine wie diese, dass sie wahrscheinlich irgendwie geschnappt nach unten werden,
genau. Ne,
gezogen und dann halt Schnitt auf den Titel dann nimmt der Rest seinen Verlauf. Aber er kostet das wirklich aus, so wie er auch diese Strandszene ans Maximum treibt, treibt er auch diesen Anfang ans Maximum. Zugleich ist ja auch dieser besoffene Typ, der eigentlich mit ihr nackt baden wollte, er ist zu besoffen, um irgendwie was mitzukriegen.
Ja.
Und aber sie kämpft da um ihr Leben und er nimmt sich auch Zeit dafür.
Ja. Und das finde ich toll, weil es wirkt auf mich trotzdem nicht so kalkuliert. Es wirkt auf mich nicht sadistisch zum Beispiel.
Ja.
Es könnte ja auch in einem zynischeren Film, könnte man sozusagen ja auch an diesem Leiden sich ein bisschen mehr delektieren. So, weißt du, so Höhe das nackte Mädchen und der Überlebenskampf. So gibt's ja auch in vielen Horrorfilmen und so weiter, so Slasherfilmen. Und das ist hier, finde ich, gar nicht so. Sondern es ist ganz klar, dieses Mädchen verdient den Tod nicht.
Ja.
Und es ist schrecklich und sie will nicht sterben.
Ja.
Und was hier passiert, ist schrecklich. Und das ist irre. Und wie der Film eben auch dieses, also man will ja nach dem Film wirklich nicht mehr baden, nicht mehr ins Wasser gehen. Der Film es eben auch so toll schafft, dieses Grauen davon, dass da irgendwas unter der Oberfläche ist, das wir nicht sehen können, dass sich uns da nähern kann jederzeit, das ist unglaublich toll.
Aber auf mich wirkt er da fast schon so ein bisschen, als würde er auch das Motiv aus Duell, aus Duel, ein wenig aufgreifen von dieser Urgewalt, die plötzlich auftaucht und die man nicht kontrollieren kann. Diese Menschen wissen ja auch gar nicht, was sie gegen den Hai tun sollen. Der Bürgermeister schreibt ja dann irgendwann so einen Wettbewerb aus.
Genau.
$3,000 für denjenigen, der den Hai erwischt.
Ja.
Und dann gibt's eine wunderschöne Szene, in der offenbar so, wie nennt man sowas, Kopfgeldtouristen diesen Strand schwemmen und mit irgendwelchen kleinen Booten raushauen, um den Hai zu fangen. Und Steven Spielberg inszeniert die auch wunderbar. Also sie wirken auch wie Locals, gar nicht wie gecastete Schauspieler, sondern wirklich wie Leute, die man irgendwie aus diesem Ort engagiert hat. Komm, lass mal was Cooles drehen, mach mal Haijagd. Ja, also fast schon so primitiv, so mit Bierchen.
Überhaupt dieser Ort, Amity, ist so schön. Der wird so spürbar und wirklich dieser Sommerort, der darauf angewiesen ist, dass auch im Sommer die Touristen kommen und da baden und wie sozusagen jeder auch so seine Sorgen hat, wie die lokalen Geschäftsleute natürlich irgendwie fürchten um ihre Umsätze, dann ja auch diese Frau selber sozusagen noch mal ein eigenes Kopfgeld aussteckt und so. Das ist wirklich toll. Auch wie Chief Brody versucht immer sozusagen die Kontrolle zu behalten, führt auch wieder zu ganz tollen, dieses Spielbergsche Meisterschaft, die eben nicht Aufmerksamkeit auf sich lenkt, von so langen Einstellungen, er ist in so einer Hütte da am Hafenmeister, während die alle ausrücken und irgendwie sein Deputy kommt irgendwie ans Fenster und will irgendwas oder achtet nicht drauf, er wirft so ein Buch irgendwie oder was ans Fenster, damit er endlich mal aufpasst und so. Und das alles aber in einer Einstellung, das ist irgendwie wunderschön.
Ja. Ne? Es gibt auch eine super Szene, die ist so unglaublich gut inszeniert. Ich muss ein bisschen früher ansetzen. Es ist interessant, dass der Film nicht nur den Hai als Antagonisten hat, es gibt den Hai auf Seite der Tierwelt klar, was willst du machen? Ich meine, es ist halt ein Hai, der Hunger hat und Gott möge ihm verzeihen, aber das ist halt sein Wesen. Mhm. Aber der andere Antagonist in diesem Film ist der Bürgermeister, der den ganzen Film über im Grunde drängt, selbst als es allen klar ist, don't go in the water, diesen Strand offen zu halten, um das große touristische Business halten zu können.
Ja.
Damit eben Geld in den Ort kommt. Und es gibt da eine wunderschöne Szene, wo Roy Scheider, der Chief, ihm auf einer kleinen Fähre begegnet und versucht, ihn umzustimmen, diesen Strand zuzumachen. Und das Ganze ist in einer einzigen Einstellung festgehalten. Und das ist auch super. Steven Spielberg, ein schlechter Filmemacher, würde sie einfach hinstellen. Die könnten ja auch an der Reling stehen und sich unterhalten. Aber er staffelt dieses Gespräch in drei Ebenen. Sie sind zu Beginn des Gesprächs weiter weg, bewegen sich dann nach vorne zu der Kamera, bis sie in so einem sehr, sehr engen Close-Up landen oder in einer sehr engen Zweier-Einstellung, wo du auch die Verzweiflung von Roy Scheider wirklich so ins Gesicht gedrückt bekommst, der einfach nicht dagegen ankommt und einfach auch nicht die Eier hat, diesem Typ zu sagen, nein, ich mach den Strand dicht, komme,
schon,
was wolle.
Schon wieder der Typ, der nicht genug Eier hat.
Aber darum geht's ja auch.
Das ist witzig. Es ist eigentlich sozusagen, das ist die absolute Wiederholung des Protagonisten aus Duell.
Mega.
Ja.
Mega.
Und der dann sozusagen in so einem urtümlichen Kampf gegen dieses Ungetüm irgendwie sich diese Eier zurückholt.
Quasi. Er holt sich die Eier zurück, aber nicht alleine, denn irgendwann taucht Richard Dreyfuss, ein sehr junger Richard Dreyfuss, als, ich wollte schon sagen, als Dino-Forscher, als Hai-Forscher aus der Stadt.
Hooper.
Taucht in diesem Ort auf und im Grunde entsteht da so eine Allianz. Hooper ist so ein typisch städtischer, so ein bisschen so schnöselhaft, kommt aus reichem Haushalt, wird auch von der Dorfbevölkerung immer wieder attackiert dafür, dass er, was ist, Cityboy, der die kleinen Leute nicht versteht, der aber dann trotzdem bleibt, um beim Kampf gegen diesen Hai zu helfen. Und aber es gibt noch einen dritten.
Und der aber auch so ein Natural Verbündeter ist, weil Roy Schei, also Chief Brody kommt ja auch eigentlich aus der Stadt.
Ja.
Aus New York City.
Ja.
Sie sind da relativ neu, er ist der neue Chief so.
Ja.
Und du spürst auch bei ihm, es gibt wie so eine Art von zwei Seelen wohnen auch in seiner Brust. Er ist kein echter Local, weißt du, es gibt noch sowas irgendwie Urbanes in ihm.
Ja.
Und das spricht natürlich Hugo an. Ist eine Männerfreundschaft, kann man sagen, die da auch entsteht zwischen den beiden. Genau, und dann gibt es noch Quint.
Quint, der Kapitän. We need a bigger boat.
Captain Quint, der schon relativ früh im Film weiß, was Sache ist, der relativ früh im Film auch allen Leuten sagt, passt auf, das ist euer Problem, das ist der Hai und ich kann ihn euch jagen. Aber ich verlange Geld dafür, weil er macht es auch nicht umsonst.
Ja.
Und das bleibt dann erstmal liegen, weil keiner sich eben sozusagen mit dieser Möglichkeit näher befassen möchte.
Mhm.
Am Ende muss es dann eben aber doch sein, nachdem es eben Brody und Hooper in einer nächtlichen Aktion gelungen ist, zu beweisen, indem sie zunächst mal den vermeintlichen Übeltäter aufgeschnitten haben. Also es wird ein Hai dann auch erlegt, und sein Digestive Tract, sein Verdauungstrakt untersuchen. Nur um ob sie die Reste des letzten Opfers finden und es aber eben nicht finden, sodass sie wissen, sie haben den falschen Hai erwischt.
Ja.
Und, oh Gott, da muss man jetzt allerdings auch nochmal sprechen, weil der effektivste Schock im ganzen Film ist für mich, wenn Hooper taucht, wenn in diesem Wrack.
Mhm.
Und dann der abgetrennte Kopf
ihm entgegenkommt.
Und
du hörst auf der Tonspur.
Ja, da muss man nur mal kurz, also der Film hat wahnsinnig effektive Schockeffekte. Auch deswegen,
das ist übrigens eine Szene, die Steven Spielberg auf eigene Kosten nachgedreht hat.
Ich weiß, darauf wollte ich hinaus. Das ist so irgendwo in der Mitte des Films, ist Teil sozusagen der Beweisführung, sagen wir, von Hooper und Brody, dass irgendwie der Hai noch at loose ist. Sie finden halt so das Wrack eines untergegangenen Bootes mit so einem Sonar. Und Hooper taucht halt runter, um zu schauen, ja, weiß ich nicht was, nach Spuren eines Haiangriffs.
Ja, ich glaube, er will sehen, ob das Boot von einem Hai zerbissen
wurde. Genau, die er auch prompt findet. Und dann hören wir diese Musik. Dödem, dödem. Also etwas nähert sich. Oh Gott, der Hai. Dann ist es aber nur, in Anführungszeichen, der abgetrennte Kopf des Kapitäns, der ihm aus dem Inneren des Bootes so entgegengeschwemmt wird.
Der ist stark, der Schock.
Der Schock ist wahnsinnig stark.
Weil du erwartest ja den Hai.
Natürlich. Weil die Musik, wir sind durch den Musikeinsatz natürlich schon längst konditioniert darauf, dass sich ein Hai-Angriff irgendwie nähert. Und das ist ganz interessant, weil das Spielberg arbeitet damit und durchbricht es genau einmal in beide Richtungen.
Ja.
Es gibt diesen einen Moment hier, wo er die Musik verwendet und dann ist der Hai, ist es aber nicht der Hai, ein Fake-Out, den er aber auch wirklich nur einmal verwendet, weil er weiß, sonst würde er seine Wirkung verlieren.
Kluger Mann.
Gleichzeitig gibt es später dann mal eine Stelle, an der er eben einen überraschenden Haiangriff ohne die Musik vorher inszeniert. So, auch dadurch bricht er einmal das Schema, das er selbst entwickelt hat, mit dem sich sozusagen diese Haiangriffe anbahnen.
Aber wie smart auch.
Ja, ja, ist sehr gut, sehr gut. Egal, genau. Und diesen Schuss, diese Einstellung da unten, die hat er noch einmal nachgedreht, ich glaube, im Pool seiner Cutterin,
wenn ich das genau, richtig... Genau, für $3,000.
Also ja. Sie haben nochmal auf eigene Kosten, weil er gemerkt hat, irgendwas sitzt da noch nicht, das haut noch nicht richtig hin, hat er diesen Schuss, diese Nahaufnahme, in der Kopf irgendwie auf die Kamera zuschwimmt, noch einmal selber im Swimmingpool seiner Cutterin nachgedreht. Das ist Dedication.
Das ist Dedication.
Auch das gehört zum Filmemachen dazu.
Selbst Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, das braucht mein Film.
Und das aber nach einer Produktion, die ja sowieso schon sehr, sehr, sehr sämtliche Rahmen gesprengt
Lass hat. Lass uns da noch kurz warten, ja. Wenn wir über die Produktion sprechen, weil der Film macht eine Sache, die ich sehr ungewöhnlich finde, und das hast du heute eigentlich sehr, sehr selten, dass der Film eigentlich irgendwann aufhört, ja, wie soll ich sagen, oder der Film, wie kann man das beschreiben? Der Film wird irgendwann für mich ein zweiter Film. Mhm. Nämlich ab dem Zeitpunkt, wo eben Chief Brody, Hooper, der Haifisch-Dino-Forscher, und dieser Kapitän, der ein Captain sehr, sehr... Captain Quint, der ein sehr harter, kerniger Kerl ist, wie man ihn nur in der Provinz findet, sich entschließen, mit dem Kutter von Quint hoch auf die See, hinaus auf die See zu fahren, um diesen Hai zu fangen.
Ja.
Ab dem Moment existiert dieses Dorf nicht mehr, die Familien spielen keine Rolle, auch der Bürgermeister nicht. Ab diesem Moment bleiben wir eigentlich nur noch bei diesen drei Männern und dem Hai. Ja. Und was mir da aufgefallen ist, diese Passage ist sehr, sehr lang.
Ja.
Sie ist sehr, sehr lang. Und ich frage mich, warum. Weil ich habe das Gefühl, es wäre ein noch besserer Film gewesen, wenn man sich da ein wenig gezügelt hätte. Weil klar braucht er die Zeit, um eine Freundschaft entstehen zu lassen. Eine Freundschaft entsteht nicht, indem man einen Mezzomix zusammentrinkt. Es braucht ein bisschen, es braucht gemeinsame Erlebnisse, auf die man sich stützen kann. Es braucht diesen Moment, wo man vielleicht auch über die Ladies sprechen kann oder über Traumata aus der Vergangenheit.
Die Narben,
ja. Die sie sich gegenseitig zeigen. Und in dieser Freundschaft, die entsteht, hat man immer wieder kleine Situationen mit dem Hai, der immer wieder das Schiff attackiert, sich dann eben wieder verzieht. Mhm. Und klar, es ist als Eskalationsschraube, jeder Angriff wird Ärger, jeder Angriff sorgt für mehr Stress und für mehr Aktion und auch mehr Verletzungen. Kann ich das verstehen? Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dieser Part zu lang ist. Geht's ja auch so?
Naja, ich weiß nicht, ob zu lang... Er ist halt wirklich ein ganz anderer Film, wie du gesagt hast. Das hat ja auch erstmal was sehr Befreiendes, dieses Rausfahren aufs Meer, weil man sich endlich, der Knoten ist geplatzt, endlich erlaubt man sich sozusagen den Kampf aufzunehmen mit dieser Kraft, die bis dahin immer sozusagen so... sich nur genommen hat. Und das ist ja auch schön. Ich weiß nicht, ob ich es zu lang finde. Ich finde halt schon, dass man zum Ende merkt, dass sozusagen... Es wird irgendwie so ein Stück unkontrollierter, finde ich. Also so, und das hat vielleicht auch was mit der Produktionsgeschichte zu tun, weil gerade dieses Drehen auf dem Wasser und mit dem Hai, der irgendwie immer nicht so richtig funktioniert hat, wie er funktionieren sollte und so weiter, glaube ich, ja extreme Kompromisse verlangt hat. Und gerade so die letzten 10 Minuten oder sowas, da wird es für mich dann auch so ein bisschen, ja, da fällt das so ein bisschen auseinander in seinen Bemühungen. Es ist immer noch mordspannend, aber so ein bisschen der Fokus, die Klarheit thematisch geht so ein bisschen verloren.
Ich kann mir vorstellen, dass man in diesem ganzen Drehstress diesen Fokus vielleicht auch mal ein bisschen verloren hat.
Das kann schon sein. Da wird der Film dann halt auch zum ersten Mal so richtig so ein bisschen lustig quasi, weil das hat Spielberg wirklich vermieden, gewusst zu meinen. Und man hört dann ja auch über Szenen, die rausgeschnitten oder verändert wurden nochmal, oft weil der Hai nicht so funktioniert, wie man es wollte, die dann aber zum Beispiel bestimmte Haiangriffe auch viel comichafter und grausamer gemacht hätten, noch grausamer oder auch oberflächlich grausamer. Es war so ein Schuss geplant, in dem, wenn der Hai in dieses Becken, in dieses kleine Sammelbecken eindringt, wo auch Hoopers Sohn in Gefahr gerät, indem man eine Einstellung sehen sollte, in der der Haifisch noch mit diesem Mann, diesem anderen Mann, den er vorher frisst, im Maul sozusagen durch dieses Becken schwimmt und der Mann, der sterbende Mann, hält den Sohn von Hooper in den Arm, um ihn noch irgendwie zu retten. Und das ist so eine komische, melodramatische, krasse Situation und Szene, die gar nicht passt, also so comicbookhaft, die gar nicht passt zu dem eigentlich doch sehr geerdeten Angst, die er da geschaffen hat. Und das ist für mich, wenn dann sozusagen der Hai erlegt wird, in dem, wie in so einem Videospiel.
Resident Evil.
Ja, wie so Resident Evil mäßig, in dem er eine Druckluftflasche irgendwie ins Maul bekommt, die dann Chief Brody so mit einem Bullseye abschießt, damit der Hai explodiert. Ja. Da wird es halt so ein bisschen komisch. Also, ich weiß auch nicht.
Irgendwas. Aber er explodiert ja auch in so einer riesigen Blutfontäne.
Ja. Die dann eben wieder wie bei Duell in Zeitlupe sozusagen versinken dann diese Überreste wieder zurück ins Dunkel des Meeres.
Ja.
Ja, wo ich das Gefühl habe, es gibt so ein bisschen dann vielleicht auch so Instinkte, die dem Film auch schaden oder doch noch viel mehr hätten schaden können, die zum Glück nicht so zum Tragen kommen konnten, auch weil die Technik nicht so mitgespielt hat, die da am Ende zum Teil dann so ein bisschen sichtbar werden. Gleichzeitig gab es aber natürlich eines der größten und traumatischsten Bilder des Films kurz vorher. Ich habe den Film zum allerersten Mal auf einem ganz winzigen Schwarz-Weiß-Fernseher zu Hause, als meine Mutter nicht da war, spät abends gesehen.
Und immer die Mutter
und dieses Spielberg. Immer die Mutter und Spielberg. Und dieses Bild hat sich mir eingebrannt. Das ist Quint, der zerkaut wird,
ja, quasi furchtbar.
Von diesem Haifisch.
Mega krass, ja.
Der so mit dem Oberkörper rausschaut, oh. Noch aus diesem. Das ist wirklich.
Ja, er schreit ja noch um Hilfe und du siehst, ne, Roy Scheider, Chief Brody, ist ja nur ein paar Meter von ihm entfernt und kann ihm nicht helfen. Er muss anschauen, wie dieser neu gewonnene Freund von diesem riesigen Hai gefressen wird.
Und das ist wirklich auch da wieder. Also, das ist eben kein. Es ist nicht, es gibt ja auch so Hai-Filme, gibt es ja inzwischen wie Sand am Meer. Deep Blue Sea zum Beispiel ist einer, der mir jetzt einfällt, wo es irgendwann in der Mitte des Films so einen Überraschungseffekt gibt, dass Samuel L. Jackson mitten im Satz plötzlich von so einem computergenerierten Hai, der von hinten aus dem Wasser springt, einfach so weggebissen und auch verschluckt wird. Und das ist was ganz anderes. Also das ist eine völlig andere Art von, hier sehen wir, wie jemand kämpft ums Überleben, während er gleichzeitig zerkaut wird. Das ist irgendwie eine ganz andere.
Ja, versuchst ja noch, sich festzuhalten und dich reingezogen zu werden.
Und für mein Gefühl ist das viel, viel schlimmer. Es ist natürlich einerseits der irgendwie, sagen wir mal, humanistischere Ansatz, aber es macht das gleichzeitig so viel schlimmer, diesen Menschen dabei zuzusehen, wie sie zerstört werden.
Der Film hält sich nicht zurück. Ja. Interessanterweise kollidiert dieser Film oder geht voll auf Kollisionskurs mit dem Image, das Steven Spielberg für viele hat, von dieser bereinigten Familienunterhaltung.
Mhm. Ja,
total. Also Altersfreigabe 6 in Deutschland, Happy End Movies. Aber der Film hält sich in der Darstellung von Gore nicht zurück. Es gibt ja auch diese Szene mit dem Taucher, normaler Schwimmer, so ein Surferboy.
Genau.
Der attackiert wird und es wäre auch vollkommen okay gewesen, das so ein bisschen subtil zu erzählen. Aber nein, du siehst dann, wie ein abgebissenes Bein auf den Meeresboden sinkt. Und das ist schon.
Das ist schon. Und es ist aber eben auch kein, und es ist eben auch kein Gag. Also dieses abgebissene Bein hat auch nicht diese splattermäßige Lustigkeit oder irgendwas. Es ist, oh Gott, hier hat ein Mensch ein Bein verloren, also alles verloren quasi und das ist wirklich, wirklich schrecklich.
Und du hast das auch, wo es super gelöst ist, wo es zum Beispiel sehr, sehr subtil gemacht ist wenn Hooper, der Dino-Forscher aus der Stadt, sich zum ersten Mal die Leiche von dem Mädchen zeigen lässt. Und wir sehen die Leiche natürlich nie, aber er beschreibt, was er sieht. Und es klingt so grausig.
Ja, ja.
Also er beschreibt dann, hier fehlt der Knochen, hier ist nur noch Haut vorhanden, muss sich selbst beruhigen, ein Gläschen Wasser trinken, damit er nicht brechen muss. Und wir können ja davon ausgehen, dass er als Haiforscher schon sehr viele Opfer und Wunden gesehen hat. Aber das hier ist so krass, dass sogar ihm dabei übel wird. Und das Ganze passiert im Off und ist super, super.
Und das ist wirklich faszinierend, weil es gibt ganz viele Horrorfilme und ich mag ja auch Horrorfilme und es gibt Horrorfilme, die natürlich stark damit spielen, dass wir eigentlich eine Lust haben auch daran, all diese Schrecklichkeiten zu sehen, die Menschen zustoßen und so weiter. Ja. Warum auch immer. So ein böses Interesse. Und das gibt es in dem Film hier gar nicht, finde ich. Also ich muss das alles nicht sehen.
Nee,
ich
empfinde, man will es nicht
sehen. Man will es nicht sehen und dadurch, dass man es sieht, entfaltet es eben diese Wirkung und das ist auch gut, aber es ist nichts, worauf man sich freut. Ich freue mich nicht auf die Einstellung. Geil, jetzt sehe ich gleich wieder, wie Quint zerkaut wird von dem Haifisch. Also das ist, sie entwickeln nicht diese Setpiece-hafte so Attraktion. Und das finde ich auch stark.
Ja, man hat in der Szene man spürt fast schon Dankbarkeit dafür, dass er uns diesen Blick erspart.
Ja.
Man hätte ja auch, weißt du, es gibt ja dann Filmemacher, die dann so kleine Subliminalbilder reinschneiden, so ganz kurz. Aber nee, das macht er nicht. Ja. Das reicht so, wie er es macht, reicht es vollkommen aus.
Er ist schon ein Wahnsinnsfilm, auf jeden Fall.
Ist ja aufgefallen, ich habe mich ein bisschen gefragt, man fragt sich ja immer so, okay, wir wissen, worum es geht, aber was ist das Thema dieses Films? Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass er erzählt ja schon auch so ein bisschen so dieses Deliverance-Ding von den gebildeten Städtern, die sich der Natur entgegenstemmen und diesen ganzen Dummbolzen. Im Grunde ist jeder aus diesem Ort ein bisschen Dummbatz.
Naja, Quinn.
Vom Bürgermeister, der korrupt ist, von den Horden an jungen und älteren Männern, die auf die Jagd gehen, schön mit Bierchen bewaffnet, einfach auch eine gute Zeit zu haben. Von Quint, der halt wie der letzte Psychopath rüberkommt und deswegen vielleicht auch gefressen werden musste.
Aber pass auf, ich hab jetzt
und das sind
jetzt
die beiden City Boys, die im Grunde dieses Wesen.
Ich entwickle jetzt mal eine These.
Das ist aber eine gewagte These.
Oh Gott, aber ich hoffe, es gelingt. Nee, jetzt habe ich natürlich irgendwie
alle hören dir zu.
Hohe Erwartungen geweckt.
Hot Take.
Also es sind die beiden Jungs, also auch gerade Hooper, der auch so ein bisschen, weil wir ja auch über Counterculture schon so gesprochen haben, der so ein bisschen zumindest so gegenkulturelle Attribute auch hat, finde ich, mit seinen Haaren und mit dieser ganzen so, klar, er ist so Rich Kid einerseits, aber auch mit seinen quasi so Ansichten, wie so auch dieser er verehrt ja auch die Natur und diesen Haifisch irgendwie auf eine Art und so. Und dieses Ganze so, weißt du, so, wie wenn heute so Umweltschützer, die für Wölfe.
Er sagt
für die,
ja auch, ich liebe Haie.
Genau, der für die wiederkehrenden Wölfe irgendwie sozusagen so Sympathien haben und so weiter. Also, dass denen auch beiden so ein Stück weit eben sowas ein bisschen gegenkulturelles, liberales, sozusagen noch dieses 68er Hippie-Erbe so ein bisschen noch im Blut liegt. Und Quint wiederum ist der eine, der wirklich im Krieg war und der auch eine ganz schreckliche Erinnerung an den Krieg hat.
Ja.
So, und darüber kann eine Verbindung zwischen ihnen stattfinden, glaube ich, irgendwie. Also vielleicht haben wir es hier auch immer noch mit einer Gesellschaft zu tun, die sich irgendwie mit Vietnam, mit so einem Trauma irgendwie auseinandersetzt. Ich finde es ja auch ganz interessant, dass Quint ja auch erzählt, wenn diese Erzählung ist ja sehr berühmt, diese Szene irgendwie, in der er von diesem USS Indianapolis Ereignis erzählt, das ja tatsächlich stattgefunden hat. Also, dass das Schiff, Kriegsschiff, das die Atombombe geliefert hat, die auf Nagasaki und Hiroshima abgeworfen wurden, auf der Rückfahrt, nachdem sie sozusagen ihre Cargo delivered haben, von einem Torpedo getroffen, untergegangen ist. Und die Crew, die Mannschaft, die Soldaten an Bord dann eben tagelang da irgendwie in Rettungsreifen im kalten Wasser ausharren mussten, bis endlich Rettung kam und da dann Stück für Stück von Haifischen aufgefressen wurden. Ja. Und da steckt ja auch so eine merkwürdige Art von Poetic Justice oder irgend so eine komische Art von sowieso göttlicher, natürlicher Bestrafung schon drin, in der auch irgendwie die Hiroshima-Bombe eben so kurz geschlossen wird mit dieser Naturmacht, die dann eben quasi den Menschen, der sozusagen anderen Menschen in der Lage ist, derartiges anzutun, dann eben so mit seinen kalten Augen, er beschreibt dann auch die Augen, die schrecklichen Augen irgendwie da so vernichtet.
Ja, weißt du, was ich dem Film aber sehr zugute halte? Man wäre versucht, an so einer Stelle so einen Spin zu drehen, dass der Mensch eigentlich das schlimmste Tier ist. Der schlimmste Raubjäger von allen. Aber nein, es bleibt bis zum Ende klar, dieser Hai muss sterben, wir Ruhe haben wollen.
Naja, weil pass auf, weil der Mensch eben auch in der Lage ist, darüber hinaus zu wachsen. Weil der Mensch eben so nicht sein muss.
Ja.
Das ist ja irgendwie, glaube ich, das Ding. Und irgendwie stehen, finde ich, auch Hooper und Brody ein bisschen für so eine Art von möglichem neuen Menschen, der irgendwie sozusagen auch in der Lage ist, aus der Geschichte zu lernen, der auch in der Lage ist, irgendwie über Verständnis und darüber Verständnis zu entwickeln für die Welt und wie sie funktioniert, irgendwie sie von diesen bösen Kräften auch zu bereinigen.
Till, wie viel Freude würde es dir machen, auf hoher See zu drehen? Ich kann dir als Produzent sagen, don't. Ich glaube, es ist das letzte Ding, worauf ich Bock hätte. Ich glaube, das ist derart anstrengend.
Ich habe ja Erinnerungen mit meinem Vater ans Wasserwandern. So, mit dem Motorboot irgendwie so über die Flüsse fahren. Und es gibt auch Szenen in dem Film, die mich daran erinnern, wenn Quint irgendwie seine beiden Süßwassermatrosen irgendwie immer anschreit und ihnen da so Befehle schreit, was hier passiert. Die mich sehr erinnern daran, wie mein Vater mich auch immer so unkontrolliert. Nee, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das als Drehorganisation ein absoluter Albtraum ist.
Sollte ja auch gewesen sein. Ich meine, für den Film waren ja veranschlagt Wie viel was? Was habe ich hier aufgeschrieben? 55 Tage sollten es sein. Mhm. Na klar, Steven Spielberg hatte Sugarland gemacht, aber jetzt auch kein großer Film. Aus diesen 55 Drehtagen waren 159 am Ende geworden. Also eine Überziehung von 104 Tagen, was heute undenkbar wäre. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Hollywood-Film gibt, dem man heute so eine Überziehung gestatten würde. Und ich finde es beeindruckend, dass die Produzenten damals gesagt haben, wir glauben an diesen Film. Let's do it. Let's go for it.
Ja, naja, vor allem, weil ich mir nicht vorstellen mag, was für einen Druck es auch auf einen jungen Regisseur wie Spielberg ausübt, zu wissen, quasi ein Schiff zu steuern, das so weit bereits sich vom Kurs, vom Offiziellen entfernt hat.
Ja.
Und da dann nicht unterzugehen, sondern auch noch kreativ zu bleiben. Also es gibt
weiterhin arbeiten zu können.
Arbeiten zu können und richtig tolle Ideen zu haben. Also es gibt ja zum Beispiel diese Nummer, die ich genial finde, dass sie eben mehr und mehr von diesen Fässern an den Hai mit Harpunen, also so versuchen zu befestigen, damit der Hai nicht mehr abtauchen kann. Damit irgendwann sozusagen diese Luftfässer, also diese mit Luft gefüllten Fässer, ihn oben halten, nach oben an die
Oberfläche bringen,
sie ihn endlich erschießen können. Und oft oder lange Zeit siehst du dann eben diese Fässer vor allen Dingen immer, die da an der Oberfläche langziehen und kannst daran dann so erahnen, wo der Hai gerade ist, wie er sich bewegt, was unglaublich spannend ist. Das basiert größtenteils einfach auf dem Fakt, dass der Hai, der eigentlich viel stärker auch an der Oberfläche zu sehen sein sollte, also dieser mechanische Hai, den sie hatten, einfach nicht funktioniert hat und einfach nicht in der Lage war, das zu tun, was sie wollten, auf die Art sichtbar zu werden. Das mit den Fässern ist natürlich viel, viel spannender und eleganter. Also so ein Blessing in disguise, aber in dem Stress musst du halt auch in der Lage sein.
Du musst in der Lage sein, das überhaupt Zeit zu haben im Kopf, um eine Lösung zu finden für so ein derart elementares Problem. Wenn die zweite Hauptfigur deines Films einfach nicht funktioniert, das ist ja wie ein Schauspieler, der mitten in den Dreharbeiten stirbt. Und du musst jetzt irgendwie erzählen, dass er doch noch da ist und das hinzukriegen und umzuschreiben und mit der Logistik neu zu vereinbaren. Aber eine Überziehung wie diese ist, nur mal zum Vergleich, ich glaube, wenn du heute einen Tatort machst, der sehr eng geachtet ist, ein Tator, wie unser gemeinsamer Freund Linus sagt, ein Tator machst und einen Tag zu überziehen, glaube ich, ist schon schwer genug. Mhm. Hier reden wir von 104 Tagen.
Naja, und du überziehst ja auch das Budget.
Ja, massiv das Budget und keiner weiß, du hast noch keinen Namen. Niemand zu diesem Zeitpunkt ist ins Kino gegangen, weil ein neuer Film von Steven Spielberg lief. Das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Aber das Studio hat dran geglaubt und es wurde ein unglaublicher Erfolg. Kennst du ein bisschen die Erfolgsgeschichte des Films, was sie gemacht haben?
Nö, erzähl mal.
Es war der erste Film, der zum einen in ganz USA parallel angelaufen ist. Mhm. Du hattest vorher eher dieses Konzept, dass Filme zuerst in Städten anliefen und wenn man gemerkt hat, okay, es funktioniert in der Stadt, dann ging es raus in die Provinz und viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Also man hat Filmen eigentlich viel mehr Möglichkeit zugesprochen, sich zu entfalten über eine längere Kinoausspielzeit hinaus. Und bei diesem Film hat aber das Studio Fernsehwerbespots gebucht. Mhm. Es war nicht der erste Film, bei dem es gemacht wurde, aber es war der erste, bei dem es in dieser Häufigkeit und in diesem Stil getan wurde, dass man wirklich mit den ganzen Sendern zusammengearbeitet hat, die eigentlich als die Feinde des Kinos gegolten haben, als eigentlich die Institutionen, die die Zuschauer wegziehen aus den Kinosälen, hat man gesagt, dann lass uns doch dieses Medium nutzen, das jeder zu Hause stehen hat und sie mit Trailern überhäufen. Mhm. Und das gilt unter anderem als einer der Gründe, warum man eben nicht diese langsame Kurve hatte, wie bei anderen Filmen, wo es dann losgeht und dann wird es halt immer größer über die Woche, sondern von Anfang an halt dieses Wochenendeinspielergebnis hatte und die Studios zum ersten Mal eigentlich gesehen haben, oh Gott, wir können so viel mehr Geld
machen. Sie haben Blut im Wasser gesehen.
Sie haben Blut im Wasser gesehen und ja.
Und das ist auch so, finde ich, so eine Tragödie an Spielberg, dass ganz oft er wirklich meisterliche Filme gemacht hat, die dann aber quasi wie so Models waren, Modelle waren, für, sagen wir mal, Geschäftsmodelle und so weiter, die dann zum Teil eher zerstörerisch sich auf die Filmkultur und auf Kinokultur ausgewirkt haben. Ja. Ja. Und das kann man dem einzelnen Film natürlich nicht vorwerfen, der trotzdem brillant ist.
Er hat wahrscheinlich einfach gedacht, Gott, ich muss hier irgendwie einen spannenden Film abliefern, den die Leute gerne sehen, die sich gruseln und wirklich voll dabei sind. Aber klar, ich meine, was die Studios dann draus gemacht haben, ist natürlich was anderes.
Dass du natürlich irgendwie auch sowas wie einen langsamen Rollout, einen Sleeper, einen Film, der sich sozusagen über viele Wochen und Monate zu einem Hit erst entwickeln kann,
ja,
das gibt's ja heute quasi nicht mal mehr für kleine Filme.
Die Geduld ist, ja, hat ja keiner mehr. Heute hast du, ist es eben nicht der lange Rollout, sondern Kinostart, man sieht, naja, jetzt haben es die ein paar begeisterten Arthouse-Zuschauer gesehen, zack, VOD.
Ja, interesting fact. Selbst Titanic damals, erfolgreichste Film der Zeiten, hat ja über viele Wochen sich eigentlich bei gleichbleibendem Einspielergebnis über viele Wochen, was auch eine Seltenheit, also das gibt es ja heute auch kaum noch. Also selbst 1997 hat das noch funktioniert mit diesem langsamen Rollout. Ja. Der ist zwar gleichzeitig in Nationwide gestartet, hat aber keineswegs so ein krass frontloaded erstes Wochenende gehabt, wie das heute irgendwie ja quasi Standarderwartung ist.
Ja.
Es wird Sink or Swim. Der Film wird irgendwie sozusagen in dieses erste Wochenende hineingeworfen. Und wenn er da dann nicht irgendwie performt, dann ist er einfach mal weg.
Steven Spielberg hat sich wohl auch einen Spaß gemacht, dann wirklich rauszufahren nachts, um zu schauen, wie lang die Schlangen sind, die einmal um den Block gehen. Und sie müssen sehr, sehr lang gewesen sein. Ist eigentlich lustig, dass du gar nicht so sehr auf die Zahlen wartest, sondern eher nach dieser Ästhetik gehst von der langen Schlange, die unbedingt ins Kino will. Ist cool.
Naja, ich vermute ja auch, dass Spielberg trotzdem, trotz allem, ich finde, das spürt man seinen Filmen machen ja auch an, er kommuniziert ja direkt mit dem Publikum. Er will eine Reaktion evozieren beim Publikum. Und da ist es ja erstmal wurscht, also Einspielergebnisse und Zahlen, okay, aber das bleibt ja abstrakt. Zu merken, das Publikum reagiert tatsächlich auf das, was ich ihm anbiete. Es kommuniziert damit sozusagen. Ja. Ich glaube, das ist ja eine Riesenerfahrung.
Ja. Es gibt Geschichten aus dieser Zeit. Es gibt dieses Buch von Peter Biskind, das so ein bisschen eine Art History sein soll von dieser ganzen New Hollywood-Generation, also Scorsese, George Lucas, Spielberg, Friedkin, Brian Palma, die ja alle damals irgendwie so eine Art Clique hatten, dass Steven Spielberg es da echt nicht leicht hatte. Also er muss auch so ein bisschen so Mobbing-Opfer gewesen sein. Er hatte sehr große Probleme mit Frauen, also auch mit Schauspielerinnen, die dann durchaus auch versucht haben, ihn zu bezirzen, aber er war alles andere als empfänglich dafür, wohingegen so jemand wie John Milius wahrscheinlich es kaum abwarten konnte, noch eine mit nach Hause zu nehmen. Und da hatte er schon so ein etwas, ja, wie nennt man das? Galt halt als so der filmverblendete Geek, der eigentlich keine Filme macht über die Gesellschaft, in der sie leben, sondern über Filme, über andere Filme. Movie, ne? Also jemand, der im Grunde sehr viele Filme als Jugendlicher gesehen hat und jetzt versucht, diese Filme, Tierhorror, Disasterfilme wieder neu aufzufrischen und dessen Filme dadurch eigentlich schon fast banal sind.
Ich glaube, es ist ein absolutes Missverständnis.
Absolut, denke ich auch. Das ist keine, nicht mal eine heiße These.
Von Neid eingefärbtes Missverständnis, würde ich sagen. Weil ich glaube auch, der Humanismus, der authentische, echte Humanismus von einem Film wie Jaws ist einfach gigantisch.
Ja, und ist drin.
Ja, also er handelt vielleicht nicht an der Oberfläche von der Gesellschaft, obwohl ich glaube, dass es eben eigentlich doch tut. Aber diese Männer und die Freundschaft unter ihnen und diese Empathie, mit der wir bei diesen Männern sind, die ist pure. Die ist pure, die ist nicht hohl.
Absolut. Ich erinnere mich, ich habe ja jahrelang vor 15 Jahren etwa in einem Biergarten meiner Eltern gearbeitet, wo ich Bier zapfen musste und wir hatten so eine feine Runde aus edlen Alkoholikern, die stundenlang am Tresen gesessen haben, ein Bierchen nach dem anderen gezischt haben. Und da gab es einen Dude, der hieß Wolfgang, schwerer Alki, 50 Jahre alt. Und du stehst halt da und teilweise stehen die dann neben dir stundenlang und schweigen. Und du denkst dir, ich muss jetzt schon irgendwie so ein bisschen bei Laune halten. Ich habe diesen Wolfgang irgendwann gefragt, hey Wolle, wann warst du eigentlich das letzte Mal im Kino? Weil das war 1972, der weiße Hai. Und ich glaube, vielen geht so.
Ja, vielleicht. Danach brauchst du auch nicht mehr ins Kino gehen.
Danach brauchst du hast alles gesehen, alles, was ich sehen musste, um das Kino zu verstehen, habe ich in der Weiße Hai gesehen.
Ah, das ist ja auch ein bisschen Quatsch. Aber hey, darf ich mal jetzt so, ist glaube ich gar nicht so ein Hot Take, deswegen brauchst du jetzt nicht den Button betätigen, aber
schade.
Ich würde nämlich behaupten, dass eigentlich der erste richtige Spielberg-Film, also der auch motivisch sozusagen so ganz stark verbunden ist mit dem, womit man Spielberg dann auch lange in Verbindung bringen wird, ist eigentlich der nächste, den wir jetzt besprechen werden. Genau. Und interessanterweise, ich finde ja auch, dass auf deinem Pult diese Knöpfe, auf den du drückst, um diese kleinen Jingles und Geräusche immer abzufahren, die du abfährst, sieht ja auch ganz ähnlich diesem wunderschönen Lichtpanel, dieser Lichtorgel, die man am Ende eben dieses Films sieht, mit der dann der Kontakt aufgenommen wird.
Der Kontakt. Close Encounters of the Third Kind, 1977, Steven Spielbergs zweiter Feature-Kinofilm.
Dritter,
ich habe Sugarland Express vergessen. Wie konnte mir das passieren? So,
durchgerutscht.
So ein Brett von einem Film und dann sowas. Ja, man muss sich das vorstellen. Ich meine, er hat einen unfassbar erfolgreichen Film hingelegt. Natürlich kommen dann die ganzen Studio-Execs und sagen, hey Steven, was willst du als nächstes machen? Hier, alle Türen stehen dir offen. Du kannst so viel Geld haben, wie du brauchst. Gib uns einfach nochmal sowas wie Jaws. Mhm. Und Steven Spielberg macht einen Film über eine, nennen wir es mal, eine freundliche Alien-Invasion. Ja. Kann man den Film so nennen? Oder können wir nennen, einen Film über einen Mann, der seinen Verstand verliert?
Es lässt sich ein guter Case machen dafür, dass der Film eigentlich von Zweiterem handelt. Aber nichtsdestotrotz natürlich das, was den Film dann ja auch wieder zu einem Erfolg gemacht hat, zu einem in meinen Augen echt so unlikely Erfolg, wenn man den Film sieht, auch gerade aus heutiger Perspektive, ist natürlich eben genau dieses fast religiöse Erlebnis dieser in freundlicher Absicht kommenden Außerirdischen, die wirklich mit Licht und Ton uns quasi eine Erfahrung bescheren, die wir im Kino vorher noch nie gehabt haben.
Effektkino, auch ein bisschen.
Ja.
Ich glaube, das ist echt auch so ein Film, wo man gesagt hat, den will ich wegen der Effekte sehen.
Ja.
Vielleicht der zweite große Sci-Fi-Film oder Film mit Sci-Fi-Elementen nach 2001 und Star Wars. Oder kam Star Wars danach?
Star Wars tendenziell im gleichen Jahr. Ich weiß nicht, welcher früher released wurde.
Google mal, ja, das ist ja wirklich interessant zu wissen. Derweil kann ich ja ein bisschen erzählen. Close Encounters of the Third Kind, zu Deutsch unheimliche Begegnung der dritten Art. Es geht darum, dass eine eher ländliche Gegend, wahrscheinlich eine, in der Steven Spielberg aufgewachsen ist, von Außerirdischen beziehungsweise von kleinen Raumschiffen besucht wird. Unterschiedliche Menschen in diesem Landstrich haben direkten Kontakt mit diesen Raumschiffen, werden mit einem schnell flackernden Licht konfrontiert und unsere Hauptfigur, ein arbeitsloser Familiendad, ist infolgedessen besessen.
Moment, er ist nicht arbeitslos, er verliert seinen Job.
Er verliert seinen Job, okay, sorry. Ist infolgedessen besessen davon, diesen Raumschiffen auf die Spur zu gehen, diesen unbekannten Flugobjekten, und hat aber fast schon wie eingespeichert in sein Unterbewusstsein Visionen von einem Berg, ja, den er sich selbst nicht erklären kann. Parallel dazu wird sehr groß und breit erzählt von einem Forschungsteam, angeführt durch den französischen Filmemacher François Truffaut, der hier in der Rolle eines Wissenschaftlers zu sehen ist, die gehen eben diesen Schiffen auch auf die Spur, und das Ganze kulminiert dann in einem gigantischen Finale, in dem sich auch der Ursprung von diesen Visionen eines Bergs erfüllt. Mhm. Habe ich das schön versucht?
Das hast du schon schön.
Irgendwie, weil ich bin ein bisschen stolz auf mich, das so schön zusammengefasst
hast du gut,
zu haben.
Hast du gut zusammengefasst. Interessanterweise, wie gesagt, auch da wieder, das, was du erzählst, könnte auch ein ganz anderer Film sein.
Ja.
Als der man dann letztendlich zu sehen bekommt, aber auch darüber werden wir ja sprechen. Es wirkt auf mich so, von Star Wars finde ich jetzt tatsächlich gerade nicht das offizielle Reset, aber ich glaube, es handelt sich um einen Sommerfilm bei Star Wars. Und Unheimliche Begegnung der dritten Art ist tatsächlich im November 1977 ins Kino gekommen. Also ja, im Herbst, der Herbst nach Star Wars.
Ah, okay.
Und ich glaube trotzdem, dass ein anderer Film. Also
definitiv,
das, ja. Das ist ganz anders. Also dass auch die Effekte funktionieren anders in dem Film hier. Aber auch darüber wird zu sprechen sein.
Till.
Ja.
Ein Mann, der seinen Verstand verliert. Es geht mir nicht aus dem Kopf, weil ich war ein bisschen schockiert,
ja,
als ich den Film jetzt wieder gesehen habe, wie ruchlos und gnadenlos er den Zerfall dieser Familie erzählt. Richard Dreyfuss.
Ich finde auch dafür, dass man Spielberg ja vorwirft, dass er auch so ein bisschen so dieser sentimentale, verkitschte, so ein bisschen mit so falschen Familiengefühlen hantierende Regisseur sei. Also diesem Film kann man wirklich nicht vorwerfen, dass er irgendwie dem Konzept Familie viel zutraut.
Ja, aber von Anfang an ist diese Familie
ja
komplett dysfunktional. Das erste Mal, wenn wir sie kennenlernen, geht's drunter und drüber, die seine Frau kümmert sich um die Kids, ist die ganze Zeit irgendwie am Rumnölen. So wird sie ja inszeniert, als rumnölende, die ihm jetzt irgendwie den Alltag vermasselt.
Ja.
Die Kinder wollen ständig was. Er hat auch, glaube ich, zwei Söhne, die auch so wie so unsympathische Rabauken rüberkommen, die überhaupt keine Sensibilität haben für die Begegnung ihres Dads mit den Untertassen.
Naja, aber das fängt ja schon damit an, als wir sie kennenlernen, noch bevor die Untertassen überhaupt ins Spiel kommen, geht es ja darum, ins Kino zu gehen gemeinsam. Und der Vater möchte halt gern, dass die Kinder mit ihm Pinocchio sehen, weil Pinocchio doch so ein schöner Film ist, der die Fantasie so an. Die Kinder möchten aber gern was anderes sehen. Ich finde ganz bezeichnend interessant, dass der Vater ein bisschen wie so, es wirkt, als ob der Vater über seine Familie urteilt oder aburteilt. Ja. Es hat so ein bisschen so ein Gefühl von, ja, meine Familie versteht nicht, was für ein besonderes, empfindsames Wesen ich bin. Die Familie muss sich aber, habe ich das Gefühl, seine Aufmerksamkeit auch dadurch verdienen, dass sie dem Bild entsprechen, das er von ihnen als so empfindsame Familie hat. Weil es wirkt nicht so, als ob er darüber hinaus, also über den Fakt hinaus, dass er versucht, sie dazu zu überreden, sich für die gleichen Dinge zu interessieren wie er selbst, der Familie wahnsinnig zugewandt wäre. Also ein sehr, sehr merkwürdiger
Familienvater. Es gibt ja diesen Moment, wo er dann irgendwann sagt, so okay, genug. Auch diese ganzen Zeichnungen, die er gemacht hat, von der Wand runterreißt. Aber dann eskaliert das Ganze in einer total kuriosen Szene, wo er anfängt, die Fenster einzuschmeißen mit Blumenkübeln, Zäune bei den Nachbarn rausreißt. Alle gucken schon, okay, was ist denn da los? Ja. Er kommt halt wirklich wie so ein Madman rüber. Und am Ende löst sich dann auf, dass er im Grunde diesen Berg, wo das Finale stattfindet, was die Außerirdischen wie einen visuellen Code gegeben haben, im Wohnzimmer nachgebaut hat. Aber vorher verlässt ihn seine Frau mit den Kindern, beziehungsweise sie geht zu ihrer Schwester und taucht dann aber auch nicht mehr auf. Nein. Also dieses ganze Family-Thema ist damit auch so mehr oder weniger durch, weil es ist für Steven Spielberg natürlich ein gefundenes Fressen zu sagen, okay, jetzt hält mich nichts mehr zurück. Ich muss mich um die Scheiße nicht mehr kümmern, die ich irgendein Drehbuchautor reingeschrieben hat. So, jetzt kann ich den Film machen, den ich machen wollte. Und ich habe nicht mehr diese weltliche Verpflichtung in Form einer Familie.
Aber du weißt schon, dass der Drehbuchautor Steven Spielberg in diesem Fall ist. Es ist der erste echte Autorenfilm von Steven Spielberg.
Ja, ich weiß.
Steven Spielberg hat das Drehbuch selbst geschrieben.
Ja, er hat ja mit anderen auch zusammengearbeitet. Und das ist ja alles so ein bisschen eine Frage gestellt, ob es auch ein erkaufter Credit war. Aber auch hier ist es, was ich eben bei Jaws meinte, für jemanden, den man mit harmlosen Familienfilmen assoziiert, ist das eigentlich ein sehr ungewöhnlicher Film, weil er Familie durch und durch ablehnt.
Es handelt von einem Mann, der sozusagen, der wie so eine Gotterfahrung macht oder irgendwas, eine religiöse Erfahrung, die er versucht sich zu erklären und dabei aber wirklich alle Brücken verbrennt. Und auch ohne Reue alle Brücken verbrennt, die ihn noch irgendwie im quasi weltlichen Leben halten. Ja. So, und das ist schon eine extreme Erzählung, finde ich so.
Also, er schließt sich ja auch zusammen mit dieser Mutter, deren Kind entführt wurde von den Außerirdischen. Die gilt dann, wird ja auch inszeniert im Gegensatz zu seiner Frau als jemand, der dieselbe Erfahrung hatte, die ihn versteht.
Ja.
Und es bahnt sich auch so fast schon so eine Liebesgeschichte an, die sich aber nie wirklich so erfüllt. Sie bleibt aber dabei. Also sie will zu diesem Berg, um ihr Kind wieder zu treffen. Aber er hat natürlich andere
Aber es ist wie so geteiltes Trauma.
Ja.
Du verstehst mich, weil du sozusagen die gleiche schreckliche oder zumindest für dich nicht auflösbare Erfahrung spirituelle Erfahrung gemacht hast, während diese anderen Menschen, zu denen wir mal gehört haben, es einfach nicht mehr begreifen können, nicht mehr verstehen können. Und darauf können wir jetzt auch keine Rücksicht nehmen. Also es ist wirklich interessant.
Es ist auch interessant, weil der Film eigentlich zwei Filme ist. Du hast auf der einen Seite, und es klingt jetzt so ein bisschen aus unserer Beschreibung so, als wäre das so das Hauptfleisch, das Filet des Films, diese Family Story, aber ist es ja nicht. Du hast drumherum gestrickt diese großen Set-Pieces, die unglaublich gut funktionieren. Ja. Ich habe eben erwähnt, die Frau, dessen kleiner Junge entführt würde. Das ist ja auch so eine wunderbare Szene, wie nachts dieses Licht auftaucht und die ganzen Spielzeuge des kleinen Jungen anfangen loszuklappern und der Kleine ohne Angst fast schon die Außerirdischen einlädt. Ja. Ich bin hier, komm vorbei. Und dann dieses große, große, große Licht, das durch die Jalousien der Wohnung in dieses Haus dringt. Das ist schon krass. Also der ist visuell echt bezaubernd,
der Film. Der ist wunderschön. Also hier wird quasi das, was so dann auch so ein bisschen dieser Amblin-Look ist, das, was auch heute noch so kopiert wird, ganz viel von so Leuten wie J.J. Abrams in so Filmen wie Super 8 oder irgendwas, oder Stranger Things auch, also dieser merkwürdig so so verheißungsvoll glühende, in so einem blauen, sanften Licht, gelegentlich glühende Zauber von irgendeinem Abenteuer, irgendwas, was da draußen auf uns wartet.
Die Himmel ist, immer, ja, diese bearbeiteten Himmel, die du auch, wenn du sie heute in echt sehen würdest, sofort denken würdest, krass wie in einem Spielberg-Film.
Ja, ja,
Diese Mittelschichtshäuschen und im Hintergrund dann.
Diese ganze Motivwelt entwickelt dieser Film.
Ja.
Und er entwickelt sie in zum Teil wahnsinnig detailversessenen Tableaus. Selbst diese Szenen am Anfang, auch hier wieder, es gibt keine Wegwerfszenen, es gibt keine Throwaway-Scenes in diesem Film, es gibt keine langweiligen Dialogszenen, in denen, sondern selbst diese ersten Situationen, wo wir in diesem zugemüllten Haus, jedes Bild ist ein unglaublich detailvolles Tableau von irgendwie Details, sprechenden Details über diese Lebensumgebung. Also es ist für mich fast so, wie wenn, als ob die Leinwand irgendwie viermal so groß wäre,
ja,
wie in anderen Filmen, weil viermal so viel Information, Detailfülle, Textur in diesen einzelnen, also es ist so durchwirkt bis ins letzte Detail, nichts ist flach,
ja,
alles hat eine unglaubliche Tiefe, die Totalen sind so total, wie ich noch keine Totale gesehen habe, also es ist, ich finde es wirklich meisterlich,
ja,
herrlicher Film.
Wirklich super inszeniert, also gerade die Ausstattung, wie belebt auch alles aussieht, du hast wirklich das Gefühl, die Menschen leben in diesen, in diesen Häusern und es wirkt, klar, es wurde alles gebaut wahrscheinlich und ausgestattet, aber es ist mit so einer Detailverliebtheit, gibt es auch eine glaube ich, vom New Hollywood-Film eher ignorierten Mittelschicht plötzlich ein visuelles Motiv, eine visuelle Referenz, die wir heute ganz stark mit USA verbinden. Weil ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Bild, das von den USA wurde extrem geprägt für uns durch die Filme von Steven Spielberg. Mhm. So habe ich es ja immer vorgestellt. Es gibt ja diese eine Videospielreihe, Mother heißt die, von einem japanischen Videospieldesigner, Shigesato Itoi, die in den 50ern, 60ern in den USA spielt und es fühlt sich alles nach Spielberg an. Mhm. Diese typischen Häuser mit den weißen Gartenzäunen, diese Nachbarschaften, die Autos und alles. Das sind so visuelle Codes, wie du sagst, hier extrem etabliert wurden. Mhm. Und du hast aber auf der anderen Seite halt dieses extreme coole Effektkino, das halt derart bombastisch und groß ist, dass du das Gefühl hast, die Leinwand ist eigentlich viel zu klein dafür, was dieser Film erzählen will.
Schon bevor die Effekte dann tatsächlich einsetzen, die wirklich bombastisch sind, gibt es ja auch schon diese Parallelerzählung dieses Wissenschaftsteams, die quasi im Geheimen schon die Zeichen verfolgen, die Außerirdischen auf sich von ihrer Ankunft geben, zusammentragen Informationen, die Melodie etc. Und das fängt ja an mit diesem Setpiece, wenn da plötzlich in der Wüste aus dem Staub schälen sich plötzlich so mehrere Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg offensichtlich, die da verschwunden sind und jetzt wieder aufgetaucht sind. Oder es gibt in Indien eine Sequenz, wo sie in Indien sind, wo eine Masse von Leuten singen diese Tonfolge von 5 Tönen und sie folgen so einem Weisen auf so einen Berg und in der gleichen Einstellung siehst du aber unten, wie sich die ganze Masse der Menschen so mitbewegt und das sind so...
Also, das ist super inszeniert. Ja. Und dann, genau, du siehst diese Masse von Menschen, es herrscht fast schon so eine Energie, die du oft bei so Sekten hast oder bei religiösen Zusammenkünften.
Aber so ist der ganze Film. Der Film handelt von der Erwartung eines Wunders.
Ja.
Das ist wirklich, der ganze Film ist darauf ausgelegt, dass the coming of something. Also deswegen wirklich, der Film ist religiös.
Ja.
Menschen träumen
Jesus, von, weil Menschen, Jesus kommt ja auch, soll ja auch
Menschen irgendwann mal träumen, wiederkommen. Menschen träumen von der Wiederkunft sozusagen von irgendeiner großen Macht. Und bereiten sich auf dieses Wunder vor, die Begegnung damit. Und am Ende kommt dann die Begegnung.
Und auf der ganzen Welt wird es gespürt.
Ja, ja.
Dass ja, der ist ja nicht beschränkt auf die USA, sondern offenbar spüren alle Menschen irgendwas Großes
und es gibt,
wird da kommen.
Und es gibt eigentlich in dem Film keine dramatische Bewegung. Also heißt, es ist ja nicht so, dass sich irgendwie Hindernisse auftun würden. Also wieso, es wird ein klares Ziel formuliert am Anfang. Hindernisse entstehen oder es gibt eine Ordnung, die, okay, es gibt eine Ordnung, die wird gestört. Vielleicht, das schon. Aber es ist dann nicht so, dass irgendwie dramatisiert wird, irgendwie der Kampf um dieses Wissen oder irgendwas. Vielleicht noch am ehesten für unseren Helden. Das Problem ist, wir als Zuschauer, wir kennen ja die Verschwörung bereits, der er versucht auf die Spur zu kommen. Und wir wissen auch, sie ist gutartig. Und er kämpft eigentlich die ganze Zeit nur darum, Zeuge sein zu dürfen, auch dabei sein zu dürfen.
Ja.
Also es ist nicht mal so, dass in einem Film, wenn er heute geremaked würde, würde man wahrscheinlich Roy Neary, glaube ich, heißt er. Die Figur, dann würde man ihm, glaube ich, wie so ein fehlendes Puzzleteil geben.
Ja.
Also im Sinne von, wie die Wissenschaftler können ihren Kontakt ihre Kontaktaufnahme mit den Außerirdischen erst dann vervollständigen,
wenn er,
dieser Simpleton, der sozusagen aber dem die Außerirdischen durch die Begegnung das Geheime zeigen gemacht, wenn er noch hinzufügt, was er hinzufügen kann. Aber dem ist nicht so.
Ja.
Das Einzige, wofür er kämpft, ist auch da sein zu können, wenn diese Begegnung stattfindet.
Ja.
Das ist wie so ein Rockkonzertfilm oder wie so ein Film, also wie so ein Film, in dem irgendwie Jugendliche versuchen, zu einem Rockkonzert zu gelangen, das auch ohne sie stattfinden wird. Und dann ist die letzte halbe Stunde des Films das Rockkonzert. Ja. Das ist unheimlich wegen der dritten.
Ja, der Film ist fast schon aufgebaut, als hättest du quasi so ein Reverse-Script geschrieben. Als wärst du davon ausgegangen, okay, die letzte Szene des Films ist die Ankunft der Außerirdischen. Wie sieht die Woche aus, bevor diese Außerirdischen, wie könnte so eine Woche aussehen? Weil der Film ja auch so multiperspektivisch angelegt ist. Wir sind ja auch nicht die ganze Zeit bei ihm, sondern okay. Passieren ja ganz viele unterschiedliche Dinge. Ja. Wenn zum Beispiel dieser Jetpilot, wir sind in dieser Zentrale, die mit den Jetpiloten kommuniziert und einer gibt dann plötzlich Meldung durch, dass er irgendein merkwürdiges Lichtobjekt sieht.
Ja.
Und dann hast du die Sache mit den Flugzeugen, die eigentlich seit den 50ern oder 45 verschollen sind und jetzt wieder in der Wüste auftauchen. Du hast diese diesen indischen Stamm, der die Melodie aus dem Himmel hört. Also es ist schon so ein Mosaik, dass der Film entwirft, was heute eigentlich fast schon so ein Serienstoff wäre.
Ja.
So sagst, okay, wir erzählen jetzt in Echtzeit 7 Tage.
Und es ist halt aber alles in Vorbereitung dieser religiösen erhebenden Erfahrung, die dann am Ende stattfindet. Und dafür entwickelt der Film auch hier ein Vokabular, das dann ganz oft später in Spielberg-Filmen vorkommt. Das ist hier aber zum ersten Mal so klar, nämlich das Staunen.
Ja,
das Staunen im Angesicht von irgendwas, was größer ist als man selbst. Und der oft so gefahren wird, so gespielt, dass wir zuerst diesen Blick sehen und dann in einem wirklich langen Aufbau folgen wir sozusagen diesem Blick und dann irgendwann selbst auch zu erfahren, was da gesehen wird. Da gibt's diesen ganz tollen langen Tracking-Shot wieder, wenn die beiden, also Roy Neary und die Frau, die ihren Sohn verloren hat, den sie am Ende natürlich wiedersehen wird, der aus dem Raumschiff steigt und zu ihr zurückkommt. Und natürlich ist ihm nichts passiert, er hat aber Dinge gesehen.
Ich bin wieder da.
Und sie kommen mit dem Auto vor so einem Stacheldraht an.
Ja.
Und wir sehen, wie sie so aussteigen, aber den Blick schon so über den Zaun auf etwas gerichtet und langsam näher gehen an diesen Zaun und diese Augen. Und dann dreht sich die Kamera mit ihnen, wenn sie weiter aufhören, und erhebt sich. Und dann endlich sehen wir diesen Devils, also den Berg, den sie in ihren Träumen gesehen haben. Und das ist so symptomatisch, finde ich, oder beispielhaft, diese Sequenz für in Jurassic Park findest du es ganz viel, in E.T. findest du es ganz viel, dieses Hook auch. Also
im Grunde, man selbst als Kinozuschauer wirst du gespiegelt in dem Moment. Dieses Staunen, dem die Figuren unterliegen, dem unterliegen wir auch.
Oder vielleicht, wenn man es manipulativer sieht, wir werden in dieses Staunen gezwungen oder versetzt. Ja. Uns wird zuerst mitgeteilt,
wie wir uns jetzt zu fühlen
haben, und mimetisch nehmen wir das an, um dann sozusagen auch wirklich beeindruckt zu sein von dem, was wir da sehen.
Ja.
Denn man hätte diesen Devil's Mountain oder wie er heißt da, ja auch ganz anders inszenieren können.
Wir fahren
einfach hin, steigen aus, da ist der Berg.
There it is, look, from my visions.
Genau, aber nein, er bekommt diese Aufladung und sie wirkt und sie funktioniert.
Ja.
Und natürlich auch die Musik von John Williams, die sozusagen auch diese Bewegung mitmacht, diese Erkenntnisbewegung, das ist halt ein ganz klassisches Merkmal. Ich glaube, dass wirklich das Spielberg so dem Kino gegeben hat.
Ja.
So das Staunen, das Spielberg-Staunen. Und das ist halt auch unglaublich wirkungsvoll, gerade in dem Film.
Es gibt auch so Video-Essays, die ja gerade sehr beliebt sind, die genau diese Momente aus Steven Spielberg-Filmen zusammenschneiden.
Mhm.
Nämlich, wenn eine der Figuren staunt, etwas sieht, was halt größer ist als alles, was man vorher gefühlt und gesehen hat.
Ich finde es halt mega interessant, weil, wie gesagt, Spielbergs erster so richtiger Autorenfilm. Und das scheint ihm also irgendwie wichtig zu sein. Irgendwas daran ist ihm, das ist, ich glaube, er hat ja sogar an UFOs geglaubt.
UFOs geglaubt. Er hat als Jugendlicher einen Langfilm gemacht, Starlight, der Motive vorweggenommen hat, die jetzt eben hier in voller Blüte zu sich gefunden haben. Und er beschreibt als Hauptinspiration für Close Encounters einen Moment, als sein Vater ihn auf das Dach des Hauses mitgenommen hat in einer sternklaren Nacht und sie halt raus in diesen Sternenhimmel gesehen haben, Sternschnuppen gucken und ihm da eben bewusst geworden ist, okay, wir sind da, es gibt etwas, was da draußen.
Naja, eigentlich handelt der Film sozusagen von einer, also es gibt so eine Ahnung davon, da draußen ist irgendwas, es gibt etwas, was größer ist als ich selbst.
Ja.
Und die Kleinstadt ist es aber eben nicht, die Vorstadt, in der ich wohne und meine Kinder, die sich nicht mal für Pinocchio interessieren können und so weiter, sondern es muss irgendwas anderes geben.
Ja, fuck
eigentlich,
them.
Eigentlich wie so eine Sehnsucht, es muss irgendwas anderes, muss doch noch mehr geben, es muss doch noch was Größeres geben.
Ja.
Und der Film gibt sozusagen dieser Figur stellvertretend für uns oder all die, die sozusagen an das Wunder glauben wollen, die validiert sozusagen diesen Glauben. Es gibt ja auch richtig, wenn das dann endlich feststellt, wenn er dann merkt, auch am Ende, wenn sie da ankommen und er merkt so, es ist alles wahr. Alles, was ich so, weißt du, endlich begreife ich, warum mir so geschehen ist, wie mir geschehen ist. Das ist,
es gibt ja diese eine Szene, wo Richard Dreyfuss, dieser Mutter, dessen Kind entführt wurde, ich bin wieder da, einen Kuss gibt. Und während er sie küsst, nach oben schaut, zum Sternenhimmel, so, vielleicht. Ja. Und da erzählst du, das erzählst du ja da. Ja. Weißt du, wenn der Kuss einer Lady, und auch hier Spielberg, der nicht gerade der sexuellste Mensch zu sein scheint, auch wenn er so viele Kinder hat, erzählt, eigentlich bin ich woanders. Ich suche, weißt du, welchen Wert hat dieser Kuss mit einer Lady, wenn da oben vielleicht
UFOs sind. Aber es ist quasi eine Geschichte erzählt aus der Perspektive des Absent Dad.
Ja.
Der weiß, dass es Dinge gibt, die größer und wichtiger sind, ob es jetzt die Arbeit ist oder was auch immer, als die Familie oder das Leben.
Ja.
Also auch ein bisschen eine tragische Perspektive.
Ja, total.
Ich habe dir das schon erzählt, mich erinnert der Film ja durchaus darin auch an einen anderen Film, der moderner ist und der auch, finde ich, missverstanden wird als eine große Feier der romantischen Liebe, während in meinen Augen das genaue Gegenteil ist. Es handelt sich um den Film La La Land.
Das ist aber eine gewagte These.
Der nämlich auch meiner Meinung nach eigentlich nur so eine Apologie des Regisseurs dafür ist, dass ihm die Karriere wichtiger ist, als irgendwie die romantische Liebe zu einer Frau.
Also würdest du versuchen, durch den Film auch andere Menschen, Unbeteiligte davon zu überzeugen, so dich reinzuwaschen. Genau. So, weißt du, ich habe jetzt hier ist der Richtspruch des Publikums.
Genau.
Ich hatte recht,
genau. Ja. Denn schau doch, wie hell die Lichter sind. Wer könnte denn da bei seiner nervigen Frau und diesen Kindern bleiben, diesen fantasielosen Kindern bleiben, wenn dieses große hinter dem Berg wartet auf mich? So, ja, ich glaube, der Film ist so ein bisschen wie so eine Selbstrechtfertigung, vielleicht eine unbewusste, aber so die eigene Soziopathie so ein bisschen zu rechtfertigen, ja.
Der Film ist meisterhaft inszeniert.
Ja.
Es ist ja auch, wenn du mit sowas als Filmemacher konfrontiert wirst, wie erzähle ich den Besuch von Außerirdischen? Da gibt es ja durchaus sehr viele visuelle Codes und Klischees. Gab es auch zu der Zeit von Close Encounters, der Alien Invasion Movie, war ein sehr populäres und weit verbreitetes B-Movie-Genre bis in die 60er rein. Und es gibt eine Szene, und auch da zeigt sich, wie meisterhaft Spielberg und wie überlegt er auch inszeniert. Das ist, wenn unserem Protagonisten, dem Crazy Dad, die UFOs zum ersten Mal auf der Straße begegnen. Er steht nämlich an einem Bahnübergang. Ding, dong, ding, dong, ding, dong. Er muss stehen bleiben. Irgendwann kommt ein Zug. Und hinter ihm hält ein Wagen. Mhm. Ich glaube, den winkt er vorbei. Den winkt er quasi noch durch die Schranke durch. Mhm. So, fahr ruhig weiter. Mhm. Ja, wird noch dauern. Es vergeht ein bisschen Zeit und der nächste Wagen hält hinter ihm. Wir sehen es an den, das spielt in der Nacht. Wir sehen es an den Leuchten. Und anstatt dass er vorbeifährt an ihm, fährt er in die Höhe. Wir checken, oh Gott. Ja. Das ist das UFO.
Ja, ja.
Und unser Held, er sieht es nicht.
Ja, ja.
Und das ist so elegant, das so simpel erzählt, ohne großen Aufwand. Fand ich super.
Ja, ja. Das ist wunderschön.
Fand ich total cool.
Na, und dann kommt natürlich, also das Herzstück des Films sind quasi die letzten, es sind über 30 Minuten, glaube ich.
Das Finale.
Das ist wirklich das
Finale. Das Finale ist unglaublich.
Das Finale, und es ist wirklich unglaublich, und es trägt.
Ja.
Es wird sozusagen eine Überbietungsstrategie, die dann aber auch wirklich immer weiter funktioniert. Deswegen so Rockkonzert oder Lasershow. Früher, es gab doch mal irgendwann eine Zeit, wo im Zoopalast, glaube ich, in Berlin zum Beispiel, von der Kinovorstellung, man konnte ein bisschen mehr bezahlen für so besondere Kinovorstellungen, wo dann eine Lasershow noch kam vor dem Film.
Okay.
Und so ein bisschen ist das für mich. Der Film endet in einer Lasershow, die aber wirklich beeindruckend ist.
Naja, wie sie auch versuchen, dann mit den Außerirdischen durch diese Melodie zu kommunizieren und die anzuziehen. Und es sind alle Wissenschaftler sind da, Richard Dreyfuss ist da, die Frau, die ihren Sohn, ich bin wieder da. Da sagt das ja nie.
Nein, aber.
Das ist der Text, den ich ihm geschrieben hätte. Die Frau ist da, diverse andere Leute, ein Musiker, der diese, ja. Ne, also es ist irgendwie, alle Menschen haben sich versammelt, um diesem Event beizuwohnen, ja. Und innerhalb von diesem Finale hast du halt eine super Dramaturgie, die ein bisschen funktioniert wie der Weiße Hai, wie es mit dem, naja, mit dem Kleinen losgeht, ne? Ja, mit klar. Andeutungen, mit
dann kommen diese drei Raumschiffe und machen so ein bisschen Pieps-Pieps.
Drei und verschwinden dann auch wieder und du könntest auch sagen, okay, das war's, aber Steven Spielberg bringt natürlich den One More Thing Move und holy sagt shit. Sich, okay, die Leute haben für ein Kinoticket bezahlt, jetzt gebe ich es ihnen und dann taucht das Mutterschiff auf. Mutterschiff ist halt dieser Berg, der vorher so groß schien, scheint wie ein kleines Streichholz, weil dieses Mutterschiff so riesig ist. Und aber das muss es ja auch sein, wenn du es darauf anlegst, glaube ich, eine religiöse Erfahrung zu erzählen, dann muss sie auch für, sie muss am Ende funktionieren. Das muss das Größte sein, was sie
einfällt. Auch wenn du vorher nicht dran geglaubt hast, wenn du das gesehen hast, dann musst du irgendwie, und es funktioniert, es funktioniert. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ich finde auch ganz interessant, wie sozusagen noch einmal kurz gespielt wird mit diesem, das gibt es ja, es heißt nicht immer auch, okay, das heißt es nur bei uns, aber unheimliche Begegnungen der dritten Art. Natürlich gibt es auch so bedrohliche Momente da drin. Ja. Also auch wenn dann das Mutterschiff zum ersten Mal kommt, dann ist es ja erstmal falsch rum oder umgedreht. Du hast diese Spitzen, der Unruhe und es gibt diese Unsicherheit für einen Moment, diese Stille und dann dreht es sich um und zeigt uns diesen wunderschönen gewölbten.
Wie eine Blume.
Genau, wie eine Blume, genau. Das ist und öffnet sich. Und ich finde auch diese Tonfolge ist halt ein wunderschönes Kommunikationsmittel.
Irgendwie. Ich lasse es nochmal für alle, die es vielleicht vergessen haben. Das sind die fünf Töne, die die Menschen von den Außerirdischen empfangen. Fun Fact an dieser Stelle, John Williams musste 300 dieser Jingles schreiben, bis er diesen gefunden hatte, beziehungsweise sein Boss Steven zufrieden war.
Aber es hat sich gelohnt.
Es hat sich gelohnt und ich mag auch diese Idee, dass Menschen in diesem Film mit den Außerirdischen durch Musik kommunizieren. Das ist ja quasi der Dialog, der sich dann entspinnt, wo das Außerirdische, das andere Raumschiff eben auch mit Ton und Klang und Musik antwortet.
Es ist so herrlich, wenn das Mutterschiff dann da ist und es gibt diesen Versuch weiter zu kommunizieren und sie machen immer diese Tontour und dann irgendwann kommt und dann dröhnt dieses Raumschiff irgendwie diesen letzten Ton in Antwort, in Replik. Das ist so, ich weiß auch nicht, es ist einfach herrlich.
Ja, ist echt super. Wie schön man das erzählen kann. Das hat halt so eine Versöhnlichkeit.
Ja, naja, mega Versöhnlichkeit. Also, weil es kommen ja auch die Menschen zurück, die verloren waren.
Auch die Piloten von
45. Genau, die Piloten von 45. Also wie so, wieder religiöse Erfahrung. Niemand ist gestorben, alle leben weiter, weißt du, so wie so ein, wie so ein Afterlife. Eigentlich wie so ein Beweis dafür, dass wir uns keine Sorgen machen müssen.
Ja.
Dass auch wenn Menschen verschwinden oder was auch immer, sie sind geborgen, sie sind an einem anderen Ort, wo es ihnen aber gut geht, wo ein Licht ist, wo die Menschen, also es ist wirklich so eine krasse Religion.
Und Richard Dreyfuss denkt sich, fuck that shit.
Ich will ich
zahle keine Miete mehr. ich gehe da mit.
Ja, natürlich.
Wartet auf mich.
Er entscheidet sich on the fly und er bekommt sozusagen auch, weil Lacombe, also Truffaut, erkennt in Spielberg, Roy Neary, erkennt in ihm sozusagen so den Geist, der in der Lage ist, irgendwie sozusagen der auf einer Wellenlänge schwingt mit diesen Außerirdischen und gibt ihnen die Möglichkeit, zu einem wahrscheinlich speziell dafür ausgebildeten Team von Spezialisten hinzuzustoßen. Also er bekommt, was die sich denken müssen, auch denke ich so, ich habe jetzt hier monatelang trainiert dafür. Jetzt kommt hier irgendwie so ein arbeitsloser Truffi aus einer Vorstadt und darf jetzt hier auch so einen schönen Anzug anziehen und hier mit uns kommen. Der wird dann auch als einziger mit an Bord.
Die Projektionsfläche für Steven. Er hat ja später auch gesagt, wenn er den Film nochmal machen würde, dann würde er eher bei der Familie bleiben. Aber klar, ohne Familie sieht man die Welt auch anders und das ist ja auch legitim.
Naja, er war ein junger Mann. Junger Mann, dem gerade erst sozusagen sich die Welt der Möglichkeiten geöffnet hat, was sozusagen seine Ausdrucksmöglichkeiten und so weiter anging und so weiter. Und natürlich war sozusagen das, was uns alle eint, dieses Familiending, so weißt du, und so, das war wahrscheinlich das Letzte, was in seinem Kopf war in diesem Moment, so klar.
Ja.
Ja.
Auch dieser Film, ein sehr großer Erfolg.
Mhm.
Very big success.
Das wundert mich bei dem Film nämlich zum Beispiel tatsächlich stärker. Weil ich hab das Gefühl, würde man Close Encounters heute nochmal machen mit genau der gleichen Geschichte und genau den gleichen, nur eben auf heutigem Stand der Technik, ich glaube, er würde nicht annähernd so ein großer Erfolg werden. Weil er eben viel zu zwiespältige Signale sendet in gewisser Weise in Bezug auf seine Hauptfigur.
Aber gut, der Film davor war sehr erfolgreich. Alle wollten sehen, oh, der Mann, der uns der weiße Hai gebracht hat, was bringt er uns als nächstes? Es ist ja Effektkino auch. Mhm. Es hat, also ich glaube, dieser Bombast war schon eine Versprechung, die auch gemacht wurde. Ja. Und ich glaube, dann war es total egal, ob es am Ende ein Actionfilm war oder nicht. Man wollte das ja auch sehen. Ich weiß nicht, ob du dieses Ding als Kind und Jugendlicher hattest. Mhm. diesen Wunsch, etwas zu sehen, von dem man gehört hat.
Ja, ja.
Ich glaube, das gibt's heute gar nicht mehr so stark, aber das Spektakel.
Und ich finde das eben irre, genau, weil der Spektakel ist richtig, weil der Film handelt am Anfang vielleicht noch von Figuren, die auf etwas reagieren, was ihnen passiert. Am Ende ist der Film nur noch das, was ihnen passiert.
Ja.
Also es gibt sozusagen, die Reaktion ist nicht mehr wichtig, sondern es ist sozusagen, wir werden so in eins gesetzt. So auch wir Zuschauer, wir erleben es einfach direkt.
Ja.
Es ist so, es handelt nicht mehr davon, wie Menschen darauf reagieren, was ihnen da passiert.
Sondern du kommunizierst gar nicht mehr als Zuschauer mit den Figuren. Genau. Die sind ja in dem Moment auch wirklich egal, sondern du kommunizierst direkt mit dem Spektakel, mit diesen UFOs, die dir gezeigt werden. Du sollst die Erfahrung machen.
Genau, du sollst ja. Und das ist schon ein tolles Konzept ästhetisch. Und lustigerweise, obwohl man es heute natürlich auch sämtliche Mittel hätte, tricktechnisch noch viel mehr diesbezüglich umzusetzen, entsteht viel weniger heutzutage dieser Zauber noch oder dieses echte Staunen. Und ich weiß nicht, ob es nicht nur eine Inszenierungsfrage auch ist, weil Close Encounters ist heute noch wirksam. Ich glaube, auch jemand, der den Film heute zum ersten Mal sieht, auch wenn die Spezialeffekte heute theoretisch weiter sind, in der Konzeption ist das immer noch genauso erhebend und beeindruckend, was man da sieht in Close Encounters, wie es vor 30 Jahren, 40 Jahren war, als der Film rauskam.
40 Jahre, ja.
Holy shit.
Ja. Ja. Aber ich muss auch sagen, für diese 40 Jahre haben sich die Effekte wirklich gut gehalten. Mhm. Ne, diese Slit-Scam-Technologie, die sie genutzt haben, die auch bei 2001 zum Einsatz kam, ist halt schon sehr, sehr cool.
Ja.
Auch dieses Zusammenbrauen, die Wolke.
Ja, ja, ist wunderschön.
Wenn das Raumschiff kommt.
Ja.
Generell diese Wolke ist so etwas, was sich extrem stark mit 80er Jahre Event-Blockbuster-Kino verbindet. Mhm. Gibt es ja auch in Ghostbusters zum Beispiel. So ein Effekt, der mit Salzwasser gelöst wurde, wo du unterschiedlich quasi einen speziellen Mischgehalt im Wasser hast. Und wenn dann Flüssigkeiten eingelassen werden, dann ergeben die diese Wolkeneffekte. Mhm. Auch gut zu sehen in die unheimliche Geschichte.
Die unendliche Geschichte.
Lass uns einen Film machen, da ist die unheimliche Geschichte.
Das ist schön.
Und dann gibt's einfach eine unheimliche Geschichte in Berlin-Kreuzberg oder so. Mhm. Till, hast du noch was zu
Ich schau mal hier gerade in meine Notizen.
Schau mal in deine Notes.
Ob es irgendetwas gibt, was mich...
Was für eine besondere Körnung und Verlauf die Nachthimmel haben. Der Horizont verspricht Wunder.
Hast du dir das so aufgeschrieben?
Till.
Ja, hier, warte.
Hier, ich hab was. Sag du zuerst.
Na, ich mache mir ja immer nur so Notizen, während ich gucke, so, was ich auch eben sozusagen so sehr krass fand, irgendwann in der Mitte, als es diesen Punkt gibt, wo er so einen Zusammenbruch hat, er ist da im Bad irgendwie und gießt Wasser über sich, einfach nur um diese Gedanken loszuwerden, schließt sich aber ein, damit sozusagen, also schließt seine Familie daraus aus, die Frau bricht irgendwann diese Tür auf, sieht ihn da, er fragt, was passiert mit mir, was passiert mit mir, und sein Sohn kommt in die Tür und sagt, du Heulsuse, du Heulsuse.
Stimmt, du Heulsuse, du Heulsuse.
Also wir merken auch, hier gibt es keine Heimat mehr für ihn.
Ja.
Also sozusagen, wenn die eigene Familie, der eigene Sohn, das eigene Kind einen quasi sozusagen da so in seiner Verletzung so ignoriert. Deswegen, ich glaube, dass man den Film genauso gut lesen könnte als eine Art Allegorie auf ein Familienmitglied, ein Familienvater, der schizophren wird. Der krank wird, der eine psychische Erkrankung entwickelt und der keinen Weg hat, mit der umzugehen.
Ja.
Und wie eine Familie darüber zerfällt, dass er sich einfach verabschiedet in eine Welterzählung, in der ganz andere Dinge eine Bedeutung haben als für den Rest seiner Familie, und sie können nur fassungslos davor stehen und es gibt auch keine Möglichkeit mehr, sich zu erklären. Er könnte sich ja erklären, das finde ich eben das Verrückte daran, dass auch wenn er da dieses Fenster einschmeißt und den ganzen Quatsch in die Hütte schmeißt, Er macht das ja aus einem Grund. Er will, er muss er muss ein Modell von diesem Berg bauen.
Ja.
Aber warum erzählt das nicht mal irgendjemand?
Stimmt, ja.
Also weißt du so, es wäre ja so einfach. Er könnte ja einfach nur sagen, hör zu, ich weiß, allein schon mal zu sagen, ich weiß, das muss sich verrückt anfühlen für dich. Aber das macht er
nicht. Aber ich kann gerade nicht
anders. Genau, aber dazu ist er offensichtlich schon nicht mehr in der Lage. Und das ist, also ich finde, es ist eine sehr beklemmende Sequenz, ja, in der Mitte des Films.
Ich habe hier einen Hot Take notiert. Mhm. Und ich glaube, Steven Spielberg ist noch ein aktiver Filmemacher. Also er produziert ja immer noch Filme und dreht auch Filme. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass als Synonym für großes Hollywood-Blockbuster-Kino, das so einem High-Concept folgt, haben wir heute so jemanden wie J.J. Abrams, mhm, der auch als Nachfolger von Spielberg gehandelt wird, als Epigone zumindest. Und ich habe als Hot-Take, nicht kein Hot-Take, sondern als Frage, was fehlt J.J. Abrams, um das Spielberg unserer Zeit zu sein?
Substanz?
Vielleicht ist es genau so eine Substanz. Ja. Vielleicht ist es genau so eine Substanz, wo du sagst, es ist auch ein Film über einen Mann, der, ja, krank wird.
Ja.
Der dann eine Art, lass es Schizophrenie sein oder bipolare Störung, ja, an der Richard Dreyfuss ja übrigens, genau, auch wirklich gelitten hat.
Ah, interessant.
Das ist ganz interessant, dass, ja, dieses Verhalten, das er zeigt in dem Film, ihm nicht fremd war.
Sehr interessant.
Und dass das erzählt wird.
Genau, dass das nicht ausgespart wird.
Dass es nicht Pose bleibt, sondern er genau da reinsteigt, weil es wäre das allererste, glaube ich, was man heute rausstreichen würde aus einem Blockbuster-Film, wäre genau dieser Plotstrang.
Klar.
Und du auch sagen würdest, oh Gott, die Figur wird uns da, wir verlieren ihn, er wird uns unsympathisch. Mhm. Wir müssen mit der Sympathie immer bei ihm bleiben, weil uns sonst alles andere egal wird.
Ja.
Und darauf verzichtet der Film.
Ja. Ist eine mögliche Erklärung auf jeden Fall.
Hm. Oder auch die Substanz der Freundschaft in der Weiße Hai.
Auf jeden
Weil
Fall.
Das ist das Gefühl, das ich halt bei J.J. Abrams oft habe, wenn ich die Filme sehe, dass er mir genau so lange Spaß macht, wie ich ihn schaue. Mhm. Sobald der Film rum ist, habe ich ihn mehr oder weniger vergessen. Es gibt nichts an diesem Film, wo ich sagen würde, oh, den will ich nochmal sehen. Sondern es war ein guter Snack für, ja, die 2 Stunden, die ich ihn hatte. Aber nur weil ich Snickers mag, muss ich nicht täglich von Snickers essen.
Die Filme fühlen sich die J.J. Abrams-Filme fühlen sich für mich immer stärker auch auf eine Publikumserfahrung hin designt an.
Und designed.
Zwar auf eine sehr spezifische.
Ja.
Also sozusagen das Publikum soll was sehr Spezifisches mitnehmen daraus und genau darauf wird es designt. Darauf wird, ja, jedes Element hin designt.
Und überprüft.
Dass es diese Funktion erfüllt.
Ja.
Und dass sozusagen ein Film möglicherweise auch andere Dinge außer den geplanten Funktionen, sozusagen andere Funktionen haben kann, die sozusagen wie so mitkommen, auch so ein Unbewusstes, dass ein Film ein Unterbewusstsein haben kann, das sozusagen ganz stark mitspielt und ganz stark auch mitsteuert, warum ein Publikum damit irgendwie sich engagiert.
Ja.
Das gibt's bei J.J. Abrams, finde ich, weniger.
Gibt's nicht.
Und das macht es, glaube ich, schwächer.
Zum Thema schwächer.
Ja.
Auch die Filmografie von Stefan Spielberg kommt nicht ohne Schwächen aus. Und darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Ausgestattet mit 2 Hits. Du kannst dir vorstellen, im Hollywood-Kino dieser Zeit, wie viele Wege du hättest nehmen können. Aber Steven Spielberg wusste nicht so recht, was er machen soll, weil alle Herzensstoffe erzählt waren. Close Encounters war der Film, den er erzählen wollte. Seine große spirituelle Leistung. Und ja, dann guckt man halt so, was gibt's denn auf dem Markt? Gibt's irgendwelche Drehbücher, die gerade irgendwie rumschwirren in aller Munde sind? Und tatsächlich gab es ein Skript vom damaligen oder vom später bekannt gewordenen Regisseur von Zurück in die Zukunft, Robert Zemeckis, und Bob Gale geschrieben, eine Satire auf das total verrückte Kriegstreiben, beziehungsweise, ja doch, Kriegstreiben, mit dem Titel 1941, wo bitte geht's nach Hollywood. Ein Film, der mit einem unglaublichen Budget ausgestattet war. Die Dreharbeiten haben etwa um die 250 Tage gebraucht. Und man fragt sich, okay, mit so viel Material ausgestattet, was für ein feiner Film, was für ein unglaublicher Blockbuster muss dabei rausgekommen sein. Und es ist ein Film, den man auch heute nur noch als Desaster beschreiben kann.
Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der sagen würde, 1941 ist der beste Film, den ich je gesehen habe, oder mein Lieblingsfilm, nicht mal das.
Ich glaube, es gibt niemanden.
Und selbst wenn dieser Mensch nur einen Film jemals gesehen hätte.
Wie der Wolfgang damals am Bier dreht. Stell mal vor, ich hätte ihn gefragt, hey, was war denn das letzte Mal im Kino? Ja, das war 1941 und seitdem wollte ich nie wieder einen Film sehen.
Ich könnte es verstehen.
Man könnte es verstehen. Ich glaube, es ist sehr schwer, Menschen zu finden, die den Film als gut, also es muss ja nicht der Lieblingsfilm sein.
Angeblich ja die Europäer.
Die Europäer, laut Doku. Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein vom Hörensagen, wo man sich in Hollywood tröstet. So irgendwelche Europäer fanden den Film ganz okay. Lass ihn uns doch nochmal irgendwie in die Kinos bringen. Mhm. Wir haben den Film ja zusammengeschaut. Das ist der einzige Spielberg-Film, den wir auch zusammengeguckt haben, jetzt in der Zeit, wo du hier bist. Und ich muss sagen, wenn dieser Podcast nicht gewesen wäre, hätte ich den Film wahrscheinlich nach 15 Minuten abgebrochen.
Ja.
Geht's ja auch so?
Spätestens
nach 15 Minuten. Vielleicht können wir erklären oder versuchen zu erklären, worum es geht. An der US-amerikanischen Küste taucht ein japanisches U-Boot auf. Daraufhin mobilisiert sich das Land.
Und wir müssen betonen, es handelt sich, das Jahr ist 1941, der Angriff auf Pearl Harbor hat gerade stattgefunden. Es gibt also eine gewisse Panik in der amerikanischen Gesellschaft. Was heißt das jetzt? Rücken Sie vor, steht eine Invasion bevor?
Ja. Und daraufhin haben wir unterschiedliche Schauplätze auf dem Mainland, die sich eben auf diese Invasion vorbereiten mit unterschiedlichsten Mitteln.
Unterschiedlichem Erfolg.
Zany. Und ja, that's it. Klar könnten wir jetzt diese einzelnen Stränge beschreiben. Erwähnt sei, in sehr vielen dieser Stränge kommt der zur damaligen Zeit extrem populäre Cast von Saturday Night Live, der berühmten US-amerikanischen Comedy-Sendung, Ensemble-Comedy-Sendung vor. Also wir haben so jemanden wie heißt er, John Belushi. Wir haben Dan Aykroyd, John Candy. Also wirklich die Creme de la Creme. Und der Film schafft es, über 150 Minuten diesen Menschen keinen einzigen Gag zu geben, der funktioniert.
Ja.
Der wirklich durch und durch funktioniert.
Es ist wirklich eine mega triste Angelegenheit. Er erinnert vom ganzen Aufbau, also weil es ist sowas multiperspektivisch, okay, es gibt eine Situation, mögliche Invasion, der Japaner, eigentlich hat sich dieses U-Boot nur verfahren.
Ja.
Also Christopher Lee ist an Bord als deutscher General, Toshiro Mifune ist an Bord als der Befehlshaber des U-Boots. Du bekommst so ein Gefühl von fast wie so Cannonball Run Filme, die ja auch wahnsinnig populär mal waren eine Zeit lang, wo also angeführt war es Burt Reynolds?
Burt Reynolds
und Dom DeLuise waren immer dabei. Ja. Ein Potpourri an All-Star-Cast, irgendwie sozusagen ein Rennen von der Ostküste an die Westküste veranstaltet hat.
Viel Material,
das zerstört werden kann. Witzige Characters und so ein bisschen so ein Gefühl hat man, dass das wäre, was das hier werden könnte. Es kommt halt nur niemals, es verlässt nicht mal sozusagen die Startlinie, kann man sagen, dorthin. Ich meine, ja, oder Porky's oder so ein Saturday Night Live Film wäre so das nächste, so eine raunchy Comedy wäre vielleicht auch sowas, was so in Ansätzen hier versucht wird.
Ja, so ein Jungsfilm, wo man reingeht und einfach eine gute Zeit haben kann, wo man auch sagt, ey, bei dem Film, da hole ich mir jetzt nicht unbedingt eine Cola, vielleicht ein Bier oder so. Weißt, einfach gute Zeit, wo Väter mit ihren Kindern reingehen. Aber der Film findet nie zu sich selbst. Dieser Film findet nie heraus, was er eigentlich sein will. Mhm. Wenn man ein bisschen recherchiert, dann findet man raus, dass Bob Gale und Bob Zemeckis, die beiden Bobs, eigentlich eine sehr zynische, pechschwarze Satire auf Invasionsangst geschrieben haben. Aber Steven Spielberg macht niemals diesen Film. Er macht eher einen Film, eigentlich eine Nummernrevue aus unterschiedlichen Set-Pieces.
Vaudeville,
mit Slapstick. Es gibt ja irgendwann in der Mitte des Films, oder nicht mehr in der Mitte, ich glaube vorher, dieses riesige, riesige Set-Piece, wo Matrosen kämpfen gegen Soldaten in einer In einer Tanzhalle mitten
so
in der
Jitterbug-Contest, ja.
So ein Tanzcontest und daraus entwickelt sich dann so eine riesige Slapstick-Nummer, die Buster Keaton hätte nicht besser hinbekommen können, die für sich genommen auch wirklich beeindruckend inszeniert ist, aber es hat nichts mit dem Rest des Films zu tun.
Es hat nichts mit irgendwas zu tun. Es gibt so eine Art von sowieso, ja, man hat das Gefühl, es ist fast wie so eine liebende oder liebevolle Hommage an so eine Art von Hollywood-Glanz der 40er Jahre sein, die aber völlig at odds ist mit dem, was so der quasi Aufhänger der Geschichte ist und auch nie damit zusammenkommt.
Ja.
Also wirklich, als hätte der Regisseur keinerlei Vorstellung oder Idee davon gehabt, was er mit diesem Material anstellen soll, außer einfach nur es quasi
so viel Geld und Zeit zu verbrennen.
Mit dem größtmöglichen unnötigen Aufwand in Szene zu setzen. Das ist wirklich faszinierend.
Es gibt, um sich das vielleicht besser vorstellen zu können, diese eine Szene, wenn am Ende findet ja dieser Chase mit dem, ist das nicht mal eine Verfolgungsjagd, aber wo der Panzer irgendwo hin muss und dann könnte er einfach da hinfahren, aber nimmt eine Abkürzung durch eine Farbfabrik, wo Unmengen von Farbe, also unterschiedliche Wandfarbe, niedergemäht wird von diesem Panzer. Und es ist überhaupt nicht notwendig, es gibt der Geschichte gar nichts, es ist einfach nur ein hohler Schauwert, der auf nichts verweist und zu nichts führt. Und der Film ist voll davon, voll solcher Momente.
Und warum machen diese Schauwerte keinen Spaß? Das ist eben die Frage. Warum macht nichts davon Spaß, was man sieht?
Weil es auch so viel ist.
Ja.
Das, was Sebastian beschrieben hat, diese Spannungskurve aus der Weiße Hai, die gibt es ja hier gar nicht. Es ist ja Flatline. Mhm. Ab Anfang des Films hast du eigentlich sinnlose Zerstörung, die aber einfach auf nichts verweist, auf nichts anderes. Als wäre es der Spaß. Kennst du diesen Effekt, wenn du irgendwas aufgebaut hast als Kind aus Lego und es soll dann Spaß machen, das Lego kaputt zu machen? Ja. Weißt du, die schöne Burg, die du gebaut hast. Aber dieser Spaß ist sehr, sehr knapp.
Ja.
Sehr schnell danach denkt man sich,
die Burg war auch nicht schlecht.
Die Burg war auch nicht schlecht, ja.
Spielbergs Karriere ist quasi diese Burg. Nein, weil Spielberg zitiert sich ja sogar selbst. Also es ist ganz verrückt, auf eine ganz platte Art und Weise, so wie so Spoof-Filme, so Nackte Kanone-mäßig, allerdings viel besser, so manchmal so Hollywood-Erfolge zitiert sich Spielberg hier selbst. Die erste Szene ist eine direkte Reminiszenz an die erste Szene aus dem Weißen Hai. Wahnsinnig plump inszeniert, eine junge Frau springt ins Wasser, nackt, wo sich dann eben statt des Haifischs plötzlich phallisch irgendwie das Periskoprohr oder Periskopmast eines U-Boots erhebt, an den sie sich dann klammert, nackt, und dann gibt es so einen japanischen Soldaten, der dann die Luke aufmacht und ihr erstmal so ganz so mit so großen Augen
auf den
nackten Arsch schaut.
Und dann schreit Hollywood! So, oh, was für ein Blick. Weißt du, was ich meine? Ist das Steven Spielbergs Kommentar auf Hollywood, so eine nackte Lady an dem Rohr? Also auch hier auf so einem kindlichen.
Auch, also was, genau, also und auch ist ja auch ein Kommentar auf sich selbst und seine eigene Filmografie. Wir haben ja über die erste Szene im Weißen Hai gesprochen und davon, wie die eben, wie krass, die Frau, die schreit, ich will leben, ich will am Leben bleiben und so weiter. Und wie das hier sozusagen einem Gag geopfert wird, der nicht mal funktioniert. Und Spielberg macht das bereits.
Aber sich selbst zu zitieren, zwei Filme später,
also
ist halt schon so.
Was ist das, also wie wenig Kompass muss man gehabt haben, wie leer muss er gewesen sein an
dem Punkt? Ich glaube, er war sehr leer.
Um sozusagen da so tone deaf.
Aber trotzdem die Bereitschaft zu haben, 250 Drehtage mit sowas zu verbringen, ist halt sehr, sehr, sehr beeindruckend.
Das Loch ist offensichtlich das Loch, in das man fallen würde, wenn man sich dann, nachdem man diesen Kraftakt unheimlich wegen der dritten Art geleistet hat, sich dann nochmal neu zu überlegen, was mache ich jetzt als nächstes. Das war offensichtlich so beängstigend, dass man sich lieber in dieses Loch begeben hat. Und es ist wirklich eine tragische Erfahrung, diesen Film zu schauen. Es ist halt auch echt schade, dass es eben nicht, wir haben auch darüber gesprochen, dass ich würde mir lieber einen Film wie The Room 1000-mal angucken, in dem irgendwie noch so eine ungekannte Qualität in Anführungszeichen aufscheint, auch inmitten all dessen, was scheinbar nicht funktioniert.
Ja.
Aber bei 1941 wüsste ich nicht, woran ich Freude empfinden soll.
Du kannst ihn ja nicht mal anfassen, du kannst nicht mal reingehen, was so eine beliebte Übung oder sage ich mal beliebte Gedanken bei Filmstudenten sind, dass wenn man einen mittelmäßigen Film sieht, man sich fragt, okay, welche Stellschrauben müsste ich da anziehen oder wo müsste ich, welche Elemente müsste ich bearbeiten, um daraus einen besseren Film zu machen? Ist dieser Film ein derartiges Desaster, dass du eigentlich sagen kannst, dieser Film hätte gar nicht gut werden können? Ja. Außer vielleicht, ich kenne halt das Originaldrehbuch nicht, aber es klingt halt eher etwas wie MASH von Robert Altman, wo es halt sehr, sehr gut funktioniert, wo auch dieser gallige Humor gut rüberkommt. Aber du merkst auch, dass Comedy auch kein Ding von Steven Spielberg ist. Klar hat er offenbar einen sehr guten Zugang dazu, innerhalb seiner Filme kleine Comedy-Elemente unterzubringen. Aber einen Film zu machen, der originär Comedy sein soll, merkst du, das geht gar nicht. Er hat zum Glück auch nie wieder gemacht.
Ja. Dabei gibt es wirklich komische Momente auch in Spielberg-Filmen, die auch, finde ich, völlig absichtsvoll komisch sind, die aber natürlich immer im Dienste einer anderen Sache stehen oder, sagen wir mal, sich einer anderen Sache unterordnen.
Oder mal etwas auflockern können, so kleine Erholungspausen zu schaffen.
Wir haben ja auch bei Sugarland Express ein bisschen schon darüber gesprochen, das war jetzt der Film hier, von dem ich auch gesprochen hatte, wo eben mein Gefühl ist, dass einfach Spielbergs Sensibilitäten überhaupt nicht zu dem Material gepasst haben, dass er da vorgelegt bekommen hat. Genau, weil er eben keinerlei galligen, irgendwie zynischen Blick auf die amerikanische Geschichte oder auf die Unterhaltungsindustrie in Wirklichkeit hat.
Und Stanley Kubrick hat ihm ja gesagt, der Film ist nicht lustig, vermarktet ihn nicht als Komödie. Weil Stanley Kubrick hat einen Film gemacht, der auch mit absurden, übersteigerten Elementen halt eine Parodie auf, sage ich mal, im Großen und Ganzen einen Kriegskomplex, also in Form von Strangelove. Yeah. Der wirklich, wirklich sehr einig ist mit dem Material, das er da verarbeitet. Ja. Also dieses Schwert und dieser Zynismus, der kommt ja super rüber. Aber ich habe das Gefühl, dass Steven Spielberg einfach keinerlei Sensibilität dafür hat. Auch ganz kurios in diesem Film ist, und es ist das erste Mal in einem Steven Spielberg-Film, dass dieses Thema überhaupt verhandelt wird, ist Sexualität.
Mhm. Ja.
Und sobald dieses Thema auftaucht in 1941, wo bitte geht's nach Hollywood, da spürst du wirklich so einen ganz harten Cringe. Also das ist echt ganz intensive Fremdscham.
Ja.
Obwohl dieser Film so alt ist und so weit weg.
Es gibt eine Figur, eine Frau, die irgendwie als, weiß ich nicht, Abteilungsleiterin irgendwo bei der Army irgendwas arbeitet.
Spielt von Nancy Allen.
Die offensichtlich, so geht die Legende, der nur einer abgeht, wenn sie sich in einem Flugzeug befindet. Und es wird nun also sozusagen zur Aufgabe einer der männlichen Figuren, es irgendwie zu schaffen, mit ihr in einem Cockpit zu landen, um sie dort zu, verführen möchte man fast nicht sagen, Verführung kann man es nicht nennen.
Nee. Er will sie ficken. Es ist halt so offensiv. Es ist halt auch so offensiv erzählt.
Ja.
Er hätte auch sagen können, this girl, I want to fuck her.
Ja.
Und es hätte super gepasst in den Film.
Und es gibt wirklich ganz, ganz unangenehm cringy sexual innuendo, also Doppeldeutigkeiten, mit denen dann da gesprochen wird.
Ja.
Wenn sie vor dem Flugzeug stehen, oh, aber es ist so groß. Und es hat eine enorme Schubkraft. Und man hat wirklich das Gefühl, es ist so wie so, wie sich so 13-Jährige vorstellen, irgendwie
eine
sexuelle Begegnung anzubahnen.
Ja.
Wo du so denkst, nein.
Nein, Junge, tust nicht.
Und gleichzeitig, vieles ist halt natürlich mega, also mein Gott, wir leben ja schon in einem Zeitalter, in dem ein gewisses größeres Bewusstsein auch für so problematische, sagen wir mal, Sexual Politics herrscht.
Ja.
Allein die Idee, dass du natürlich eine Frau irgendwie quasi zum Sex irgendwie auf welchem Weg auch immer überreden oder bringen musst, ist ja schon mal so problematisch in sich.
Ja.
Aber die ganze Art und Weise, auf die das passiert, ist einfach wiederum dann auch so lächerlich.
Dann gibt es ja auch diese Szene, wo sie im Cockpit dann sitzen und er sie, glaube ich, massiert an den Brüsten oder irgend sowas. Mhm. Und zwischen ihren Beinen eingeklemmt ist die Stange Joystick, von der Steuerungseinheit von diesem Jet. Mhm. Und sie schiebt das immer weiter zurück Richtung Scheide und kommt dann auch. Mhm. Also es bahnt sich ja so ein Orgasmus an, der dann aber je gestört wird. durch, ja, wodurch auch immer.
Ich weiß es nicht
mehr. Ach genau, und sie gerät ja versehentlich, während sie am Kommen ist, an diese Steuerhebel, und die ganzen Männer, die gerade das Flugzeug sauber machen oder irgendwie
fallen
da so,
dann runter,
fallen dann halt runter. Und was wir auch später in Indiana Jones tatsächlich wieder haben, eine sehr, sehr ähnliche Situation. Aber und da fühlst du dich so unwohl. Es ist irgendwie so,
das Verrückte,
so unangenehm unreif.
Das Verrückte ist, so wie du es erzählst, könnte ich mir eine richtig lustige Szene vorstellen. Ich meine, ich bin ja auch öfter mal bei, es gibt in Nürnberg so ein Festival einmal im Jahr, das heißt der Hofbaukongress, da werden so alte Sexklamotten, Sexfilme, Sittenfilme, was auch immer, aus den 50ern bis, sagen wir mal, 80er Jahren gezeigt. Und da gibt es zum Teil so italienische Sexklamotten, die sind zum Teil noch viel dümmlicher in ihren Setups, aber die haben einen Pfiff, dass du trotzdem nicht anders kannst, als zu lachen.
Darüber. Ja, wo Leute, wenn sie kommen, schielen
genau,
und so, sagen sie,
ja.
Oh, Herr,
aber
Gott, steh mir bei.
Wo das irgendwie funktioniert. Aber wie gesagt, hier gibt es nur ein großes Unwohlsein.
Es ist, als würdest du versuchen, und ich glaube, ich habe eine Idee, weil es dann wiederum so kindlich inszeniert, dass du das Gefühl bekommen könntest, dass diese Szene kindgerecht gemacht werden musste. Weißt du, als würde quasi dieser Schritt zu der italienischen Geschmacklosigkeit nie überschritten werden, sondern es muss genau noch in diesem Rahmen stattfinden, dass selbst ein 12-Jähriger irgendwie Spaß durch den Slapstick haben kann. Mhm. Typen, die dann irgendwie dann, oh, hilf mir, die dann runterfallen von dem Flugzeug. Und ich habe das Gefühl, dadurch entsteht so ein bisschen auch so ein Unwohlsein.
Ja, es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz
Und der Film hat eben mehrere diese Elemente, auch so, wenn so, keine Ahnung, so Frauenbeine gezeigt werden mit so Strumpfbändern und Strapsen und sowas. Mhm. Das ist immer irgendwie es ist halt ein erwachsener Mann, der das inszeniert hat. Und für wen hat er das so inszeniert?
Ja, aber auch so wahnsinnig verklemmt inszeniert
hat. Ja.
Ja. Es ist schwer zu beantworten. Spätestens ab der Hälfte wird der Film dann zu einer absoluten Materialschlacht. Es wird eigentlich quasi alles zerstört, was irgendwie in dem Film an Setmaterial zur Verfügung steht.
Du verstehst auch nicht mehr, worum es geht. Nee. Also du kannst auch diese ganzen Handlungsstränge nicht mehr in Einklang bringen.
Nee.
Und das Schlimmste ist an dem Film, dass er ja versucht, ich glaube, es gab durchaus eine Erwartungshaltung an Spielberg, dass er ein großes Finale bauen muss. Mhm. Weil ich kann mir vorstellen, dafür stand sein Name, ein cooles, großes Setpiece als Finale, wo alle aus dem Film kommen und sagen, wow. Und der Film weiß hier auch gar nicht, welches Setpiece das sein soll, weil es gibt drei Finale, die im Grunde erzählt werden. Einmal hast du diesen Chase-Flugzeug, diese Verfolgungsjagd durch die Stadt, durch dieses mega aufwendig gebaute Modell. Mhm. Dann hast du die Bombardierung von diesem großen Jahrmarkts-Riesenrad.
Wo das Riesenrad sich löst aus der Verankerung und über die Pier, über den Steg sozusagen ins Meer rollt.
Ins Meer rollt, auch ein sehr, sehr aufwendig groß gebautes Modell. Und dann hast du noch eine Familie, die sich an der Küste mit eigenen Mitteln und mit Mitteln der Armee versucht, dieses U-Boot auszuschalten und im Zuge dessen das familiäre,
das eigene
Haus im Grunde zerstört, was aber unfassbar aufwendig gedreht ist.
Ja.
Also wo sie auch wirklich ein komplettes Haus zerstört haben, wahrscheinlich zweimal, einmal sogar noch für diesen Shot, wo das ganze Haus am Ende einen Hang runterrollt im Zuge von einem dummen Gag. Und selbst da Steven Spielberg offenbar das Gefühl hatte, ich muss mich toppen, ich muss den Leuten geben, was sie von mir haben wollen, koste es, was es wolle.
Ich finde es halt ganz crazy, weil der Film steht damit natürlich, wenn man von ihm erzählt, es klingt alles so, als ob es auch total cool sein könnte. Also so Leute wie Joe Dante haben mit Gremlins sozusagen aus diesen Konzepten irgendwie funktionierende Anarcho-Komödien gemacht. Der Film ist nur nicht Anarcho, vielleicht ist das wirklich das Problem. Also er vollzieht so zwanghaft so eine Zerstörungsorgie oder so eine Materialschlacht, ohne aber wirklich irgendwie so eine Art von anarchischem Witz zu entwickeln.
Ja. Es ist halt auch nie absurd genug. Schade.
Wirklich schade. Es ist so ein bisschen, man kommt so ein bisschen, also eigentlich kann man auch jetzt hier aufhören, über den Film zu reden.
Eigentlich schon,
weil man.
Wir werden uns nur noch im Kreis drehen. Es gibt auch nicht mehr so viel zu sagen.
Wie du schon gesagt hast, es gibt nichts anzufassen so richtig in dem Film. Ich kann, also Komplettisten müssen ihn natürlich sehen, ist ja klar. Wir hatten auch kurz überlegt, ob wir sozusagen damit wir nicht alleine bleiben müssen in unserem Leid, ob wir irgendwie so tun, als ob es sich bei 1941 um so ein vergessenes Meisterwerk von Spielberg handelt, tatsächlich, dass wir allen nur wärmstens ans Herz legen können. Interessant ist vielleicht noch zu sehen natürlich, dass auch Bob Zemeckis trotz 1941 natürlich eine Riesenkarriere bevorstand.
Ja.
Insofern ist es ja nochmal gut ausgegangen für alle Beteiligten.
Ja, für Steven muss es schon sehr, sehr herb gewesen sein. Also ich kann mir vorstellen, dass alle seine Peers, seine Fellow Filmmaker Friends, Coppola, Scorsese, eigentlich nur gewartet haben, wann dieses Kino, das ihn bekannt gemacht hat und das auch eine Konkurrenz für ihre eigenen kleinen, menschennahen Filme ist, wie das untergeht. Mhm. Wie dieses Wheel, wie dieses Riesenrad, das im Wasser verschwindet und eben gebunden an ein sehr, sehr hohes Budget einfach ein Flop ist. Der Film hat wohl sein Geld eingespielt, hat sogar ein bisschen Gewinn gemacht, aber er wurde derart fies von den Kritikern verrissen, dass eigentlich nichts davon übrig geblieben ist. Mhm. Nächster Film?
Ich glaube, wir müssen.
Ja. Kommen wir jetzt zu was Coolem. Der nächste Film, man kann sich vorstellen, nach so einem Megaflop einen neuen Film auf den Weg zu bringen, ist keine einfache Aufgabe. Und das war auch keine einfache Aufgabe. Denn Steven Spielbergs nächster Film wurde von so ziemlich allen Studios abgelehnt, denen er angeboten wurde damals. Und es handelt sich um keinen anderen Film als... Let's go. Man muss kein großer Filmfan sein, um dieses Theme zu erkennen. Es handelt sich um Indiana Jones. Der eigentlich nicht Indiana Jones heißt der Film, sondern der Film heißt Raiders of the Lost Ark.
Jäger des verlorenen Schatzes. Heute heißt er, inzwischen heißt er ja Indiana Jones und die Jäger des verlorenen Schatzes.
Echt? Haben Sie ihn umbenannt?
Ja, es gab irgendwann mal in der Franchisierung der ganzen Reihe und der Homogenisierung den Versuch, so wie man irgendwann ja auch die Star Wars Filme so den Episodennummern gegeben hat. So heißt der Film jetzt auch tatsächlich. Okay. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark.
Eins. Ich habe jetzt ein paar Mal gesprochen von diesen neidischen Fellow Filmmakers mit ihren kleinen Arthouse-Filmen, die in Steven Spielberg sicherlich auch eine Gefahr gesehen haben, die auch schnell erkannt haben, okay, irgendwie eigentlich gehörst du nicht zu diesem New Hollywood-Kreis. Du bist kein Rebell. Du bist eigentlich ein Studiosystemregisseur. Und es gab aber einen in dieser Runde, der Steven Spielberg dann doch näher war als die anderen, und zwar George Lucas. Zwischen den beiden ist wohl so eine schöne Freundschaft entstanden, sicherlich erst Kollegen, aber man hat sich dann angenähert über seine Liebe, gerade zu so Serien und kleinen Filmen aus den 50ern, also diesem Genre Kino. Das hat ja George Lucas auf jeden Fall extrem stark auch mit Star Wars dann für sich erneuert, der sehr inspiriert war durch eben Buck Rogers zum Beispiel. Und es gibt diese Geschichte, dass die beiden im Urlaub miteinander einfach geplaudert haben, was sie so als nächstes machen wollen. Und haben dann sehr früh erkannt, dass sie beide eine sehr, sehr große Leidenschaft haben für Abenteuer-Serials aus den 50ern. Serials, also eben kleinen Serien, glaube ich, die dann so eine Folgenlänge von vielleicht 15, 20 Minuten hatten, die immer auch gleich aufgebaut waren und sehr, sehr populär eben bei Kids der Mittelschicht gewesen sind in dieser Zeit. Und sie haben sich gedacht, naja, komm, lass uns das doch, wenn du Science-Fiction erneuert hast, dann lass uns dasselbe doch mit den Serials der Abenteuer-Serials machen. Und schnell gab es dann eben die Idee, von diesem Helden zu erzählen mit seinem coolen Hut und der Peitsche, der auf der Suche nach irgendwelchen Relikten halt so manches Abenteuer erlebt. Und der Weg war steinig. Also sie haben dann diesen Stoff sehr vielen Studios angeboten, aber die meisten Studios haben sich gedacht, Steven, ich weiß nicht so recht, weißt du? So, da, der Film mit dem Hai und mit dem UFO war ganz cool, aber 1941, I don't know, man, und ihr wollt ziemlich viel Geld haben. Mhm. Und ein Studio hat sich bereit erklärt, Paramount hat dann diesen Film dann tatsächlich in Auftrag gegeben. Und wie findest du eigentlich Raiders of the Lost Ark, Till?
Ich finde ihn ganz cool.
Ey, ich muss sagen, der Film hat mich damals so umgehauen. Das ist echt eine der prägendsten Kindheitserfahrungen, was Film betrifft, für mich war definitiv dieser Film. Weil da hat einfach alles so gut gestimmt. Jede Szene sitzt. Es ist einfach nur Fun. Es ist ein cooler Held. Harrison Ford ist ein Role Model.
Ja.
Den es so ja auch nicht gab. Ja, also es ist kein Schwächling, wie in den, wie in den vorherigen Filmen. Es ist kein Mann. Es ist ein Mann, der nur aus Eiern besteht. Er hat eine coole Frau an seiner Seite. Es gibt dieses coole Relikt, das wir versuchen zu finden in Form der Bundeslade. Einfach cool. Gute Zeit und total viele ikonografische Szenen, die man nicht mehr vergisst, oder Einstellungen, die einfach haften bleiben. Und ich sehe dich mir gegenüber sitzen und ich sehe ein Gesicht, das von Zweifeln und ich sehe ein Gesicht, das von Zweifel durchzogen ist und einem Zögern, mir recht zu geben. Und das Mikrofon ist offen, leg los.
Okay, naja, also ich meine, es hat, glaube ich, ganz, ganz primär damit zu tun, dass Jäger des Verlorenen Schatzes nicht der erste Indiana Jones Film war, den ich gesehen habe. Sondern ich habe tatsächlich mit Tempel des Todes angefangen, zu dem ich einiges zu sagen haben werde. Mhm. Für mich war deswegen dann die Entdeckung der anderen Indiana Jones Filme und auch spezifisch Raiders of the Lost Ark. Ich glaube, wahrscheinlich, als ich die das erste Mal gesehen habe, als Kind, ich meine, ich war noch nicht so Ranking besessen damals, wäre das wahrscheinlich der gewesen, den ich am langweiligsten
fand. Was? Are you serious?
I know.
Es ist, der Film ist so rein.
Ja.
Es ist ein Film, der auf nichts verweist. Es ist auch nur Kino. Es gibt kein Metathema für mich in diesem Film. Es ist einfach ein Film, eine Abfolge von sehr, sehr coolen Szenen, die zum Glück eine kohärente Geschichte ergeben. Ja, super getimed sind und einfach dich einlädt auf diesen Joyride, alleine mit so einer coolen, sage ich mal, Action-Szene einzusteigen, den Held in Aktion zu erleben, ohne großes Firlefanz, und das Ganze dann so konsequent zu erzählen, von dem Reinkommen in diese Höhle, dem Klauen von dem Schatz, dem Abwägen, ob das Gewicht, dann die Kugel, die dann da rausgeschossen kommt, das ist super.
Der Verrat auch noch durch Alfred Molina, der ihn ja sozusagen als Muli-Führer da reinführt, um ihm dann, nachdem er es bekommen hat, den kleinen Fetisch da erstmal abzunehmen.
Ja.
Nee, das ist schon, also ich finde, der Film macht wahnsinnig viel Spaß, ist es korrekt. Also er hat auch so eine, er perfektioniert so eine Art von Überbietungsdramaturgie auch, also wo sich immer sozusagen die Wendungen, die wechseln sich in total schnellem Rhythmus ab.
Ja.
Eben, wie gesagt, der Film ist selber wie so eine Art Fortsetzungsgeschichte, wo du alle 10 Minuten so einen Cliffhanger bekommst, alle 10 Minuten so einen, der dann auch sofort wieder aufgelöst wird, in die nächste Sequenz geführt wird.
Du könntest ihn unterteilen in so ein Serial eigentlich, ja.
Und er macht dabei aber wahnsinnig viel Spaß, weil er irgendwie so wahnsinnig, wie sagt man, so dicht und geschlossen ist mit diesen Figuren, und auch die sind genau richtig ausgearbeitet, dass du sozusagen Liebe, in dieser Detailliebe, dass du ihnen folgen möchtest. Also in gewisser Weise das, was er auch schon 1941 gemacht hat, dieses sich auf so ein urwerksmäßiges Basteln und Bauen von Setpieces so zu spezifizieren.
Mhm.
So stärker, finde ich, als in seinen früheren Filmen, Jaws oder auch Close Encounters.
Ja, absolut, ja.
So in so für sich reingenommen, wie so eine Freude am Entwickeln von kleinen Uhrwerken oder kleinen Maschinen, so, weißt du, so Unterhaltungsmaschinen klein. Und im Gegensatz zu 1941 haben die aber einen Zweck. Also, oder sie sind gefüllt mit einer Seele, mit einem Leben. Deswegen es einfach unglaublich viel Freude macht, ihnen zuzuschauen.
Ja, sie gehen in eine Richtung. Alles dient dieser Geschichte und der Progression der Geschichte. Aber dieses Uhrwerkhafte ist mir jetzt beim erneuten Sehen gerade am Anfang so klar geworden, wie er auch immer wieder schafft, so kleine Momente einzubauen, die sehr schnell charakterisieren, so ein bisschen den Raum öffnen. Nachdem er aus dieser Höhle entkommen ist, wartet ja sein französischer härtester Konkurrent, sein Erzfeind, so ein bisschen wird er erzählt, den Schatz wegnimmt und ihn auch bedroht mit irgendwelchen Ureinwohnern, die er offenbar engagiert hat, die so ein bisschen als ein verlängerter Muskel funktionieren sollen. Und Indiana Jones dann abhaut vor ihn, und dann wird sein Assistent, was auch immer, eingeführt, der gerade auf diesem Wasserboot auf diesem Wasserflugzeug angelt, und er sieht Indiana Jones,
hat
gerade einen Fisch und versucht trotzdem noch, obwohl da offenbar sehr Mann am Not ist, diesen Fisch halt rauszuziehen, und sowas ist halt sehr, sehr, dieses Ausreizen, weißt du, so ein bisschen wie beim Kochen. Irgendjemand hat mal gesagt, bei Kochen geht es darum, das Maximum an Geschmack aus den Zutaten zu extrahieren. Mhm. Und so ein bisschen funktioniert auch dieser Film. Er versucht aus jeder Szene immer so das Maximum rauszuholen. Das geht, ohne dich wie eine Lawine zu überschütten.
Naja, aber das finde ich ein ganz tolles Sinnbild für den Film und wie der Film funktioniert. Auch wieder im Vergleich zu 1941. 1941 kippt einfach alle Gewürze, die da sind, in den Topf, in der Hoffnung.
So wie Kinder kochen.
Ja, so wie Kinder kochen. In der Hoffnung, dass es irgendwie schon schmecken wird.
Ja, lass noch Nutella reinmachen in die Suppe.
Und eben das sozusagen, das Maximum an Geschmack aus den aus dem begrenzten Pool an Möglichkeiten zu holen.
Ja.
Also das heißt, es gibt die und die Figuren, es gibt den und den Konflikt zwischen den Figuren, es gibt die und die Setzungen innerhalb dieser Welt, es geht darum, dieses Idol rauszuholen aus diesem Tempel, das sind die Fallen und so, und daraus dann eben das Maximum rauszuholen, anstatt einfach immer noch einen draufzupacken, sozusagen eher intern, in der internen Logik dieser Situation, immer noch den letzten Dreh zu finden.
Wusstest du, dass sie so wenig Geld hatten für den Film? Also sie haben nicht das Budget bekommen, das sie hatten. Aber sie hatten so viel Geld, dass sie in der Regel von jeder Einstellung 4-5 Takes machen konnten maximal. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Film so unglaublich viel in die Tiefe inszeniert. Mhm. Ich kann das mal erklären, ganz kurz. In die Tiefe inszenieren heißt, das heißt, man arbeitet mit Bildvordergrund und Bildhintergrund und versucht, da Elemente anzubringen, die miteinander einen Bezug haben. Die Alternative wäre, zwei Einstellungen zu machen und sie gegenzuschneiden. Als Beispiel, es gibt diesen Moment, wo Indiana Jones aus der Höhle rauskommt oder irgend sowas und er sieht jemanden quasi außerhalb von dem Frame. Und normalerweise würde man hier umschneiden, aber stattdessen bringt Steven Spielberg etwas in den Bildvordergrund, was uns dann einen Hinweis darauf gibt oder ein neues visuelles Element. Eine Karte, die zum Beispiel gehalten wird und ins Bild kommt und sowas.
Das ist schon Wahnsinn.
Das ist halt schon sehr, sehr schön und auch mega elegant gelöst. Dieses Filmmaking hast du ja heute so gut wie gar nicht mehr.
Nee, es ist wirklich wunderschön. Es ist interessant, weil es eben auch so ein Filmmaking ist, das irgendwie wirklich so auf so einer ganz klaren, also es geht um ganz klare Setzungen. Elemente kommen auch mit einem ganz klaren Zweck rein irgendwie ins Bild. Und werden dann auch irgendwann sagen, es ist eigentlich so eine Überfülle von Sachen, die irgendwie gleichzeitig passieren, sondern eigentlich so eine ganz klare Bewegung und Gegenbewegung von Elementen sozusagen. Und es gibt da diesen schönen Video-Essay quasi, Steven Soderbergh, auch ein Regisseur, der sehr beeindruckt ist von Spielbergs Arbeiten. Der hat nichts anderes gemacht als den Ton von Raiders of the Lost Ark weggenommen, den Ton schwarz-weiß, den Film schwarz-weiß gemacht und so eine Art Elektromusik runtergelegt, um unsere Augen oder um unseren Blick stärker sozusagen zu lenken, weniger auf die Story, sondern stärker darauf, wie einfach die räumlichen Elemente und die Figuren im Blocking und so weiter ineinander greifen und wie das alles wirklich, um die Eleganz zu sehen davon, wie diese Elemente eben fast minimalistisch miteinander kommunizieren.
Ja.
Kann ich allen nur wärmstens empfehlen.
Das klingt super,
ist eine ganz faszinierende, und es klingt jetzt so ein bisschen nach so Arbeit, wie so Schwarzbrot essen oder so, ist es aber überhaupt nicht.
Ja.
Es macht wahnsinnig viel Spaß, den Film auch so zu sehen.
Ja.
Ein bisschen, als ob man so dadurch, dass man so bestimmte Elemente ausspart, irgendwie stärker so das Gerüst, die Knochen von irgendwas sehen kann. Mhm. Und umso
wir nehmen das Shishi weg.
Genau, wir nehmen das Shishi weg und umso mehr aber plötzlich sozusagen auch eine Wertschätzung dafür entwickeln kann, wie unglaublich präzise dieses Knochengerüst darunter gebaut ist.
Was mir auch hier aufgefallen ist, und das kennst du ja auch als Drehbuchautor, ist ja immer diese Frage, wie führe ich eine Figur ein? Mhm. Also wenn ich Heldenfiguren habe, Wie etabliere ich sie und wann sehe ich das erste Mal das Gesicht oder in was für einer Situation zeige ich sie, um sie zu charakterisieren? Bei Indiana Joe, wie manche Leute sagen, zum Beispiel Sebastians Oma hat immer Indiana Joe gesagt, hat er mir erzählt. Siehst du am Anfang nur Details von ihm, du siehst die Pistole, du siehst die Peitsche, du siehst eine Schatzkarte in seiner Hand und erst später offenbart sich dann sein Gesicht und ein Lichtstreifen auf den Augen. Aber ich liebe auch die Szene wie Marion, alte Freundin, dann schließt sie sich seiner Sache an und geht mit ihm zusammen auf Abenteuer, wie sie eingeführt wird in dieser Bar, die sie im Himalaya oder wo auch immer führt, mit diesem langen, langen Take, der hin und her schwenkt, nie
beim
schneidet,
beim Trinkwettbewerb,
bei einem Saufwettbewerb. Und da siehst du auch, und es geht, ihr sitzt dieser dicke Typ gegenüber und sie trinkt, er trinkt und alle jubeln, sobald sie dann nicht umfallen. Und wie hier auch mit Comedy umgegangen wird. Also weil dieser Typ, dann ist er dran und muss echt lachen, trinkt sein Gläschen leer und lächelt und kippt einfach zur Seite weg, aber das Lächeln bleibt. Es ist halt wie festgefroren. Da funktioniert die Comedy auch super.
Nein, wirklich
toll. Und du hast direkt einen Lacher kassiert und bleibst in diesem Film drin und auch wie die Bösen eingeführt werden und das ist einfach super.
Also auch wie der Film mit so Mythologie, mit der ganzen sozusagen Binnenmythologie umgeht. Also zum Beispiel Indy und Marion haben eine Geschichte zusammen, die wir aber auch nur über so quasi ausriffshafte Sätze, die sie miteinander wechseln, über diese Backstory irgendwie erfahren und so weiter. Das ist alles toll. Meine Kritik an dem Film wäre,
Jetzt bin ich gespannt.
Dass dass all das sozusagen wirklich also formal wunderbar ist, dass das Wunderbare ein ganz wunderbarer Weg ist, so eine Mythologie zu erzählen, geschult finde ich an so, also der Pfiffigkeit auch von so visuellem Erzählen und Drehbüchern von Filmen aus viel früheren Zeiten,
ja,
den 40ern, 50ern und so weiter, dass sie aber im Dienst keiner Sache stehen.
Sie stehen im Dienst der Unterhaltung.
Genau. Und aber nicht im Dienst von irgendwas sonst.
Nee. Es ist vergleichbar mit Ghostbusters. Es gibt ja mehr diesen Vorwurf an Ghostbusters. Es gibt ja so einen Hot Take in der Filmwissenschaft, dass man sagt, Ghostbusters ist der einzige Film, in dem es um nichts geht. Also die Figuren wachsen nicht, sie müssen sich nicht entwickeln. Es gibt ein Problem, das gelöst wird, aber die Figuren sind davor genauso wie auch danach. Was ja bei den alten Spielberg-Filmen gibt es ja eine Entwicklung. Ja. Wenn du zum Beispiel schaust, hier unser Deputy oder Chief aus der Weiße Hai, der zum Beispiel im Rahmen dieser Geschichte seine Angst vor Wasser überwindet und vielleicht einen anderen Blick bekommt auf die Welt und das Verhältnis von Natur, Mensch, menschgemachter Wut. Du hast diese Entwicklung bei Close Encounters.
Ja.
Und hier gibt's keine. Also es ist so serial. Es ist ja total egal, wann du bei einem Serial einsteigst. Die Figuren werden immer geresettet. Ja. Im Grunde bleiben immer dieselben, so wie auch frühe Helden. Aber für mich reicht es in diesem Film, wenn es der Dienst der Handlung steht.
Ich glaube, das ist vielleicht, weil das interessant ist, ich würde es von den Figuren auch gar nicht erwarten. Und ich glaube, es wäre, die Figuren dann überfrachtet, wenn man ihnen jetzt sozusagen da so eine unnötige Tiefe verleihen würde oder selbst eine Entwicklung. Ich glaube, zum Beispiel James-Bond-Filme sind ja ganz ähnlich, so ein bisschen. Du hast so eine Figur, die eigentlich keinerlei Entwicklung durchlebt und die so. Da hast du aber immer eine ganz starke, oder in den besseren Filmen, gibt es sozusagen Themen eher, die sich spiegeln. Die Welt, wie sie gerade ist.
Ja.
Oder irgendwie so eine Art von politischer Gemengelage, die, selbst wenn es vielleicht gar nicht gewollt ist, sich automatisch in diesen Konflikten irgendwie mitspiegelt. Ich bin nicht ganz sicher, was dieser sozusagen Mehrgehalt in Jäger des verlorenen Schatzes sein sollte. Wir sind natürlich, also die Nazis sind die Bösen, das finde ich erstmal gut. Es ist immer schön, wenn man so Nazis sieht, die verkloppt werden oder irgendwie so, oder auch von Propellern von Flugzeugen zerschreddert. Das ist alles super gut, aber in gewisser Weise, wie sicher, der Film spielt in einer Vergangenheit, der Film spielt in den, glaube ich, späten 30er Jahren.
Ja.
Nimmt aber keinen tatsächlichen Bezug auf diese Zeit oder auf irgendwas.
Nö, Staffage.
Handelt aber vielleicht auch nicht so sehr vom Heute. Also es ist so ein, das macht ja alles nichts. Das steht ja der Freude an dem Film eigentlich nicht im Weg.
Es ist ein Joyride. Es ist der Gang durch einen Jahrmarkt.
Ja.
Auch wie Jahrmärkte funktionieren mit, hier hast du das Horrorhaus, da kannst du dich gruseln.
Ja.
Da hast du das Funhaus, da kannst du lachen. Da hast du noch eine Achterbahn.
Aber vielleicht ist das der Grund, warum auch zum Beispiel Tempel des Todes mir mehr gibt.
Ja.
Ich habe das Gefühl, bei Tempel des Todes, da spüre ich einen Abgrund, und zwar einen wirklichen Abgrund, der wieder auch unbeabsichtigt möglicherweise sozusagen eingearbeitet wurde, so mit so, wie so das Blut, wenn du, weißt du webst einen Teppich und das Blut muss, das sozusagen dir aus den aufgeschnittenen Fingern läuft dabei. Das ist natürlich nicht geplanter Teil des Teppichs, das später, aber dadurch, dass du beim Arbeiten dir die Finger geschnitten hast, ist es trotzdem irgendwie sichtbar.
Weißt du, was ich glaube? Dass der Film so rasant ist und so ein gutes Tempo hast, dass du auch gar keine Zeit hast, dir eigentlich darüber Gedanken zu machen. Klar, wir haben eben über J.J. Abrams gesprochen, dessen Filme über ähnliche Effekte laufen. Aber ich habe bei dem Film das Gefühl, dass es, ja, vielleicht ist, weißt du, was man mitnimmt aus dem Film? Ich glaube, es gibt eine ganze Generation, die sich damals extrem danach gesehnt hat, Archäologe zu werden oder Archäologin.
Ja.
Quasi dieses Abenteuer in einer Zeit, als es eigentlich schon keine Abenteuer mehr gab. Entwirft der Film für dich eine Welt, wo die Relikte Gottes oder irgendwelche vergrabenen Schätze dir etwas versprechen, was dir die Gegenwart eigentlich nicht geben kann? Eigentlich ist er in der Hinsicht eine super, nicht Zeitmaschine, sondern ein Vehikel zur Realitätsflucht.
Ja, Eskapismus.
Er ist extrem eskapistisch.
Und ich finde ja Eskapismus eigentlich auch cool. Und ich finde ja auch Raiders of the Lost Ark eigentlich super cool.
Ich weiß, ja.
Also ich frage mich nur, warum mir so wenig einfällt zu sagen zu dem Film. Vielleicht ist das eher.
Ja. Vielleicht muss man gar nicht so viel suchen. bei den anderen kann man dazu was sagen, weil es gibt ein Thema, aber vielleicht können wir dann darüber ein bisschen über die Inszenierung sprechen, weil da erfüllt sich ganz viel davon. Es gibt einen Moment, den habe ich vorher nie gemerkt bei diesem Film, und zwar irgendwann gibt es mit diesen, mit den Ägyptern oder was das ist, auf dem Jahrmarkt, da gibt es ja auch diese legendäre Szene, wo ein Typ demonstriert, was er mit seinem Schwert drauf hat und von Indiana Jones erschossen wird, einfach ganz cool. Hollywood-Mythos und so, ein harter Durchfall und musste schnell drehen, bla bla bla.
Ja, also, aber selbst wenn es so wäre, so ähnlich wie die Fässer am Weißen Hai, genial.
Ja, genial. Aber es gibt einen Moment, sie kämpfen irgendwann an einem Zitronenstand und Indiana Jones ersticht jemanden. Und zwar vor diesem Zitronenstand. Und es gibt dann einen Schnitt auf den Rücken von diesem Typ, wenn Indiana Jones das Schwert rauszieht und man sieht, dass er versehentlich auch, oder was heißt versehentlich, auch 2-3 Zitronen mit aufgespießt hat, die daraufhin zu Boden fallen.
Sehr gut,
ja. Und das fand ich so cool. Es hat mir echt gezeigt, auch dieser Film, so viele liebevolle kleine Details, so sehr das Maximum rausgeholt. Einfach Hut ab. Oder wie auch zum Beispiel diese extrem cool inszenierte Verfolgungsjagd, wie die gestaltet ist. Wenn die Franzosen mit der Bundeslade abhauen, begleitet von 2 LKWs und Indiana Jones halt auf so vielen Arten und Weisen diesen Wagen nutzen muss, versuchen muss, Leute irgendwie abzuhängen, ans Steuer zu kommen, es zu halten, sich gegen die Leute dann wieder runtergestoßen wird, sich unter den Wagen klemmt, wieder hochkommt. Das ist einfach unglaublich, unglaublich toll und mitreißend gedreht.
Und hier gibt es wirklich was auch dem Film wirklich als so einem reinen Unterhaltungsprodukt wirklich zugute zu halten ist, vor ganz vielen anderen Filmen, die auch gerade heute diesbezüglich gemacht werden, dass das alles irgendwie deswegen auch funktioniert, weil die physischen Realitäten der Situation mir immer bewusst sind.
Ja.
Mir ist bewusst, wo ist wer, mir ist bewusst, was steht auf dem Spiel, wenn ich jetzt hier runterfalle, wenn ich was. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Grenzen der Physik übermäßig strapaziert werden oder überstrapaziert oder gedehnt werden, um das alles möglich zu machen, was da passiert. Also komischerweise gibt es trotzdem so eine Art von Wirklichkeit, in der das grundiert bleibt, die auch die Gefahr, den Thrill irgendwie echt macht.
Also und es hat so einen Punch. Wenn Leute hinfallen, die fallen wirklich hin. Wenn Leute durch Türen gestoßen werden, dann splittert diese Tür. Und auch in der Sounduntermalung. Es gibt ja auch diese Schlägerei mit diesem Muskelnazi am Flugzeug, was dann für so ein sehr aufwendiges Set ist. Das dreht sich, siehst dann, Marion ist dann irgendwann im Flugzeug eingesperrt und kommt nicht raus. Und es passieren ganz viele Sachen. Und Indiana Jones kriegt von dem Typ auf die Fresse und es tut richtig weh. Ja. Und das ist super.
Das stimmt.
Und natürlich in der Inszenierung, was du sagst, die Lesbarkeit bleibt erhalten. Ich weiß jederzeit, was auf dem Spiel steht, weil ich weiß, wo ich bin und wie die Dinge in Bezug zueinander stehen.
Ja. Nee, es ist wirklich wunderschön. Es gibt ja auch dieses quasi Zitat aus Stagecoach. Also Stagecoach ist ja ein alter Western von John Ford, der sozusagen auf dessen Höhepunkt die erste Hauptrolle von John Wayne, wunderschön, und auf dessen Höhepunkt sozusagen so Indianer eine Postkutsche verfolgen.
Ja.
Und wo es dann eben so, glaube ich, einen Indianer gibt, der so mitgeschliffen wird, der so unter der Postkutsche durchrutscht und dann so mitgeschliffen wird. Und das wird ja auch zitiert direkt während dieser Verfolgungsjagd, dass Indy, glaube ich, sich unter dem Wagen so durch.
Genau.
Und das, das wirkt halt. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig toll.
Wie gefällt dir das Ende? Das Ende war ja immer, ist aus Drehbuchperspektive, wird ja immer kritisiert, auch von so Drehbuchlehrern, weil Indy von einem aktiven Helden zu einem passiven wird, der festgebunden an einen Mast gar nichts mehr tun kann.
Aber er schaut nicht hin. Das ist sozusagen das eine Ding, das er macht. Ne? Er sagt ja irgendwie auch zu ihr, glaube ich, schau nicht hin und so weiter. Und er schließt die Augen und wendet sich ab. Das ist der Aktive, das ist das Aktive, was er sozusagen beizutragen hat. Was ja irgendwie so als quasi so Fazit des gesamten Films so, du jagst die ganze Zeit etwas nach, so einer, aber ganz am Ende musst du eben auch in Demut so ein bisschen dich abwenden vor dem, was es eigentlich ist, wonach da gejagt wurde, und die das aber nicht begriffen haben, dass du dem nicht einfach so quasi ungeschützt und so unbedarft gegenübertreten kannst, die werden dann halt davon geschmolzen.
Es ist interessant, wie auch dieser Film, ähnlich wie Close Encounters, auch so eine spirituelle Erfahrung hinarbeitet, nur eben mit einem anderen Ausgang.
Ja.
In dem Zusammenhang, was mich auch echt überrascht hat, ist, wie der Film mit Gewalt umgeht, weil er hält sich echt nicht zurück.
Nee.
Es gibt zum Beispiel, das erste Mal war ich echt schockiert, als es gibt diese Schießerei in der Himalaya-Kneipe, auch dieser Nazi mit dem schwarzen Ledermantel auftaucht. und wo Indiana Jones sich ein Feuergefecht mit irgendeinem random Typ liefert und dem Typ dann einen Headshot verpasst und du siehst den Headshot. Also du siehst in einem Close-Up, wie die Kugel halt das Gesicht trifft und hinten das ganze Blut rausgeschossen kommt. Und dann dachte ich schon so, oh,
ja,
für so eine Familien, für gute, Family solide Entertainment. Family Entertainment schon nicht schlecht.
Ja, ja. Ich glaube auch, mich zu erinnern, dass die, also sowohl Raiders als auch Tempel des Todes hatten zum Beispiel in Deutschland 16er Freigaben in der jeweils ungeschnittenen Version. Es gab dann so Fernsehfassungen, in denen bestimmte Gewaltspitzen sozusagen so ein bisschen beschnitten wurden. Also zum Beispiel bei Temple of Doom immer das Herz, das schlagende Herz, das irgendwie, da werden wir noch drüber sprechen. Nee, auf jeden Fall. Ist wieder eines dieser merkwürdigen, so ähnlich wie auch bei Jaws, der weiße Hai. So PG in den USA hat damals was anderes bedeutet als bei uns.
Ja.
Ja. Ja, auch dieser Moment, wenn dann dem Nazi, dessen Namen ich vergessen habe, Brillen-Nazi, ich nenne jetzt mal Brillen-Nazi, das Gesicht schmilzt, das ist ja sozusagen so für sich genommen, könnte das aus Evil Dead oder irgendeinem Splatter-Horrorfilm kommen.
Aber der Effekt ist auch heute noch beeindruckend.
Der ist beeindruckend. Dieses geschmelzende Gesicht ist halt wahnsinnig.
Das Blut auch da.
Fucking hell.
Oh, wir haben eine Unterbrechung. Ist es Steven Spielberg? Will er uns etwas verraten?
Nee, es ist nicht Steven. Warte, ich drück weg. Entschuldigung.
Ich mach mal langsam. Ist schon okay. It's a podcast.
So.
Guck mal, Till.
Ja.
Wusstest du,
ja,
das letzte Bild in der Lagerhalle, die Bundeslade ist endlich in den USA angekommen. Sie verschwindet in einer Kiste, die mit Top Secret markiert wird. Und wir sehen, wie der Lagerarbeiter diese Kiste in eine Lagerhalle fährt, die voller Kisten ist, die Top Secret
lauter
sind.
Geheimnisse.
Lauter Geheimnisse. Und wusstest du, dass es ein Zitat ist von oder aus Citizen Kane?
Nein.
Weil auch Citizen Kane endet so, dass der Schlitten von Mr. Kane in so eine Lagerhalle gebracht wird.
Ich habe den Film gesehen, aber ich habe das nicht.
Ich habe das gelesen. Und es ist so. Ich erinnere mich daran. Oder nee, es ist ja es ist keine Lagerhalle in Citizen Kane. Es ist sein Haus, wo all diese Relikte fehlen.
Okay.
Und dann gibt's diese Zufahrt auf den Schlitten inmitten von all diesen Relikten, die sein Leben bestimmt haben. Aber also Steven Spielberg hat, es sollte quasi ein Zitat sein.
Die Umdrehung der ganzen.
Und ich glaube dass Steven Spielberg ein sehr viel, sehr, sehr viele Elemente und auch diese Art des Inszenierens in die Tiefe eigentlich von Orson Welles übernommen hat.
Könnten wir sagen, Raiders of the Lost Ark ist Steven Spielbergs Citizen Kane?
Kann man das sagen? Ist das etwa eine... Kann das sein? Ich kann mir vorstellen, ich glaube, Indiana Jones hat sehr viele Fans.
Ja, deswegen, es tut mir wirklich leid, dass ich wünschte, ich könnte mehr Begeisterung aufbringen für diesen Film. Ich glaube, es würde dem Film eigentlich zustehen. Aber das sind ganz tolle.
Ich finde es total faszinierend. Ich war mir 100% sicher, dass du diesen Film über alles liebst.
Ich finde den Film toll.
Aber er ist etwas hohl für dich.
Naja, was heißt hohl?
Okay, von den Filmen, die wir jetzt besprochen haben, das ist der erste Teil unseres Podcasts. Wir haben noch viele Filme vor uns. Aber wenn du quasi einen empfehlen müsstest, hier, junge Leute, ihr seid jetzt 16, 18 Jahre alt, ihr müsst einen empfehle ich euch jetzt.
Einen Film müsst ihr sehen. Aber okay, unter welchen Gesichtspunkten? Als
einen einfach
archetypischen Spielberg-Film? Oder
einfach das ist der beste Film. Wenn ihr diesen Film seht, das ist quasi der beste im Bunde von diesem Film, die wir jetzt besprochen
haben. Ich glaube, ich würde Jaws empfehlen.
Ja?
Ja.
Ja, ist eine gute Wahl.
Ja. Ich glaube Jaws, ja.
Gibt's noch was? Hast du Steven Spielberg auf dem Herzen?
Ist ein guter Mann.
Ist ein guter Mann, graue Haare.
Graue Haare.
Gütig.
Würde ich auf jeden Fall, also es empfiehlt sich die Filme durchaus mal anzugucken. Es ist vielleicht ja auch nett, sozusagen so mitzuschauen mit uns jetzt hier, auch das Abenteuer durch seine Filmografie selber nochmal in Angriff zu nehmen. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, denke ich auch. Wusstest du, und viele denken ja auch immer so, aus irgendeinem Grund bauen Leute immer so einen Antagonismus auf zwischen Steven Spielberg als der Macher von Unterhaltungsfilmen und Oscars. Mhm. Irgendwie, als würden die Oscars nur für die höhere Filmkunst zuständig sein. Raiders of the Lost Ark wurde für 8 Oscars nominiert. Was ich echt überraschend finde. Also auch für diese Zeit.
Ja. Naja, nicht zu Unrecht. Er ist ja wirklich wahnsinnig toll gemacht. Also, ja. Aber er wurde jetzt nicht für so Best Picture oder sowas.
Doch. Ah, okay. Best Picture und beste Regie. Tatsächlich. Er hat aber irgendwie 2, 3 Oscars, glaube ich, in technischen Gewerken hat er abgeräumt. Und ich weiß gar nicht, welcher Film in dem Jahr gewonnen hat. Wie gesagt, ich habe zwar 2 Oscars gewonnen, aber ich war da nie irgendwie hinterher.
Er macht Spaß, pass auf, jetzt kommt wirklich ein Hot-Tag. Er macht schon Spaß, aber mir macht der Film auf eine Art und Weise Spaß, auf die mir auch, Gott, das wird jetzt wirklich hart, auf die mir auch der erste Fluch der Karibik Spaß gemacht hat.
Nee, das passt. Ich finde das ist keine, meine Mutter muss sich gar nicht zu Wort melden. Ja. Genauso macht das Spaß. Aber auch da, dieser Joyride-Charakter, es könnte eine Attraktion in den Paramount-Studios gewesen sein, die verfilmt wurde mit dem coolen Abenteurer. Mhm. Jetzt, das war so ein beliebter Ride, wir müssen ihm jetzt irgendwie ein filmisches Gesicht geben. Mhm. Absolut. Aber dagegen ist ja nichts einzuwenden.
Nö, hast recht.
Aber es gibt auch Filme fürs Herz.
Aber hallo.
Und über den nächsten Film von Steven Spielberg, nämlich dem ultimativen Film fürs Herz und dem dann für sehr, sehr viele Jahre erfolgreichsten Film aller Zeiten, werden wir nächstes Mal sprechen, wenn wir uns sehen. Danke, Till.
Danke, Memo.
Willst du jemanden grüßen?
Ich grüße alle, die mich kennen.
Tschüss.
Tschüss.